Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzel.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Klopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Elina Strafzau.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, this is Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karin Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 565. Die unverbindliche Inhaltsangabe. Was haben wir heute vor? Fußball mit Alfred Tatar und Martin Konrad. Sehr, sehr österreichischer Einschlag, aber wie ich finde, sehr hörenswert. Es geht auch sehr viel um Ralf Rangnick. Es folgt dann mit dem Resümee zum Wochenende in Köln Uwe Semrau von der Zone, der war dabei beim Champions League Finale. Dann die Power Rankings mit dem Producer Junior. Dann in Imola hat die DTM ein Gastspiel gegeben. Eddie Wilke war dort, The Voice. Stefan Heinrich wird auch dabei sein. Danach die Formel 1 in Montreal mit Stefan Ehl, mit Philipp Schneider, Christian Schimmel und Nicolas Martin. Dann über ein Rekordspiel in der GFL. Dann haben wir uns kurz mit Björn Jensen kurz geschalten, jawohl, denn es steht das Finalwochenende an in Berlin, die Finals. Wunderbar, Part 9 heute mit Jan Ulrich, nein, über Jan Ulrich, aber mit Ole Zeisler vom NDR, der Being Jan Ulrich gedreht hat. Danach mit Dre Vogt die Saisonanalyse der NBA. Heiko Olderb erklärt uns, warum die Geschichte mit Moritz Seider so fantastisch ist, der ist Rookie of the Year geworden. Am Ende noch Stefan Hempel und Pauli Häuser. Zum Tennis. Auf geht's. Ja, so beginnt die Big Show 565. Also, ja, auch in dieser Woche mit Fußball und wir gehen ganz tief rein heute ins Österreichische. Trotzdem, was heißt trotzdem? Gerade deshalb dabei bleiben. Zum einen mit Martin Konrad von Sky. Servus, Martin.
Hallo, grüß euch.
Und mit dem Coach, mit Alfred Tatar. Servus, Alfred.
Grüß euch alle miteinander.
Wir wollten ja eigentlich und wir werden auch über die ersten Spiele von Ralf Rangnick oder von der österreichischen Fußballnationalmannschaft unter Ralf Rangnick sprechen, aber natürlich ein Thema, das in Deutschland schon auch Spuren hinterlässt und ich weiß nicht, wie weit das in Österreich Spuren hinterlässt, aber ist die ganze Geschichte, Alfred, um Martin Hinteregger, um diesen Hinti Cup da in Kärnten, um die Verbindung mit dem Sickl, also mir hat der Name was gesagt, wie hast du eine Bewertung für diese Situation?
Ich bin in dieser Materie eigentlich nicht eingelesen. Kannst du mir kurz einmal schildern und auch vielleicht den Zuhörern, worum es genau geht?
Na, es geht darum, dass der Martin Hinteregger ein Kinderturnier, wenn ich es richtig verstanden habe, veranstaltet in seiner Heimatgemeinde in Kärnten und die Gesellschaft, die dieses Turnier veranstaltet, hat eben aus einem der Gesellschafter auch den Heinrich Sickl, heißt dieser Mensch, der in der FPÖ in Österreich aktiv war. Ich glaube, in Graz, Martin, war er Gemeinderat? Ich glaube ja. Korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege. Und beim Verein wie Eintracht Frankfurt, bei den Fans und beim Verein ist es nicht gut angekommen, dass sich der Hinteregger da mit jemandem zusammentut, der politisch extrem weit rechts steht. Habe ich das, Martin?
Er war bei der Freiheitlichen Partei in Graz Gemeinderat. Der kommt aber die Familie, die dort auch, glaube ich, sogar ein Schloss hat. Und ich weiß nicht, ob seine Mutter oder seine Tante war auch 2000, als unter Jörg Haider und Wolfgang Schüssel kurz eine ÖVP-FPÖ-Regierung war. Also die war dann länger, aber zunächst kurz war sie Ministerin. Aber die Geschichte hat ein anderer. Der Hinti Cup ist ein Cup nicht für Kinder, sondern für Fans. Deswegen sind auch sehr viele Eintracht Frankfurt Fanclubs auch gekommen. Das ist das eine. Und die organisiert hat schon der Martin Hinteregger, dieser Sickl, weil er eben auch aus dieser Ortschaft kommt und wieder zurückgekehrt ist, nachdem er lange in der Steiermark gelebt hat. Das Problem ist weniger die FPÖ unter Anführungszeichen, sondern dass er ein Mitglied oder zumindest sehr nahestehend ist mit den Identitären. Und die identitäre Bewegung ist eine Bewegung, die, ja, ich glaube, die ist auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes und so weiter.
Gut, Martin, dann, was machst du aus dieser ganzen Sache? Ist da zu viel?
Ja, und ich wollte sagen, unter der Herr Siegel hat, soweit ich informiert bin, war er nicht der Organisator, sondern das ist eben, wie gesagt, der Martin Hintegger, sondern er hat mit ihm oder hat einen Teil, es soll ja, glaube ich, ein Konzert auf der Wiese von dem Grundstück, das ihm gehört, oder wo auch so eine Art altes Anwesen ist, dort, das hat er zur Verfügung gestellt und dieses Rahmenprogramm hat er, glaube ich, mitorganisiert. So war das in etwa, also das heißt, eine Zusammenarbeit für ein Event, das vom Hintereck organisiert wird.
Okay. So,
das ist der
das
Bund
heißt also, wenn ich
und
mich
da hat es einen Aufhänger gegeben.
Das wird dem Hintereck jetzt die Nähe zu Rechtsextremen vorgeworfen, ist das so?
Genau, und daraufhin hat er die Zusammenarbeit beendet, noch im Vorfeld, weil es ihm aufgekommen ist durch einen Journalisten, der das publik gemacht hat. Und weil das eben dann so war, hat er sich von diesem Herrn getrennt, was die Zusammenarbeit betrifft. Der Cup hat meines Wissens am vergangenen Wochenende stattgefunden. Er hat sich auch in einigen Interviews dazu geäußert, dass er davon eigentlich nichts gewusst hat. Und wenn er das gewusst hätte, hätte er das nicht gemacht. Ja, das war es eigentlich schon. Also das ist um etwa die Geschichte, was das für seine Zukunft, was das für Eintracht Frankfurt, ich glaube, der Club hat mit ihm erst ein Gespräch nach dem Urlaub vereinbart. Was das bedeutet, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, er hat sich dann distanziert oder er hat sich auch, was die Zusammenarbeit betrifft, dann gelöst davon und hat dem gemeint, er hat auch keine Ahnung davon gehabt, sondern er hat den halt vor ein paar Monaten getroffen und dann haben sie das vereinbart.
Das ist der
Sachverhalt. Aber beim Hintereck habe ich also nie den Eindruck gehabt, dass er in irgendeine Richtung ein Gedankengut vertritt, das also den Identitären nahesteht oder von denen ausgeht. Also Hinteregger könnte ich in diese Ecke nicht stellen. Also da genau. Wird ihm vorgeworfen,
ich glaub, auch das dass kann er man halt
nicht. Ja eben, und ja, und er hat sich ja distanziert offenbar und ja. Unwissenheit, oder?
Unglücklich gelaufen, genau.
Ja.
Würde ich sagen. Okay.
Inwieweit, Alfred, du bist ja auch jemand, der, das habe ich in unserem Gespräch, wir haben uns vor ein paar Wochen mal getroffen und dafür, es war fantastisch, möchte ich noch sagen, mit dem Alfred zu plaudern, leider hat er dann arbeiten müssen, weil sonst würde man jetzt noch zusammensitzen, weil ich ungefähr 10.000 Fragen gehabt hätte. Aber die Politik, es war ja damals auch Thema, du hast mir da den Paul Breiten auch als jemand gesagt, den du schon in jungen Jahren bewundert hast. Ja, inwieweit darf man das vermischen oder kann man es vielleicht gar nicht trennen, Sport und Politik?
Das sind jetzt große Fragen. Also, da werden wir jetzt einen lange Wegstrecke hinter uns bringen. Fakt ist eines, es hat in der Geschichte des Fußballs Leute gegeben, die sich sehr klar positioniert haben. Zum Beispiel Johann Cruyff, der nicht teilgenommen hat an der Weltmeisterschaft 1978, um ein Beispiel zu nehmen. Aber ich würde den Bogen noch weiter spannen, dass sich Leute geoutet haben, sozusagen als Homosexuelle, die im Fußball große Namen haben. Das ist auch ein politisches Thema und da gibt es viele politische Themen, die also Fußball auch aufs Tableau bringen. Ich denke zum Beispiel, Holland hat für die Nationalmannschaft von Norwegen gesprochen, dass man nicht in Katar teilnehmen sollte, sollte man sich dort qualifizieren, was ja dann nicht geschehen ist. Also es gibt sehr wohl Menschen, die im Fußball auch über den Tellerrand hinausblicken können und ihre Meinungen zu aus ihrer Sicht schiefgelaufenen politischen Entwicklungen sehr, sehr offenkundig darlegen.
Na gut, belassen wir es dabei, weil ja niemand darauf vorbereitet war, weil nachdem dieses Thema nach wie vor in Deutschland schon sehr, sehr, also heiß wird's gekocht, wie es dann gegessen wird, weiß ich noch nicht. Also, Martin, der Alfred hat mir im Vorgespräch gesagt, er hat gesehen das österreichische Spiel zu Hause gegen Frankreich und dann jenes in Dänemark. Wie viel des Gesamtkunstwerkes Ralf Rangnick und ÖFB-Team hast du denn bis jetzt dir wirklich anschauen können, Martin?
Ja, ich hab natürlich das verfolgt, muss aber auch ehrlich gestehen, das früher war sehr intensiv und der Alfred und ich haben, glaube ich, hunderte Europacup-Spiele und Bundesligaspiele verfolgt, kommentiert, analysiert, bewertet, dass man dann auch eine gewisse Müdigkeit hat und froh war, dass es etwas ruhiger geworden ist. Ich glaube, so ist es auch vielen Spielern gegangen. Vor allem, wenn ich die Franzosen gesehen habe, war eher mein Eindruck, das war ja eine Pflichterfüllung, die da hat noch geherrscht. Also, aber natürlich habe ich insgesamt Zusammenfassungen, Spielzüge, auch Meinungen, Interviews verfolgt und kann also schon, glaube ich, auch behaupten, dass daran nicht vorbeigekommen ist, weil ja in Österreich, ich möchte es einmal etwas flapsiger formulieren, man hatte den Eindruck gehabt, es ist ja alles, was bisher war ja irgendwie eine andere Sportart, aber jetzt ist plötzlich, wird Fußball gespielt. Und das hat man dann schon mitbekommen.
Ja, also ich musste ja, ich war da bei den French Open und dann sagt ein Journalist, Deutscher zu mir, na endlich habt ihr einen gescheiten Trainer bei der Nationalmannschaft. Der andere hat da nichts gerissen und da habe ich ihm gesagt, na jetzt pass mal auf, wir sind in die Nations League in die erste Gruppe aufgestiegen. Das hat man ja uns auch nicht geschenkt. Also es war ja nicht alles, es war bei Gott nicht alles schlecht unter Franco Foda, Alfred. Es war eigentlich vieles von den Ergebnissen her, zumindest zu Beginn, eigentlich recht gut. Wie siehst du das?
Na, das ist für mich ein klassisches Beispiel, wie es hier in diesem Land zugeht, dass oft Marketing können eine wichtige, wie soll ich sagen, Eigenschaft dafür darstellt, dass man am Markt angenommen wird, um das vorsichtig zu formulieren. Sagen wir mal so, es hat in Österreich Marketingkonstrukte gegeben, die sogar Bundeskanzler geworden sind. Jetzt muss man dem Franco Foda aus dieser Sicht vorwerfen, unter Anführungszeichen, dass er nicht sich auf dem Altar des Marketings sozusagen geopfert hat, sondern einfach der geblieben ist, der er immer auch war. Also so schön gesagt, authentisch. Ralf Rangnick hingegen ist ein Mann, der beherrscht die Klaviatur des Marketings. Das spricht also, dass für sich eine gute äußere Darstellung zu finden, perfekt. Da ist er sicherlich dem Franco Foda weit überlegen. Und das ist natürlich eine Eigenschaft, die im modernen Fußball immer wichtiger wird, mehr darzustellen, als man dann letztlich ist. Wobei ich mit Ralf Rangnick keine Probleme habe in dieser Hinsicht. Er macht eben das, was aus seiner Sicht das Richtige ist. Einen entscheidenden Satz hat er allerdings erwähnt. Und der wird der Prüfstein sein für alles. Er hat einmal jetzt im Zuge dieser Neuinstallierung gesagt, am Ende zählt nur das Resultat. Und wenn wir also Franco Foda haben, wie du sagst, Aufstieg in die Nations League, Achtelfinale Europameisterschaft, unglücklich ausgeschieden gegen Italien, und die Bewertung dieser Erfolge nicht so hoch ist, wie, sagen wir jetzt, Ralf Rangnick und macht das Gleiche, dann wäre das sozusagen eine höhere Bewertung, die also für Rangnick dann ins Treffen geführt wird. Es ist die Sehnsucht der Fans vor allem auch nach einem Spektakel. Man möchte sagen, wir sind in einer Eventgesellschaft gelandet, wo das Spektakel mehr zählt als das, was im Sport eigentlich das Entscheidende ist, nämlich das Resultat am Ende, weil nur darum geht es, um Sieg oder Niederlage.
Nur etwas ergänzen. Der Alfred hat jetzt, finde ich, nur Marketing mit Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations.
Ja, genau, mit Kommunikation. Ja, Kommunikation.
Weil Marketing heißt ja, dass ich ein bestimmtes Produkt bewerbe und im Idealfall verkaufe. Und Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, ist ja eher die Konzentration darauf, etwas positiv darzustellen. Und ich glaube, das hast du gemeint.
Ja, genau.
Es ums Image geht. Genau. Und das ist, glaube ich, das, was man dem Franco Foda am meisten vorwerfen muss, dass er da eben nicht die Qualität hat, die etwa ein Marcel Koller hatte und sein Umfeld, auch sein Berater und wohl auch ein Ralf Rangnick. Das ist sicherlich ein Hauptpunkt. Das ist das eine. Und das zweite ist, auch was der Alfred gesagt hat, genau, dem Rangnick oder überhaupt seinen Mitarbeitern, da gibt es überhaupt nichts irgendwie vorzuwerfen. Im Gegenteil, die wissen schon, was sie tun.
Natürlich.
Es ist eher die Frage, wie viele Kommentatoren, Begleiter der Nationalmannschaft und auch vor allem Fans, wie die sich da leiten lassen und wie die eben dann oft Dinge, die beim einen einfach, wo man das Wasserglas immer halb leer gesehen hat, jetzt plötzlich halb voll sieht, obwohl es das ein und dasselbe ist. Und wir werden in die Tiefe gehen, aber das meine ich, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem an der Geschichte. Aber das ist nur so
ein vollkommen richtig. Und da möchte ich gleich ein Beispiel bringen. Das, was du hier erwähnst, hätte Franco Foda jemals die Idee gehabt, den Büber auf die linke Verteidigungsposition zu stellen, dann wäre natürlich durch die Mangel genommen worden von der österreichischen Journalistenschaft. Aber Franco Foda hat das nicht gemacht. Er hat ihn nicht einmal spielen lassen, meines Wissens, oder selten. Während er
nein, hat ihn nicht spielen lassen, weil er ihn nur als Innenverteidiger gesehen hat.
Ne? Na genau, und jetzt bei Rangnick wird er eben auch als linker Verteidiger eingesetzt. Und da ist dann
so wie unter Paris bei Rapid mit 18 Jahren er sein Debüt gefeiert hat, muss man auch dazu
sagen. So ist es, aber jetzt ist nicht der erste Reflex, der gekommen wäre wie bei Franco Foda. Der hat überhaupt keine Ahnung, wie kann man den links in Verteidigung stellen, sondern es ist gekommen, boah, der Ralf Rangnick, der probiert Neues, der sieht Dinge, die anderen nicht sehen und so. Also es ist immer auch eine Bewertung derselben Sache, genau wie du sagst, halb volles, halb leeres Glas, von der Position, wie man jemand von vornherein eingestellt ist. Und Franco Foda hatte seinen Kredit vollständig verspielt, wenn man das so sagen möchte. Und Ralf Rangnick hat einen riesen Rucksack an Vorschusslorbeeren umgehängt bekommen.
Jetzt habe ich ja bis zum Ende, ich weiß nicht, Martin, ich frage gleich dich, bis zum Ende hieß es ja immer, naja, aber zwischen der Mannschaft und zwischen Franco Foda funktioniert es eigentlich schon gut. Also die kommen gut miteinander aus und da gibt es auch keine Friktionen. Und dann höre ich plötzlich vom Alaba, der, und da werdet mir hoffentlich zustimmen, nach wie vor unser bester Spieler ist und mit gar nicht wenig Abstand höre ich danach auch unser Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft, sinngemäß, naja, jetzt dürfen wir endlich den Fußball spielen, den wir spielen wollen. Und das möchte aber nicht als Kritik an Franco Foda verstanden wissen. Also das hat mich ein kleines bisschen aus der Bahn geworfen, Martin. Weil wie kann man das sonst verstehen?
Tja, er hat ja dann am Schluss hat er sich ja zurückgerudert einen Tag später. Also wenn er es so gemeint hat, wie es viele aufgefasst haben, dann finde ich das keinen guten Stil. Denn das hat er auch nicht notwendig, nämlich der David Alaba. Und ansonsten muss man sagen, du hast das auch vorhin schon richtig erwähnt, man kann immer Kritik üben und das soll man übrigens auch, weil ja immer etwas besser werden kann. Aber das Verhältnis zwischen dem, was man positiv und negativ gesehen hat und der Rangnicks Vorgänger, das war meines Erachtens nicht mehr korrekt und auch nicht fair. Weil wie schon erwähnt, Österreich ist zur Euro gefahren, hat erstmals bei einer Euro ein Spiel gewonnen, ist ins Achtelfinale gekommen, auch das erstmals. Und Österreich hat sich für die höchste Nations League Phase qualifiziert. Deswegen spielen übrigens jetzt die Herren rund um Ralf Rangnick auch gegen Frankreich, Kroatien und Dänemark. Also so viel dazu. Wie das Verhältnis war, dass das auch sicherlich gespalten war, dass nicht alle Spieler immer hoch zufrieden waren, dass man eben zum Beispiel auch einmal einen Wöber hätte probieren können, vielleicht auch auf links einen Trauner einberufen hätte können. Diese Dinge, das ist ja alles richtig. Ja, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und es gab auch Spiele, wo es zu Recht viel Kritik gegeben hat. Aber dann diese 3 oder 4 Jahre so hinzustellen, 4 waren es übrigens, so hinzustellen, als dass das eigentlich quasi alles nur verlorene Zeit war, da sträubt sich's einfach, finde ich. Weil das ist nicht fair, das ist auch keine korrekte Beurteilung. Und dann würde man vielleicht nochmal irgendwann einen Haken drunter machen und schauen wir das, was unter Ralf Rangnick passiert ist in den letzten 2, 3 Wochen und was in Zukunft passieren wird, denn da gibt es ja genug zu tun, nehme ich mal an.
Wir kommen, jetzt gehen wir ins Detail, machen wir ganz kurze Pause davor, bitte.
Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
Ja, es bleibt Österreich mit einem Ralf Rangnick-Einschlag, mit Alfred Tatar und mit Martin Konrad. Was mir halt schon aufgefallen ist, Alfred, und ich habe auch dieses Frankreich-Spiel zur Gänze gesehen. Ich habe dann das Dänemark-Spiel gesehen und ich habe auch die zweite Hälfte des Dänemark-Spiels, wo das Licht ausgefallen ist in Wien. Lustigerweise bin ich im Auto gesessen und mir gedacht, na, deppert, verpasse ich gerade das Match kommen und dann fällt das Licht aus. Das Ganze wird eine gute Stunde später angepfiffen, sehe ich doch noch die zweite Halbzeit. Also zumindest bei den Heimspielen, das Kroatien-Spiel habe ich nicht gesehen, aber habe ich schon mir gedacht, es macht mir Spaß zuzuschauen, weil irgendwie war, klingt deppert, aber es schien mir doch ein bisschen Aufbruchstimmung im Team zu sein. Hast du das auch gespürt?
Ich denke, man muss diese Nations League-Partien einmal folgendermaßen bewerten. Erstens, die Gegner, die wir da zu bespielen hatten, die sind ja im Sinne von Frankreich zum Beispiel, die Weltmeister sind und sich eigentlich auf das Turnier für Katar vorbereiten, die haben diese Nations League Spiele sicherlich nicht in dieser Ernsthaftigkeit gesehen, wie es Österreich getan hat, was ja logisch ist. Ralf Rangnick kommt, er ist der neue Messias, er bringt einen neuen Spielstil, eine neue Energie in die Truppe, da ist ein hohes Motivationslevel drin, jeder will sich zeigen, jeder, der die Chance bekommt, gibt natürlich 100%, um für das Team weiter in Frage zu kommen. Das heißt, die Gewichtung von Österreich war 100% für diese Spiele, während es vielleicht Kroatien zu Beginn oder auch Frankreich nicht so eine hohe Gewichtung hatte, weil für die geht es dort eigentlich um sehr wenig. Das hat ja Martin schon eingangs richtigerweise erwähnt. Das heißt, die Startposition für diese Spiele waren ja unterschiedlicher Natur. Sowas hat man dann gesehen. Man hat eine sehr engagierte österreichische Nationalmannschaft gesehen gegen Kroatien, auch gegen Frankreich, gegen Dänemark zu Hause. Da war die Möglichkeit, dass man Dänemark besiegt, überhaupt keine Frage. Und schließlich in Dänemark, wo man dann chancenlos war. Also es gibt eigentlich, wenn man alle vier Spiele hernimmt, sehr unterschiedliche Leistungsniveaus, die da geboten wurden. Und deshalb glaube ich, man muss einmal das jetzt sacken lassen. Das war das Erste, was Ralf Rangnick dem Team vermittelt hat, eine Art Grobschliff. Und dieser Grobschliff muss sich verfeinern bei den nächsten Nations League Partien, die sind Kroatien zu Hause und Frankreich auswärts, dass man dort schon die Abläufe genauer sieht, die er sich vorstellt, beziehungsweise auch schon von der Kaderstruktur erkennt, wo der Stamm sein wird, auf den Ralf Rangnick setzt. Daher, man muss also zunächst einmal diese vier Spiele als sozusagen Vorlesung in der ersten Instanz betrachten. Und jetzt kommt die Vorlesung für die nächsthöheren Semester. Und da muss man dann schon mehr an Ansprüchen an den Tag legen. Daher, dieses Projekt, das jetzt zu laufen begonnen hat schon Dinge gezeigt, wo die Reise hingehen kann, aber es hat auch Dinge gezeigt, die noch an alte, unter Anführungszeichen alte Leistungen angeknüpft haben, wenn man das jetzt auch so populistisch sagen will. Also gegen Frankreich zum Beispiel, zweite Hälfte, waren wir vollkommen chancenlos und in Dänemark auch. Das heißt, diese Schwächephasen, die man in manchen Spielen gezeigt hat, da wird der große Hebel anzusetzen sein, dass man dann über 90 Minuten gegen eben solche Top-Gegner einmal keine Schwächenphasen hat. Und das wird das Projekt sein, das Ralf Rangnick umzusetzen hat. Weil am Ende von allem muss die Qualifikation für die Europameisterschaft stehen und noch wichtiger, die Qualifikation endlich einmal wieder für die Weltmeisterschaft. Weil die Europameisterschaft ist für mich, und man möge mich dafür schlagen, aber ich nehme das zur Kenntnis auch dann, eine Breitensportveranstaltung bei 24 Verbänden aus insgesamt 54, also fast jeder zweite Verband ist dabei. Also da muss man sagen, da muss man sich qualifizieren aus Österreich. Aber die große Doktorarbeit, die Ralf Rangnick zu machen hat, und an der wird er aus meiner Sicht gemessen, wird sein Qualifikation für die Weltmeisterschaft Mexiko, USA, Kanada.
Ja, früher mal hieß es ja immer, Martin, es ist schwieriger, eine Europameisterschaft zu gewinnen als eine Weltmeisterschaft. Also zumindest ist es jetzt deutlich einfacher für die Europäer, ja, zur Europameisterschaft zu fahren, wenn Alfred das eh schon sagt, 24 von 54, ja. Das war noch keine Frage.
Meine ja, das
Frage
ist auch wichtig.
Ja, ja.
Ich wollte nur sagen, es sind ja 54, 55, je nachdem, ob Russland wieder mitmachen darf oder nicht, wie auch immer, aber egal. Es ist auch schwieriger, sich zu qualifizieren, es ist ja schwieriger, die Europameisterschaft zu gewinnen, als sich eben zu qualifizieren. Es ist ja in der Tat so, weil dann sind ja zwar 16, 24 dabei, aber am Schluss in K.O.-Phase sind ja dann trotzdem die besten Teams, und während du bei einer Weltmeisterschaft unter Umständen schon ein paar vorher aufgrund des Modus ausscheiden müssen, und dann hast du unter Umständen halt in einer K.O.-Phase, in einem Achtelfinale, den fünften oder den vierten aus Asien oder Südamerika und nicht die Nummer 10 aus Europa, ja, oder die Nummer 11. Und das ist dann schon ein Unterschied. Insofern stimmt es schon. Das Turnier an sich, gerade in der K.O.-Phase, ist dann meines Erachtens schon hochwertiger. Hm. Ja, ich rede jetzt nicht vom Halbfinale, Finale, aber ich rede jetzt von einem Achtelfinale und Viertelfinale. Und deswegen stimmt es eigentlich schon, ja.
Gut. So, jetzt hatten wir, Martin und ich, ja auch schon gesprochen vor 3-4 Wochen, dass ein Mann, der mit diesem ganzen Pressing-System eigentlich herzlich wenig anfangen kann, Marko Arnautović sein könnte, ein Routinier, jetzt mehr als 100 Länderspiele alt. Ich bin in einer Zeit groß geworden, genauso wie ihr, wo nie jemand gedacht hätte, dass irgendjemand mal den Gerhard Hanapi einholen würde können. Jetzt hat der Dragovic 100, wenn ich es richtig gesehen habe, Arnautović hat schon mehr als 100. Wie wichtig ist die Person Marko Arnautović, der Spieler Marko Arnautović vielmehr, Alfred, für das System von Ralf Rangnick, weil eigentlich ist er ja kein Presser, wenn wirklich das System von Rangnick hauptsächlich darin besteht, den Ball zu jagen.
Ja, aber sind wir wieder bei meinem Eingangsstatement. Ralf Rangnick ist der Pressing-Professor quasi. Und das ist für mich überzogen und völlig ein Marketinginstrument, möchte ich jetzt sagen, dass man so eine Nische besetzt und darin sozusagen der Zampano ist. Die Wahrheit ist ja folgende. Es hat schon den Ernst Happel gegeben, der das Vorchecking betrieben hat. Der Total Football von den Holländern, ja, also mit Cruyff damals, Ajax Amsterdam, die haben auf dem ganzen Platz den Gegner attackiert. Das heißt, dieses sogenannte Pressing-System, das jetzt Ralf Rangnick groß gemacht hat, hat es immer schon gegeben. Und das wird aber nicht die einzige Waffe sein dürfen, die Österreich haben soll bei diesen Qualifikationsspielen in der Zukunft, sondern Österreich muss sich viel breiter aufstellen. Das ist auch ganz klar, warum, weil wir eben auch auf Gegner treffen, wie Frankreich, wenn die im Saft sind, das ist eine andere Nummer. Gegen die kannst du nicht hochpressen, weil die machen in 3-4 Pässen dich auf mit dem Mbappé vorne, der rennt dir 5-mal davon. Das heißt, Ralf Rangnick muss natürlich seine Hauptidee, die er vertritt, das sogenannte Pressing, dem Team näher bringen. Das wird wichtig sein gegen Gegner, die man auf Augenhöhe hat oder vielleicht schwächere, dass man dort sehr viel Druck ausübt. Aber gleichzeitig muss man auch das verbreitern. Das heißt, wie reagiert man auf Teams, die besser sind? Ob es da sehr sinnvoll ist, diese Pressing-Varianten einzusetzen, das ist sei dahingestellt. Also ich glaube, Flexibilität, ein sehr schönes Modewort heutzutage in dieser Hinsicht, wird auch Ralf Rangnick in unserer Nationalmannschaft näher bringen und wir werden nicht nur Pressing sehen.
So, jetzt dazu.
Zwangsläufig.
Ja, bitte.
Muss es so sein. Zwangsläufig muss es so sein. Denn man könnte ja sagen, die Gegner jetzt waren ja noch interessanter für diese Art von Spiel. Ja, auch wenn der Alfred völlig recht hat, wenn ich da so hoch stehe, dann habe ich unter Umständen gegen Frankreich ein Problem und man ist ja dann sogar in einen Konter gelaufen beim 1-1. Also insofern, genau. Da hat es ja auch die Fehler den Fehler in dem Fall gegeben und es hätte dann noch schlimmer enden können. Das heißt, das ist das eine. Und das zweite ist, weil wir immer von der Qualifikation reden, egal ob für die Europameisterschaft 2023 ist die Quali nächstes Jahr und für die Weltmeisterschaft ist dann die Qualifikation im Jahr 2025, für die EM 2026. Wir werden dort Gegner haben aus den Töpfen, selbst wenn Österreich aus dem Top 3 kommen sollte, dann kommen Gegner aus dem Top 4 und Top 5. Und sonst, wenn man Top 2 ist, aus dem Top 3er Topf, also aus dem 3er Topf. Das heißt, das sind Gegner, ich sage jetzt einmal, Irland, Nordirland, Bosnien, Moldau, das sind Gegner, die spielen aber dann so, dass sie hinten drinnen stehen. Dann hat Österreich den Ball. Und es wird dann vor allem auch um Lösungen gehen mit dem Ball. Ja, damit du genau diese Spiele gewinnst. Die sind nämlich dann die Spiele, die du gewinnen musst, damit du zumindest Zweiter wirst in deiner Gruppe. Dann bist du fix bei einer Euro und bei einer WM bist du eben dann im Playoff. Also das heißt, du musst sehr wohl verschiedene Varianten haben und das wird dann eben das Spannende sein. Denn das ist ja auch jetzt immer kritisiert worden bei den österreichischen Teams in den letzten Jahren. Und das wird dann spannend zu sehen sein, ob es hier dann tatsächlich eine Weiterentwicklung gibt oder eine Entwicklung dahingehend gibt. Denn im Moment muss ich sagen, wir haben 4 Spiele gesehen, in denen es alles gegeben hat. Und wenn es um Ergebnisse geht, muss ich sagen, 4 Spiele, 4 Punkte. Fakt ist, Österreich ist Dritter, spielt zunächst im September in der Nations League in Frankreich. Wenn es dort eine Niederlage gibt, ist Österreich Vierter und dann steigt Österreich ab. So. Dann kann man wieder sagen,
erwartbar. Okay, ist es schon erwartbar in der Gruppe.
Aber braucht man nicht, ja schon, aber worum geht's denn? Es geht letztlich, finde ich, was habe ich davon? Schön spielen und alles verlieren? Sind wir dann zufrieden? Also irgendwann muss man schon auch einmal, wie es der Alfred und auch wie es Ralf Rangnick gesagt hat, es geht auch um Ergebnisse und das weiß ja der Teamchef ohnehin. Und jetzt noch 2 Sachen. Das eine ist, weil vorher Rangnick angesprochen worden ist, wegen Euro und wegen WM-Qualifikation, hoffentlich ist er dann noch da. Rangnick verändert sich ja auch gern immer wieder, war auch einmal kurz in Moskau, dann war er plötzlich in Manchester. Also wer weiß, ob der 2025 überhaupt noch in Österreich ist. Und ich glaube, deine Frage zuletzt war wegen Arnautovic, ne?
Ja.
Und ja, also ich finde, das erste Spiel hat gezeigt, ein neuer Trainer und dann war der Marko Arnautovic plötzlich ein bisschen flink. Das zeigt mir ja nur, wie diese Spieler und auch wie Marko Arnautović tickt. Also unter Franco Foda wäre wahrscheinlich in Kroatien nicht so gelaufen, auch wenn es der Auftrag gewesen wäre. Das zeigt mir nur, welche Qualität er trotzdem hat. Ich glaube, er wollte allen zeigen, was habt ihr gesprochen? Ich passe nicht in diese Nationalmannschaft unter diesem Teamchef. So ungefähr. Ich zeige euch, wie es geht, dann macht er auch noch das Tor. Und damit hat er eigentlich wieder gezeigt, ohne ihn geht es doch nicht. Mein Eindruck ist es.
Ja, und er darf gegen Dänemark, darf auch das 2-1 machen. Das er normalerweise ja auch macht, wenn er den Torwart schon ausspielt und dann schießt er aus kurzer Distanz noch an die Latte.
Ja, ja, natürlich. Ja. Eben, auch da gibt's Kritik. Wir haben ein paar Chancen und da muss man sie auch nutzen. Wenn man schon 2-3 hat, da muss man die nutzen. Ansonsten wird es auf diesem Niveau immer Gegentore geben und dann eben auch Niederlagen oder Unentschieden. Also, aber ich wollte nur sagen, ich habe schon auch gesehen, wie die Spieler dann plötzlich gerade zu Beginn alles zeigen wollten, ja. Mhm. Und es gibt nicht nur Leimers und Schlagers und Seiwalds. Es gibt schon auch noch die anderen Spieler, die sage ich einmal, sich auch ein bisschen richten und auf die Uhr schauen, welcher Tag ist heute und welche Spiele habe ich am Wochenende oder muss ich in Urlaub? Also das ist mein Eindruck gewesen.
So. Bravo, Martin, das hast du so formuliert, das könnte ich nicht besser.
Frage noch an beide, aber Alfred, weil du gerade am Wort bist, der erste, bei dem ich das Pressing gehört habe, war ein Sturmtrainer Anfang der 90er Jahre und ich glaube, der hieß Milan Djuricin. Kann das sein? Der war nicht lang da, aber der ist da.
Milan Miklavic. Zuerst Milan Miklavic und dann Milan Miklavic und dann kam erst der Djuricin. Djuricin. Aber okay. Der Milan Miklavic war da, hat die Viererkette vor allem auch publik gemacht damals und
mit
und
dem LASK-Trainer Brogeland.
Genau. Okay. Das auch. Also da war der Miklavic war das, aber wie der Alfred schon gesagt hat, in Holland streiten sie, war Hapel mit Feyenoord doch vor Cruyff und Ajax schon total Football und alles wird immer diesem Cruyff und Ajax zugeschrieben. Dabei war Franz Hasel mit Ernst Hapel 1970 der Meistercup, also Champions League,
so
genau mit dieser Art von Fußball.
Genau.
Mit Feyenoord Rotterdam. Es ist wie in der Mode, oder, Alfred und Jens? Es wiederholt sich alles, ja. Natürlich alles in einem höheren Tempo. 2020 wird mehr gelaufen als 1970. Aber die Ideen hatten Menschen auch schon vor 50, 60 Jahren, wie man vielleicht den Fußball verändern kann. Und dann kam Arrigo Sacchi und dann kam Pep Guardiola. Die sind ja nicht einfach nur heute aufgewacht und haben eine Idee gehabt, sondern auch die haben gesehen, wie sich das alles entwickelt hat im Laufe der Zeit.
Aber da sind wir bei meinem Hauptproblem und das wird auch Ralf Rangnick betreffen aus meiner Sicht. Wir reden jetzt vom Pressing, ja, aber das ist der Status quo. Mich würde viel mehr interessieren und das wäre aus meiner Sicht eine große Angelegenheit, diese Frage zu lösen, wohin entwickelt sich der Fußball in 3, 4, 5, 6 Jahren? Weil wenn man das antizipiert, wie man da neue Wege bestreiten kann, ja, dann hat man da schon eine Nasenlänge voraus. Also Pressing-Fußball heute, da hast du recht, das ist schon vor 50 Jahren passiert, aber nehmen wir den heutigen Stil, der ja durchaus auch anders ist als der damalige, wegen der vielen Regeländerungen etc. Der Fußball hat sich ja auch verändert seit damals. Aber für mich wäre schon interessant, die Überlegungen völlig neu anzustellen, was könnte man verändern, was noch nicht angedacht worden ist. Und ich bezweifle, dass das ein Trainer, selbst wenn es Rangnick ist, heute riskiert, weil er eben, wie wir schon erwähnt haben, immer auch auf Resultate angewiesen ist, die es zu holen gilt. Und da kann man seine eigenen Gedankengänge vielleicht dann oft nicht durchsetzen. Also der Fußball von morgen interessiert mich eigentlich, wie der aussehen sollte. Und da sind Antworten gefragt und da sind die rauchenden Köpfe jetzt, die es zusammenzustecken gilt.
Dann lass mich aber abschließend für heute einen Namen ins Tableau, in den Ring werfen, der als einziger eigentlich diesen Fußball von morgen kreieren könnte. Und das ist Julian Nagelsmann beim FC Bayern München. Warum? Weil er erstens unfassbar gute Fußballspieler hat und weil er sich gar nicht so deppert anstellen kann, dass er die deutsche Bundesliga nicht gewinnt. In England, Guardiola und Klopp können das nicht machen, weil die eben so große Konkurrenz haben. Und ich glaube, Martin, jemand wie der Nagelsmann, der könnte, und das traue ich ihm ja zu, weil er unfassbar wie verkehrt zu sein scheint, der könnte mal wirklich was riskieren. Was denkst du?
Na, das ist eine These, die du da aufstellst, die ich nicht unterschreibe.
Wieso
weil,
nicht?
Ich glaube, so etwas, naja, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, um Spuren zu hinterlassen, im Fußball insgesamt, musst du mehr schaffen als die deutsche Meisterschaft. Und nur wir alle Trainer, die wir jetzt genannt haben, alle Mannschaften, die wir jetzt genannt haben, haben den europäischen Fußball zu einer bestimmten Zeit mit einer speziellen Art von Fußball bestimmt. Und deshalb reden wir auch darüber. Im Übrigen auch die Sacchi-Geschichte gab es schon in den 60er Jahren. Mir fällt im Moment nicht der italienische Trainer ein. Ich glaube, es ist einer Friulaner aus dem Norden, der das damals schon eingebracht hat auf einem kleinen Niveau. Und es gibt noch andere Trainer. Wolfgang Frank sagt, Jürgen Klopp immer, der war mal kurz vor der Austria in den 90er. Jürgen Klopp sagt ihm, das ist mein Trainervater. Der hat das gespielt, so wie ich es wollte. Ja, also ich will damit nur sagen, manche haben halt dann nicht den Erfolg, weil sie nicht die Mannschaft hatten oder nicht das Glück hatten, zu einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Mannschaft auf einem bestimmten Niveau arbeiten zu dürfen. Aber ich will damit nur sagen, Nagelsmann hätte die Chance, aber dann muss er nicht nur deutscher Bundesligameister werden, dann musst du auch die Champions League gewinnen, dann musst du 1, 2, 3 Jahre auch, finde ich, einen Fußball spielen, so wie damals eben auch vor 15 Jahren Guardiola mit Barcelona, wo jeder, der das Spiel sieht, sagt, wow, ja, da ist was anders als sonst. Oder unter Sacchi Milan, kann ich mich nur erinnern, war noch jünger, aber das war halt anders und das war auch erfolgreich natürlich, das muss es im Übrigen auch sein. Und das alles zusammen ergibt dann erst, finde ich, den Mix, dass es ein Fußball ist, der in Nuancen natürlich oft nur anders ist, aber eben entscheidend anders ist und den wir dann auch wahrscheinlich alle sehr loben werden. Und da hat der Alfred völlig recht. Man muss eben dann einer der Ersten, um nicht zu sagen der Erste sein, der dann mit einer Mannschaft diesen Erfolg hat. Wer das schafft, der wird natürlich dann auch spielbestimmend sein, erfolgreich sein und wir werden drüber reden. Aber ob das Nagelsmann mit Bayern ist, aus heutiger Sicht sage ich nein, weil so sensationell ist die Truppe nicht, um da etwas anderes zu machen. Aber vielleicht
liege ich. Ich möchte das noch ergänzen schnell. Ich glaube auch, dass so ein Impuls nicht ausgehen wird von einem Trainer der Nationalmannschaft. Dafür ist es einfach nicht möglich, die Ideen, die man hat, in den kurzen Lehrgängen, wie man da heute sagt, zu implementieren. Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sind ein anderes Kapitel. Und wir haben Frankreich gesehen, die sind Weltmeister geworden in Russland und da war gar nichts Nachhaltiges Neues. Und viele, viele Weltmeister haben nicht besondere neue Akzente gebracht, sondern eben auf Kräfte gesetzt, die in gewissen Phasen Topform hatten und diese Topform hat dann genügt, Stichwort Maradona oder Kempes früher und so weiter. Dieser Umstand, dass der Fußball neue Wege gehen wird, der kann nur im Vereinsfußball geschehen. Und nachdem eigentlich Europa der Nabel mittlerweile ist im Fußball, im Vereinsfußball, weil eben mit der Champions League die größte Gelddruckmaschine installiert ist, ist da Südamerika auch nicht mehr. Kommt für mich nicht in Frage, dass von dort vielleicht der neue Impuls ausgeht, weil viele Südamerikaner eben in Europa spielen. Das heißt, der nächste große Aspekt, der hier zu bestehen sein wird, ist nach Guardiola mit seinem Ballbesitzfußball, hat aber auch nichts mehr gerissen seit Barcelona auf Champions League-Ebene zum Beispiel. Also ich erhoffe mir, dass demnächst ein neuer Stern aufgeht, der eben den Fußball auf eine neue Ebene hebt und vieles davon hängt aber immer, und das möchte ich betonen und das ist mein Schlusssatz, wenn ich das so sagen darf, immer auch von der Fähigkeit der Spieler ab, das spielen zu können, was sich der Coach vorstellt. Weil es ist unmöglich, dass du deine Ideen erfolgreich durchbringst, wenn deine Spieler limitiert sind im physischen, konditionellen, technischen, technisch-taktischen oder in der Steuerungsebene, sprich in der Birne. Und nur dann, wenn du Spieler hast, die in diesen Bereichen etwas zu leisten imstande sind, dann kannst du neue Wege im Fußball bestreiten.
Großartig. So, das ist auch das Schlusswort, aber was man jetzt nicht sieht, Martin Konrad in Graz, ich in München, wir sitzen mit Schaum vor dem Mund und hören dem Alfred zu, aber wir haben nur eine Frage, Alfred. Wie wird dieser Ribiselkuchen, den du jetzt gleich anrichten wirst, mal uns bitte ein Bild von diesem Ribiselkuchen. Meine Mutter gibt da immer so ein Zuckerzeug drüber, dann ist er mir fast ein bisschen zu süß, unten aber ein schöner Mürbteig. Wie wird's bei dir werden, Alfred?
Also, ich kann das Rezept, jetzt könnte ich dir sofort hier telefonisch auch übermitteln, aber das mache ich nicht. Ich sage nur eines. Eckhard Witzigmann würde sagen, ich habe nie kochen gekonnt.
Pause!
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
Ja, die Big Show 565 geht weiter mit Handball. Heute ein Solo für den großen Uwe Semrau. Grüß dich, Uwe.
Guten Morgen, hallo.
Uwe, du warst am Wochenende für DAZN live vor Ort in Köln. Lebt diese, ich war vor, keine Ahnung, 7, 8 Jahren mal dort, lebt diese Veranstaltung aus deiner Sicht immer noch so toll, wie es in der Vergangenheit mal war?
Also ich finde gerade dieses Wochenende hat Standards gesetzt. Das war wirklich berauschend. 4 starke Spiele und dann absoluter Highlight-Sonntag. Also der THW Kiel hat um Bronze gekämpft. Das war schon fast heldenhaft, wie die auf der letzten Rille das noch geschafft haben, West Bremen niederzuhalten. Und das Finale war eines der besten in der Champions League-Geschichte. Dazu eine volle Halle. Bei den Inzidenzen im Moment natürlich auch immer mit einem Fragezeichen versehen, aber die Stimmung war absolut großartig und vor allen Dingen war der Sport sehr stark, das muss man sagen. Also die Spiele waren auf einem Niveau, die so ein bisschen das wiedergespiegelt haben, was in der Saison vorher passiert war. Die Gruppe, in der sich Barcelona befand zuvor, war ja sehr, sehr ausgeglichen und das wurde, wie gesagt, wiedergespiegelt in diesem Finale gegen Kielce. Also ich kann nur sagen, es ist nachvollziehbar, dass dieser Vertrag mit der Lanxess Arena in Köln verlängert wurde bis 2026. Denn das war wieder mal eine Standortbestimmung vor vielen, vielen Zuschauern, die wirklich Spaß gemacht hat und die alles hervorgekehrt hat, was Handball so schön und attraktiv macht auf diesem Niveau.
Ja, und natürlich, wir kommen gleich zu diesem dramatischen Ende des Finals dann mit einem 7-Meter-Schießen. Jetzt ist Barcelona die erste Mannschaft, der es gelungen ist. Uwe, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist die erste Mannschaft, der es gelungen ist, hintereinander das Final Four zu gewinnen. Zweimal. Wie historisch ist diese Leistung?
Also natürlich werden da jetzt Superlative hervorgekehrt. Das ist schon was Besonderes, natürlich. Aber ich sag mal, der FC Barcelona hat natürlich letztes Jahr Standards gesetzt, bei denen man das fast erwarten konnte, dass sie zumindest wieder ins Endspiel kommen. Sie sind ja auch als Favorit mehr oder weniger in dieses Final Four gestartet. Und das Ganze hat für dieses Team auch eine gewisse Bewandtnis. Und das hat man gesehen an dem Umfeld, das dort mitgekommen ist. Nach Köln sehr viele ehemalige Spieler, Weggefährten des Trainers Carlos Ortega, die dort mitgefiebert haben, Mitglieder des Gesamtvorstandes vom FC Barcelona. Und da muss man im Hintergrund wissen, dass die auch nicht mehr so auf Rosen gebettet sind wie in den vergangenen Jahren. Sie sind ganz normale Protagonisten in diesem Markt, in diesem europäischen, und es gehen ja jetzt die ersten prominenten Spieler weg, so wie Ludovic Fabregas zum Beispiel, der dort extrahiert wurde aus diesem tollen Kader, aber der FCB kann sich auch nicht mehr jeden Spieler leisten und die müssen ein bisschen sparen und da hilft natürlich dieser Champions League Titel und diese Verteidigung, um den Status innerhalb des Gesamtvereins bei Barca auch zu verteidigen oder vielleicht die Möglichkeiten wieder ein bisschen zu erweitern.
Auf wen könnten Sie nicht verzichten? Also für mich ist natürlich dieser Torwart, wir haben ja schon öfter über ihn gesprochen, Pérez de Vaga, immer wenn eine deutsche Mannschaft sieht oder die deutsche Nationalmannschaft, dann ist er unüberwindbar quasi. Und Dika Mem wäre der Zweite, wo ich sage, auf den können Sie nicht verzichten. Wen siehst du denn da ganz vorne?
Ja, das ist ja auch das Gute an Barca. Dika Mem hat für meine Begriffe nicht die überragende Rolle bei diesem Champions League Finale gespielt. Mhm. Also im ersten Halbfinale war das ganz klar Lukas Hindrić, der es dem THW unheimlich schwer gemacht hat, die Lücken zu schließen in der Abwehr. Der hat wirklich den THW zum Teil auseinandergenommen. Da hat man auch gesehen, um nochmal darauf kurz zurückzukommen, dass Pekler so unendlich stark gefehlt hat im Abwehrverband. Aber sie haben dann im Finale Melvin Richardson aus dem Hut gezogen, der als zweiter Linkshänder im Rückraum gespielt hat auf der Mitte, der das fantastisch gemacht hat. Ich verstehe gar nicht, warum sie das nicht öfter versuchen. Also dazu ein Alex Gomez, der traumwandlerisch sicher von außen und vom Punkt trifft. Also das ist die zu reduzieren auf die KMM. Und Perez de Vargas wäre zu kurz gegriffen, wenngleich natürlich dann in so einem 7-Meter-Werfen der Torwart diese exponierte Stellung hat. Und da hat er einfach mal wieder gezeigt, wo der Hammer hängt oder wo der Ball hängen bleibt vielmehr. Und hat so ein bisschen seine Ausnahmestellung für dieses Final vorgezeigt und war anderen Torhütern wie Niklas Landin zum Beispiel um Längen voraus. Ja.
So, jetzt sind wir aber schon bei den Torhütern und ich habe ja Bob Hanning sehr angeregt gelauscht und Gary Paubern, die im Kommentar gesagt haben, also Bob Hanning hat überhaupt keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass Andy Wolf der beste deutsche Torhüter ist. Es hat es nicht nur an diesem Wochenende festgemacht, aber auch. Wie siehst du da die Gemengelage?
Also Andy Wolf ist durch diese besonderen Events natürlich top motiviert und er hat auch eine tolle Leistung abgerufen. Aber er muss natürlich einen 7 Meter halten am Ende. Daran werden auch Torhüter festgemacht, klar. Und ich war mir auch sicher, nachdem er die ersten beiden berührt hatte, dass er den dritten oder spätestens den vierten hält, um da sich auch einzubringen in diese Entscheidungsfindung. Das hat er leider nicht geschafft. Das wäre die Sahnehaube gewesen auf seiner Leistung, denn im Endspiel war er wirklich gut, das ja, muss ich ja sagen. Und er ist derzeit auf dem Top-Niveau. Das hat der Bob auch gesagt, dass es da Schwierigkeiten gab mit dem perfektionistischen Trainer Talan Duschebaev, aber dass er sich enorm gesteigert hat während der Saison und mit dazu beigetragen hat, dass Kielce ja die Gruppe gewonnen hat vor den anderen Mannschaften. Und er ist derzeit wirklich super drauf. Aber der beste Torhüter bei diesem Turnier war er nicht. Das war Perez de Vargas. Aber zweifellos ist Andy Wolf. Er ist gereift, auch als Typ, als Mensch. Er ist jetzt 31 Jahre alt und hat hoffentlich noch viele, viele Jahre im Tor vor sich und in der deutschen Nationalmannschaft.
Weil du ihn gerade erwähnt hast, wie siehst du den Trainer Talan Duschebaev, der ja seine Söhne da mitgenommen hat? Auch da war Bob Hanning ganz hin und weg. Vom Alex, glaube ich, war es. Ist das ein richtiger Welttrainer, Duschebaev?
Ja, kann man schon sagen. Also er ist ja in ganz armen Verhältnissen, um mal weit zurückzureichen, in Kirgisistan aufgewachsen und dann durch diese harte Schule in Moskau gegangen als Spieler, zweimal selbst Welthandballer gewesen, hat sich dann in Spanien niedergelassen. Seine Söhne spielen seit vielen Jahren in der spanischen Nationalmannschaft. Ich finde es auch erstaunlich, wie gut der Jüngere gespielt hat. Also Alex Duschebaev kennen wir ja. Hm. Tragisch, dass gerade er diesen letzten 7 Meter da verworfen hat. Aber ich fand, nach der schweren Verletzung hat sein jüngerer Bruder vor allen Dingen auch sehr stark gespielt. Also das hat mich sehr beeindruckt, wie der sich da reingeworfen hat. Und von daher, und also sie haben auch keinen Bonus bei dem Vater. Wenn die Mist bauen, dann werden sie genauso angepfiffen wie der Rest der Mannschaft, ja. Und ich habe mit Alex Duschebaev geredet, auch mit dem Vater nach diesem Spiel. Und ich fand sehr aufgeräumt die Reaktion von Alex Duschebaev, der gesagt hat, sehr reflektierend nach dem Match. Wir haben eine super Leistung hier abgerufen. Mist, dass ich den letzten verworfen habe, aber wir können trotzdem stolz sein. Und wenn man sieht, wie die Fans aus Kielce diese Mannschaft trotz der Niederlage gefeiert haben, das war für mich absolut erstaunlich. Die haben minutenlang Standing Ovations ihrem Team, das gerade die herbeste Niederlage erfahren hat, verpasst und haben die gefeiert, dass die gar nicht so lange die Köpfe haben hängen lassen, sondern waren erfreut, dass sie so viel Support bekommen haben. Und zur Familie Duschebaev, ja, er ist immer, der Alte ist immer noch ein brodelnder Vulkan, der am liebsten gerne mitspielen würde und ja, immer hin und her gerissen ist zwischen Zuckerbrot und Peitsche in diesen Momenten. Und ich glaube, er war am stärksten enttäuscht. Die Spieler waren es gar nicht so, weil sie auch gewahr wurden, was da gerade für ein riesen Endspiel gelaufen ist. Talant, der hat sich kaum erholt. Der musste dann erstmal in die Kabine, wie das bei den Trainern dann so ist. Und hat sich da ein bisschen berappelt, aber der war tief getroffen von dieser Endspielniederlage.
Also wer es nicht gesehen hat, das war ein gigantisches Spiel und Uwe, Hand aufs Herz, ich wusste, wie Kielce den Ausgleich schießt in der regulären Spielzeit. Ich wusste, dass es über den Kreis gehen wird. Es war mir völlig klar, dass die das so machen, aber war dieses Endspiel, was mir auch gut gefallen hat, war, weil ich fand, die Schiedsrichter haben jetzt hier keine so große Rolle gespielt. Das nervt mich ja beim Handball maßlos, welchen Einfluss die Schiedsrichter haben. Aber ich finde, in diesem Finale zumindest, natürlich kann man über zwei, drei Entscheidungen diskutieren, aber ich finde, dass die Schiedsrichter sich so gut es ging zurückgenommen haben. Wie hast du die gesehen?
Fand ich auch. Und sie haben ein gewisses Maß an Härte für die Abwehr zugelassen. Das, im Moment habe ich so das Gefühl, es ist die Inflation der roten Karten. Und das haben die Schiedsrichter nicht gemacht. Es ist einerseits sehr gut gewesen, auf der anderen Seite ist es auch ein Problem. Denn dieses Maß an Härte, das im Finale zugelassen wurde, hat man vorher nicht gesehen. Und dort waren bei den anderen Spielen waren die Maßstäbe viel mehr in Richtung Strafzeiten verteilen, oder auch eben diese fragwürdigen roten Karten, die es da gab. Und ich finde, in diesem Finale hat man gesehen, wie man pfeifen muss, damit diese Balance zwischen Abwehr und Angriff auch gewahrt bleibt. Und dann entsteht eben das, was du sagst, sie greifen nicht so oft an, sie geben nicht so oft einen 7 Meter, sie lassen für die Abwehr auch was zu und das macht auch das Spiel schnell. Denn wenn einer reingeht, verwirft den Ball, ist es ein Ballgewinn für die Defensivreihe und dann wird das schnell wieder das Spiel nach vorne wieder schnell gemacht und deswegen war dieses Finale auch so attraktiv, weil es immer weiter ging, weil sie, wie du sagst, sich zurückgehalten haben und ich finde die Art und Weise, wie solche Spiele gepfiffen werden sollten und zwar schon vorher in der Gruppenphase der Champions League, war beispielgebend und ich hoffe, dass es eher in dieser Richtung weitergeht, denn das waren ja andere Spiele, wo laufend der Videobeweis zu Rate gezogen wurde und das war absolut nervend und das killt die Dynamik des Handballs. Und dann sind wir, Bob Hanning hat das auch thematisiert, längst beim Fußball angelangt und das wäre für diese Sportart nicht angemessen.
Letzte Frage zum Handball. Es war natürlich unfassbar spannend mit diesem 7-Meter-Schießen und der zweite Siebener, wo du sagst, Wolf hat ihn berührt, denn ja, das ist ein unfassbares Pech, dass er reingegangen ist. Komme ich gleich später noch zurück drauf mit meinem Sohn in den Power Rankings. Aber ist denn wirklich 7-Meter-Schießen der beste Weg, um den Champions League-Sieger zu küren?
Ja, in dem Fall schon. Denn die Spieler waren platt. Also eine Verlängerung.
Okay.
Also wir saßen ja unmittelbar hinter den Bänken und jedes Mal, wenn ein Spieler rauskam, so wie Patrick Wienzek oder so, die waren am Ende, die haben die letzten Kohlen aufgelegt und es muss dann irgendwann eine Entscheidung herbeigeführt werden. Und ich finde, wie beim Elfmeterschießen auch, du hast da genug Möglichkeiten, du hast genug Spieler, die ohnehin 7 Meter ausführen und es muss irgendwann ein Cut gemacht werden. Also noch eine zweite Verlängerung dort einzuflechten ins Regelwerk, das wäre unangenehm gemessen. Das muss irgendwann Schluss sein. Gerade an so einem Finaltag, wo du ja noch das Spiel vom Vortag in den Knochen hast. Also es war gut so, wie es gelaufen ist.
Ja, Uwe, I can't let you go ohne zwei Fragen zum Tennis. Kann Novak Djokovic sich nur selbst schlagen oder siehst du irgendjemand, der ihn schlagen kann in Wimbledon? Und B, was erwartest du von Serena Williams?
Ich erwarte von Serena Williams, dass sie im Doppel gut spielt, weil sie dort sich nicht bewegen muss. Ansonsten erwarte ich von ihr gar nichts. Ich denke, sie kann 2 oder 3 Runden möglicherweise gewinnen, aber darüber hinaus, sie hat überhaupt keine Wettkampfpraxis. Und mir geht der Hype auch total auf den Zeiger. Alles wird diesem weiteren Grand Slam-Sieg untergeordnet und für meine Begriffe wäre es jetzt gut, wenn das Kapitel mal geschlossen wird. Und ich finde das Beispiel Hurkacz finde ich sehr interessant, wie sich Spieler aus diesem Bereich aufschwingen zu einer Leistung, die wirklich, wirklich stark war. Und das ist die Gefahr für Djokovic, finde ich schon. Also ein Spieler aus dieser Reihe zwischen Platz 5 und 20 ist durchaus in der Lage, ihm ein Bein zu stellen. Das wird sehr, sehr spannend sein. Wer das am Ende ist, ob vielleicht auch Berrettini dazu in der Lage ist, in den späteren Runden, kommt ein bisschen auf die Auslosung an. Also für mich ist er, ja, im Favoritenpool, aber es ist nicht so, dass es nur auf ihn ankommt. Also punktuell, denke ich, kann da einer sich aus den Niederungen erheben und ihm durchaus gefährlich werden.
Schön ist, ich werde es mir live anschauen. Uwe Semrau war das. Ich danke dir, Uwe, ganz, ganz herzlich. Handball ist nach wie vor die größte Sportart, vielleicht neben Tennis und Skifahren. Kurze Pause. Big Show 565.
Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
Selten haben wir so ein volles Board gehabt, der Robin und ich. Wahnsinn eigentlich. Eigentlich Wahnsinn, oder?
Eigentlich Wahnsinn, ja. Viele Namen, die ich nicht kenne, die wir da kennenlernen darf, so ist besser ausgedrückt. Ja. Und vielleicht mich auch mal zu neuen Sportarten hinziehen werden.
Ja, fangen wir mit Sportarten an, die du kennst. Fangen wir mit den Teams an.
Sportarten, die ich kenne, ja, dann werden wir gleich mal beim FC Bayern landen.
Ja.
Fußball. Ja. Den lang schon, also im Volksmund zumindest, bekannten Transfer von Sadio Mané vervollständigt haben.
Erklär mir mal, warum. Also ich sehe, also das Power-Move schätze ich das natürlich ein, aber was sagt denn da deine Community? Was sagt denn der Jakob dazu zum Beispiel? Dass sie einen Spieler einkaufen, der genau das Gleiche kann, nur vielleicht ein bisschen besser als Sané, Gnabry und Coman.
Ich glaube, der ist traurig drüber, dass sie den Lewandowski abgeben wahrscheinlich und das überschattet alles. Und ich weiß auch nicht, die schätzen ja alle den Coman so groß und die hassen ja irgendwie die ganze Bayern, nicht die ganze Bayern-Community, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber die meisten haben ja irgendwie so einen Hass gegen den Sané, der völlig ungerechtfertigt ist.
Ja.
Und ich glaube, den Sané gegen den Mané auszutauschen, das sehen viele schon gerne. Und der Gnabry, ja, ich weiß auch nicht. Wenn wir zu dritt vorne spielen, wenn der Lewandowski weg ist, haben wir dann drei zur Auswahl.
Ja, das wird extrem schnell werden. Das sind aber nicht die einzigen Fußballkandidaten in dieser. Ich hab kurz überlegt, Eintracht Frankfurt vielleicht vorzuschlagen, weil sie quasi Götze geholt haben. Aber Frankfurt haben wir, glaube ich, genug gefeiert in dieser Rubrik schon.
Ja, und Mané ist besser als Götze. Also, das tut mir leid. Er hat mir einen traurigen Moment im WM-Finale beschaffen, aber er ist trotzdem nicht besser als der Mané.
Nein, das ist auf keinen Fall. Aber Fußball haben wir noch jemanden.
Ja, österreichischen Fußball, SCR Altach.
Ja.
Klose verpflichtet, aber leider nicht als Stürmer, sondern als Co-Trainer, oder?
Nein, er ist Cheftrainer.
Cheftrainer sogar?
Er ist Cheftrainer, aber ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und ich glaube, dass Miroslav Klose immer noch so gut in Form ist, körperlich, dass wenn er im nächsten Jahr zum Beispiel bei Salzburg spielen würde, er 20 Tore macht in der österreichischen Bundesliga. Und da sind keine Elfmeter mitgerechnet.
Ja, vielleicht würde er sich auch das Trikot anziehen, wenn er sieht, was bei Alltag rumläuft.
Das kann sein. Okay, das sind unsere Fußballteilnehmer. Haben wir noch, welche Teams haben wir noch?
Die Sieger der diesjährigen Woche und des BBL-Titels. Alba Berlin.
Also natürlich Wahnsinn. Verlieren Spiel 3. Mit 30 und ich denke mir, okay, jetzt kommen die Bayern zurück am Sonntag. Natürlich, es fehlen nach wie vor die besten drei Spieler bei den Bayern, darf man nicht vergessen. Aber dass Alba dann schon von Beginn an so loslegt und das dann so souverän nach Hause spielt, muss man wirklich sagen, Chapeau. Chapeau, Chapeau. Und das Lustige war ja, dass ich mit Körner letzte Woche gesprochen habe, der sagt mir, dass der Coach der Berliner noch keine einzige Auszeit genommen hat in den ganzen Playoffs und dann im Spiel 3, das eben so glatt an die Bayern gegangen ist, ist sogar auf Twitter, ich glaube von der BBL rausgekommen, ja, jetzt nimmt Coach, natürlich habe ich vergessen, wie er heißt, aber nimmt Coach seine erste Auszeit. Also für mich in dieser Woche auch die Sieger beim Team. Wir haben zwar noch ein paar, aber das müssen die Sieger sein, aber Berlin. Es geht jetzt nur noch um einen zweiten Platz.
Es geht noch um einen zweiten Platz. Damit hat Red Bull Racing im Moment wenig zu tun. Das österreichische Formel 1 Team, sie sind einfach immer, immer Erster. Und es ist ein Krampf zum Anschauen.
Naja, ich finde es so lässig, wenn dann die österreichische Hymne gespielt wird, mit der Verstappen nichts zu tun hat. Und der Einzige, der sich da ein bisschen dran erfreuen kann, ist Dr. Helmut Marko, der alte Grazer. Aber okay, gut, Red Bull Racing müssen wir erwähnen. In dieser Woche aber vielleicht Top 3, aber natürlich 1 ist Alba. Schauen wir mal, jetzt haben wir noch Frauen am Start.
wir haben die Bronzemedaille in der Kür.
Ja, und zwar in der, ich wusste gar nicht, dass es extra für die Kür eine Bronzemedaille gibt im Synchronschwimmen, aber es sind die großartigen Alexandri-Schwestern. Die, früher mal gab es die Schwestern Magdalena, nee, wie hießen die, die österreichischen Rodlerinnen, die hießen, glaube ich, Neuer oder Neuner, na jedenfalls die Rodlerinnen, aber jetzt geht es um die Alexandris, die bei Olympia, ich meine, Siebte geworden sind, und bei den Weltmeisterschaften in Budapest haben sie eben für ihre Kür eine Bronzemedaille bekommen. Anna, Maria und Irini. Eigentlich kommen sie aus Griechenland. Ich glaube, es sind sogar drei. Es sind also Drillinge. Korrigiert mich bitte, schreibt uns bitte. Aber ich glaube, es sind Drillinge und zwei schwimmen natürlich nur beim Synchronschwimmen. Eigentlich die ganz große Leidenschaft von Michael Körner und mir, wenn wir mal ehrlich sind. Nicht, dass wir jemals gemeinsam synchron geschwommen werden können und ich, aber es ist kurz davor. Also auch Kandidaten.
Ihr habt ja noch Zeit.
Ja, das war.
Olympia ist ja erst.
2024 in Paris. Körner holen wir im Synchronschwimmen, das wär's.
Mit Steph Curry, der wahrscheinlich da vielleicht seine Goldmedaille.
Oh ja, das wär's, ja.
Hat zumindest der Steve Kerr mal angedeutet, dass das noch fehlt. Aber gut, wir haben eine Bronzemedaille von Zinja Tillmann und Svenja Müller.
In Beachvolleyball, ja. Genau. Ganz große deutsche Tradition. Ja, mit Laura Ludwig vorneweg. Aber Beachvolleyball, ich kannte die beiden nicht. Das ist natürlich ein Frevel, muss ich Heiko dann später fragen. Aber ja, wo ordnen wir das ein? Wir sagen ja, Alba ist eins, überhaupt keine Frage. Und wen hast du danach?
Ich habe danach... Auf Platz 2 habe ich Zinja Tillmann und Svenja Müller.
Okay, gut.
Und auf Platz 3... Ist es die Kür auf Platz 3?
Ja, müssen wir nehmen. Bronze ist Bronze.
Dann ist es die Kür auf Platz 3.
Er hätte natürlich für Tillmann Müller auch gegolten, aber die Alexandri-Schwestern. Einfach, weil ich habe auch ein Interview gehört letztes Jahr mal im Ö3 und das ist einfach herzerweichend großartig. Okay, apropos Schwimmen, wollen wir damit gleich weitermachen?
Machen wir gleich weiter. Und da haben wir, glaube ich, drei im Angebot, die alle Zweiter wurden, oder? Habe ich das richtig mitbekommen?
Ja. Und
Anna Elend über 100 Meter Brust.
Anna Elend, ich wiederhole es mal, ja, hat man nicht gehört, ich habe da reingeredet, 100 Meter Brust der Frauen, ja.
Dann Florian Wellbrock über 800 Meter im Freistil.
Ja, Florian Wellbrock, sicherlich der bekannteste deutsche Schwimmer im Moment. Also
und, ja, den kann sogar ich vom Namen.
Ja.
Und Lukas Mertens haben wir auch noch, der 400 Meter Freistil auch Silber geholt hat.
Ja, ein bisschen schwierige Disziplin für die Österreicher, aber Felix Auböck ist da Vierter geworden. Auch eine überragende Leistung, aber natürlich, wenn wir jetzt sagen, deutschsprachige Power-Rankings, dann werfen wir Deutsch-Österreich-Schweiz zusammen und werden am besten abschneiden. Das waren die drei deutschen Silbermedaillen, vielleicht sind schon welche dazugekommen mittlerweile, aber da werden wir einen aus diesem Trio oder eine aus diesem Trio werden wir rauspicken. Wie geht's weiter?
Wie geht's weiter? Mit Tennis geht's weiter.
Oh ja.
Sowohl Herren als auch Damen. Wir können mal mit dem Oscar Otte anfangen.
Ja.
Wo wir auch zusammen zugeschaut haben. Gegen Medvedev war das, oder?
Genau, gegen Medi haben wir gemeinsam gesehen.
Am Samstag.
Samstag, genau. Am Samstag haben wir viel Sport und Sonntag haben wir auch viel Sport gemeinsam angeschaut. Da ja, kommen wir dann gleich dazu.
Samstag habe ich nicht viel geschaut, da habe ich meine Augen nicht aufgekommen.
Okay, also Oscar Otte zweimal Halbfinals, zunächst in Stuttgart, dann in Halle, hat gegen Medvedev super begonnen und musste den ersten Satz gewinnen. Hat bei 5-3 eigenem Aufschlag Satzball, macht einen Doppelfehler und danach hat Medvedev halt gewonnen. Aber Oscar ist natürlich ein absoluter Jammer. Wahrscheinlich nicht gesetzt in Wimbledon. Weil, es sei denn, Morfis zieht noch raus, was ich fast glaube, dann ist er gesetzt vor der Auslosung, aber sonst schwierig.
Das stimmt, das war ein sehr bitteres Match auch. Also vor allem, wie du erwähnt hast, der Satzball. Aber ich sehe gerade nämlich, weil wir haben ja auch die Quali am Laufen. Es sind ja auch viele Österreicher dabei gewesen, viele Deutsche und bleiben ja auch noch in Runde 3 dann ein paar Deutsche.
Na, es ist ja so, dass wir leider, was heißt leider, wir nehmen am Mittwoch auf und die Wimbledon-Quali, Sebastian Ofner, Denis Novak sind in der entscheidenden Runde. Ofi spielt gegen Radu Albot und der Dennis spielt gegen Stefan Kosloff, Amerikaner. Und von den Deutschen, Moment, ich schaue gleich mal, Nicola Kuhn habe ich gesehen, Wally Masur spielt gegen Christian Harrison, also Daniel Masur selbstverständlich, aber wir Freunde dürfen Wally zu ihm sagen. Gegen Christian Harrison kann er gewinnen, glaube ich. Und gegen
Maximator, oder?
Maximator gegen Nicolas Moreno. Ich kenne Moreno nicht, aber es dünkt mich ein Sandplatz-Spezialist, kann der Maxi auf alle Fälle gewinnen. Heute 12 Uhr wird es gewesen sein und Nicola Kuhn spielt gegen Rinki Hichikata, wenn ich es richtig ausspreche. Noch nie gehört, kann Kuhn auch gewinnen. Das wär, also wenn das wirklich alle fünf, die zwei Österreicher, die drei Deutschen gewinnen würden, dann wäre das Tableau viel lässiger in Wimbledon.
Wo ich aber ich dachte immer, das ist ein Grafikfehler, dass das die Deutschlandflagge beim Kuhn ist, aber ist jetzt wirklich Deutscher geworden.
Na, Kuhn war immer schon Doppelstaatsbürger, ja, Deutschland-Spanien, hat für Spanien gespielt, jetzt hat ihn irgendwas wieder dazu bewogen, zurückzugehen. Wir wollen nicht vergessen, übrigens Nastassja Schunk, die mir in Paris schon extrem gut gefallen hat, wo sie gegen Halep was gewonnen hat, die hat auch eine Chance, dass sie die Quali übersteht, aber ich glaube, das war die einzige Deutsche.
Genau, aber warum sprechen wir die Quali auch an, weil Philipp Kohlschreiber hat zwar verloren, hat hiermit dann sein Karriereende verkündet.
Ja, aber Kohli, was soll man sagen, Kohli, einer der besten Tennisspieler, und zwar wirklich Spieler der letzten 15 Jahre, weil was Kohli konnte, alles die vielen Schläge, konnte Federer vielleicht noch. Natürlich kann Nadal andere Sachen viel besser und das Spiel von Nadal ist auch dynamischer und das von Djokovic sowieso auch, aber Kohli ist so ein unfassbar feiner Tennisspieler gewesen. Aber irgendwann ist mal Schluss. Er ist, glaube ich, 38 und ja, hat genug Kohle gewonnen. Hätte er ein paar Turniere mehr gewinnen können, auch größere Turniere. Aber ansonsten eine fantastische Karriere. Geht leider zu Ende mit der Niederlage gegen Michael Kukushkin am Mittwoch.
Ja, und nur weil wir es jetzt irgendwie, du davor hast es erwähnt, wir sind ja auch die Schweizer, aber die Schweizer Tennisspieler kommen bei uns ein bisschen zu kurz. Aber da sticht auch keiner raus, obwohl...
Doch, 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 Belinda Bencic am Sonntag. Leider musste sie aufgeben. Knöchelverletzung, Finale in Berlin. Müssen wir schon auch erwähnen.
Ja, und aber bei den Herren, da gibt's ja so viele, die so irgendwie, ich weiß nicht, an den Top 100 kratzen, Top 200. Dieser Hüßler spielt ja echt ganz gut.
Ja, und heute?
Rasen.
Heute in oder auf Mallorca.
Ja, das ist genau dieser komische Bellier. Also nicht komisch, der Name ist nur... Den
gehört. Antoine Abelier, wenn man ihn so ausspricht, gewinnt gegen Pablo Carreño Busta mit 3-4. Bemerkenswertes Resultat. Gut, Carreño Busta auf Rasen ist nicht der allerstärkste, aber Bellier ein Qualifikant, also sehr, sehr viel Tennis. Schnell zu anderen Sportarten. Aber doch, wir haben jemanden vergessen beim Tennis noch.
Ja, genau, Sabine Lisicki.
Oh ja, die Sabine. Großartig, heißt großartig. Natürlich von der Auslosung schon ein kleines bisschen geküsst. Erste Runde in Bad Homburg war, glaube ich, Tamara Korpac. Zweite Runde Gretje Minnen. Kann man gewinnen, muss man nicht gewinnen, aber kann man gewinnen, hat sie auch gewonnen. Und jetzt steht sie im Viertelfinale. Von Angie erwarten wir das, die steht auch im Viertelfinale. Bei Sabine Lisicki ist das eine lässige Nachricht.
Apropos Viertelfinale, letztes Wort zum Tennis. Daniel Altmaier ja auch in Mallorca.
Ja. Er hat gegen Baez heute gewonnen, Baez die Nummer 32 in Wimbledon. Okay, weg vom Tennis.
Gut, aber genau, Baez ist ja eigentlich auch jetzt kein Rasenspieler. Ja. Dann Max Kepler, wie immer.
Ja, Max Kepler habe ich noch hingeschrieben. Sprechen wir gleich weiter. Hat sich nicht verbessert, steht immer noch bei 6 Home Runs im ganzen Jahr.
Perfekt. Dann haben wir Marcel Schrötter.
Vierter Platz, Moto2 am Sachsenring. Schade, dass es nicht fürs Stockerl gereicht hat, aber finde ich schon erwähnenswert. Also Marcel Schrötter, das sollten wir schon in die engere Auswahl heute nehmen.
Können wir machen, aber ich habe mal den ersten Platz sicher.
Ja, der erste Platz ist klar.
Und zwar Moritz Seider, der NHL Rookie of the Year.
Da wird mir Heiko dann hoffentlich noch erklären können, warum das sowas Außergewöhnliches ist, aber ich glaube, also in dieser Woche die Nummer 1, sorry, alle Tennisspieler, Schwimmer, Schwimmerinnen und wir haben ja noch mindestens einen Kandidaten, aber in dieser Woche die Nummer 1, das muss Moritz Seider sein. Als Power-Move des ganzen Jahres. Rookie of the Year in der NHL, das ist schon überragend.
Ja, den letzten Kandidaten, den du ansprichst, Andreas Wolf, hätte es sich verdient gehabt, wenn, ganz viel Konjunktiv, er einen 7 Meter gehalten hätte im Finale. Und es war so knapp.
Der zweite vor allen Dingen.
Also da war sehr viel Glück dabei für Barcelona.
Also wir sind beide vor meinem Laptop gesessen, Schulter an Schulter, und besprechen schon da schon die Power Rankings vor. Und Robin sagt original, Andreas Wolf kommt da nur rein, wenn er einen von den Siebenern hält. Der hat keinen gehalten, aber wirklich, also den ersten hätte er schon haben können, den zweiten, das war extrem viel Pech, dass er reingeht. Aber während des Spiels, fand ich, hat er überragend gehalten, Wolf, und deshalb hat er schon seinen Platz in diesen Rankings.
Er hat sich auch den Platz 2 damit erarbeitet, aber der Platz 1 ist,
ja,
also für mich Platz 2, außer du hast da was dagegen einzuwenden.
Nein, überhaupt nicht. Mick Schumacher hätte man noch erwähnen können, der super Qualifying hingelegt hat bei schwierigen Bedingungen und dann aber rausgeflogen ist und wieder keine Punkte gemacht hat. Aber okay, also wir haben auf Platz 1 Moritz Seider, auf Platz 2 Andy Wolf, auf Platz 3
Ich weiß nicht, einen von den Schwimmern oder Marcel Schrötter?
Naja, okay, also man darf natürlich Florian Wellbrock nicht, also Marcel Schrötter auf keinen Fall, man darf Florian Wellbrock nicht vorwerfen, dass er der prominenteste der drei Medaillengewinner ist, die wir hier aufgezählt haben, weil das schmälert er seine Leistung nicht. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist gerade über diese 100 Meter Bruststrecke das die größte Überraschung. Lukas Mertens war auch überraschend, aber ich glaube Anna Elend, alles in allem, ich habe was gelesen über sie, die trainiert in den USA, College, was ja viele machen, dann war das die größte Überraschung. Also wenn du einverstanden bist, würde ich
gerne
Anna Elend auf 3 nehmen, und dann müssen wir Kohli auf 4 nehmen. Oder für einen Tennisspieler, Oscar, es sind so viele Tennisspieler.
Ja, es sind zu viele, also ich in Kohli, Karriere ist zu Ende, Oscar, er hat die Chance in Wimbledon, der Kohli hat die Chance nicht mehr in Wimbledon, sich reinzuspielen.
In unser Herz, das ist wahr. Weiß ich heute übrigens, weißt du, wenn ich jetzt gleich aufs Band sprechen werde, weil er heute ein unfassbares Tiebreak gewonnen hat?
Sebastian Ofner.
Nein.
Hat er aber, ich glaube, er hat auch ein Tiebreak gewonnen, weil er hat ja 3 Sätze gewonnen.
Ja, aber wer hat ein unglaubliches Tiebreak gewonnen? Ein Match-Tiebreak 18-16.
Irgendein Doppelspieler.
Richtig.
Philipp Oswald.
Jawohl.
Ja, ich habe ihn noch nicht gefunden, aber das ist eine Legende.
Ja, Ossi ist so ein lieber Kerl, allein deshalb müsst ihr jede Woche rein, aber den spreche ich jetzt gleich aufs Band. Darüber könnt ihr dann vielleicht lesen. Ja, das waren die Power Rankings in dieser Woche. Wahnsinn eigentlich.
Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, auf geht's in der Big Show 565. Was heißt auf geht's? Weiter geht's mit dem Motorsport und wieder jenem Duo, das über die Formel 1 hinaus alle Motorsportklassen betreut. Zum einen von ProSieben von RAN, Eddie Mielke. Hi, Eddie.
Schönen guten Tag.
Und natürlich Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, Stefan.
Ja, aus der Kühle des Büros, bei diesen hochsommerlichen Temperaturen sehr angenehm.
Was für ein Stichwort, Eddie. Ich habe so ein bisschen gelesen, dass doch relativ wenige Leute in Imola an der Strecke waren bei der DTM, und einer der Gründe, hat zumindest einer der Fahrer gesagt, ich glaube Ricardo Feller war es sogar, naja, bei dem Wetter, wenn es so heiß ist, kann er sich auch andere Dinge vorstellen, als ein Motorsportrennen anzuschauen. Wie hast du es denn vor Ort empfunden?
Ja, also genau so. Also das war brutal heiß. Zum Arbeiten war es wirklich eine große Herausforderung. Und ich glaube, dass das Argument tatsächlich ein wenig gilt. Denn in Italien sind Sommerferien und bei den Temperaturen über 40 Grad. Ja, also wenn man da nicht wirklich richtiger Fan ist, dann fährt man lieber an den Strand als an die Rennstrecke. Aber gut, die DTM hat es in Italien immer schon schwer gehabt. Das wird sich vielleicht noch ändern in den nächsten Jahren. Es war zumindest am Sonntag ein sensationelles Rennen, aber das mit den Zuschauern, ich kann es nachvollziehen. Also es war wirklich brutal heiß und man hat sich wirklich einfach nur noch ein kühles Fleckchen gesucht.
Der Voice, kannst du mir mal erklären oder uns mal erklären, wie das denn aussieht? Also wenn wenig Zuschauer kommen, wen trifft das? Trifft das Imola als Rennkurs, weil die sowieso eine Fixum an die DTM zahlen müssen? Trifft das die DTM, weil die partizipiert an den Ticketeinnahmen? Also wer blutet da meist?
Ja, es trifft auch die Fahrer im Übrigen natürlich, weil die lieber vor vollen Tribünen fahren. Also die Atmosphäre auf dem Lausitzring bei 20.000, 30.000 Leuten ist eine völlig andere als jetzt in Portimao oder eben in Italien. Wobei wir sagen müssen, dass Imola sicherlich steht eigentlich für, in der Tat, Eddie hat es gesagt, viele Versuche. Wir waren schon in Misano, wir waren in Mugello, zweimal, da war ich noch mit dabei, wir waren in Monza. Es ist wirklich zäh. Alles, was nicht MotoGP ist, und da ist natürlich alles, wenn man so will, rund um Valentino Rossi gedrechselt, der nach wie vor natürlich der große Star der Italiener ist, auch in der MotoGP, auch wenn er nicht mehr fährt. Wir haben es am Sachsenring gesehen, da war auch wahnsinnig viel Gelb auf den Tribünen. Oder Formel 1 mit eben Ferrari, dem Nationalteam, wenn man so möchte, tut sich jede andere Rennserie schwer. Das ist in der Superbike so, auch wenn wir da eine Ducati-Mannschaft haben. Dazu gibt's in Italien Rennstrecken, die eindeutig im Grunde zwei- oder vierrad bezogen sind. Also in Mugello, MotoGP, ist immer was los, selbst wenn die Ticketpreise sehr hoch sind. Das ist in Misano auch nicht viel anders. Autorennenveranstaltungen, egal eigentlich welche Klasse, tun sich da immer schwer und vor allem natürlich im Sommer. Also wenn überhaupt, dann sollte man jetzt, und bei der DTM hat man gute Argumente, mit einem Mirko Bortolotti als einer der Starfahrer, der um den Titel fährt, ein Italiener, wir haben mit Lamborghini, wir haben mit Ferrari Marken da, das war, als wir Mitte der Nullerjahre tatsächlich angefangen haben, im Ausland in Südeuropa anzutreten, auf Wunsch vieler, vieler Importeure. Da war das noch ganz anders. Da war kein Italiener dabei, keine italienische Marke. Dass wir uns da schwer getan haben, war klar. Da haben wir so Sachen gemacht, wie Max Biaggi einzuladen, eben auch Valentino Rossi, die ein paar Demo-Runden gefahren sind. Das hat im Grunde nicht viel gebracht. Hm. Und am Ende waren mehr quasi Gäste und Freunde der Ferrari Challenge Italien da, als wegen der DTM, muss man ganz klar sagen. Also es ist, glaube ich, A, eine Frage des Zeitpunkts. Eddie hat es gesagt, wenn Sommerferien sind, fährt der normale Italiener immer und völlig ausschließlich ans Meer. Alles andere ist völlig bekloppt. Und da kannst du auch antreten lassen, wen du willst. Da könnte sogar Valentino Rossi mitfahren. Dann hättest du vielleicht 8.000, 9.000, 10.000 Zuschauer, aber mehr auch nicht. Die Rennstrecke selbst, Imola, hat mir sehr gut gefallen beim DTM-Debüt, auch wenn man immer wieder sagt, es ist schwierig zu überholen. Ich glaube, Samstag und Sonntag, die Rennen waren extremst ansehnlich, waren wirklich fahrisch sehr anspruchsvoll. Alle Piloten waren begeistert über den Kurs. Man sollte das weiter versuchen, aber ich glaube, einfach einen etwas anderen Zeitpunkt finden. Nicht unbedingt in italienischen Sommerferien.
Ja, also dieser Tenor, den habe ich ja auch mitbekommen, Eddie, ist ja quer durchs Fahrerlager gewesen, dass diese Strecke richtig geil ist. Und die Anschlussfrage gleich daran ist, da sind doch so viele Leute, die auch in anderen Klassen fahren. Hat es da nicht schon für den einen oder anderen Erfahrungswerte gegeben vor der DTM in Imola?
Also sehr unterschiedlich. Da sind welche gefahren, die sind in der GT World Challenge in diesem Jahr im April schon im Einsatz gewesen. Da sind welche dabei gewesen. Mirko Bortolotti zum Beispiel, der ist da schon Formelrennen gefahren. Also Jungs, die Imola kannten, aber eben auch welche, die komplette Imola-Neulinge waren, wie zum Beispiel der meisterschaftsführende Sheldon van der Linde, der war noch nie vorher in Imola. Aber der Tenor war bei allen gleich. Es ist eine faszinierende Rennstrecke, es ist eine sensationelle Berg- und Talbahn. Es hat allen viel, viel Spaß gemacht. Ja, und dass man überholen kann in Imola, das hat ja dann spätestens Marco Wittmann in der letzten Runde am Sonntag gegen Lukas Auer gezeigt. Also das geht schon, wenn man will und wenn man es richtig vorbereitet. Ich fand's klasse. Die Rennen waren gut. Und ja, von der Zuschauerproblematik mal abgesehen, Imola auf jeden Fall eine Reise wert.
Gut. Die Sieger, Eddie, magst du noch was sagen? René Rast und Ricardo Feller. René Rast, sag mir was. Ricardo Feller kannte ich noch nicht.
Ja, René Rast, der ist zurück. Also das hat sich ja schon in der Lausitz angedeutet. Da hat man beim Setup ein bisschen was verändert. Dann ist er nach Lausitz aufs Podest gefahren. Ja, auch wie er das dann am Samstag gemacht hat. Das war großartig. Erst die Pole geholt, dann das Rennen dominiert und wirklich auch nach der Startphase, wo er sich gegen Nico Müller durchsetzen musste, wirklich im alten René Rast-Stil, der ja nicht umsonst dreimal DTM-Champion geworden ist. Ja, und Ricardo Feller, wenn du den nicht kanntest, dann ist es letztlich...
Es ist meine Schuld, natürlich, völlig richtig.
Der ist ADAC GT Masters Champion, hat da den Titel geholt, ist vor kurzem, vor zwei Wochen 22 geworden. Das ist ein ganz, ganz schneller Mann und da hat man sich wirklich ein Juwel geangelt bei Abt Sportsline. Ja, dass es aber nur drei Rennen dauert oder drei Rennwochenenden dauert, bis der sein erstes Rennen gewinnt, das hat ihn dann selber ein bisschen überrascht. Auf den wird man aber für die Zukunft achten müssen. Das ist ein ganz heißes Eisen im DTM-Titelkampf.
So, 22.
Und sollte man vielleicht dazu noch sagen, ein super Typ auch noch, denn der kommt auch bei noch Interviews ganz wahnsinnig genau gut rüber. Der hat ein gutes Selbstbewusstsein, aber ist darüber hinaus, also nicht nur großes Ego, sondern ist auch ein schlauer Kerl, der sehr unterhaltsame, gute Interviews geben kann. Der kommt bei den Fans unheimlich an. Und Abt hat genau gewusst, warum sie ihn geholt haben. Das war schon im Masters, im ADAC Masters war klar, dass aus dem was wird, dass der wirklich besondere Fähigkeiten hat. Und da ist die Abt-Truppe natürlich jetzt wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Mit Kelvin van der Linde, mit René Rast, der seinen 25. DTM-Sieg geholt hat, den ersten eben nach der Class One Area. Und dass die Audi ganz gut in Imola gehen würden mit den vielen Kurven, war klar. Es ist ein relativ kurzes Auto, es ist ein Mittelmotorkonzept. Das hat prima funktioniert. Was mir aber auch gut gefallen hat, war tatsächlich Mirko Bortolotti, der dieses Pech hatte, dass die Mechaniker am Samstag leider auf seinem Lamborghini die Grasser Mechaniker falschen Reifensatz im Eifer des Gefechts draufgeschnallt haben im freien Training. Deswegen gab es 10 Startplätze Abzug. Der war auf Startplatz 16 am Samstag und ist bis auf Platz 3 nach vorne gestürmt. Und wenn das Rennen noch ein bisschen länger gedauert hatte, hätte wäre noch mehr gegangen. Der hatte so einen Hals und ist da wirklich gefahren, sensationell. Also das ist auch einer, von dem wir ja schon vorher hier bei dir, lieber Jens, gesagt haben, Eddie ja. Und ich, ein super Mann, einer der Weltbesten im GT-Sport.
Aber,
Eddie, ja, er sprach vom Rennen, er sprach selber, Mirko Bortolotti, und das nochmal ergänzend dazu, also natürlich Ricardo Feller, super Typ, aber an guten Typen haben wir in der DTM sowieso keinen Mangel im Interview. Wer bei uns bei ProSieben da mal reingeguckt hat, sensationell das Nico Müller Interview, sehr persönlich, sensationell auch die Aufarbeitung meiner Kollegen, der Gerhard Berger Verbindung zu Ayrton Senna und Philipp Eng zu Roland Ratzenberger. Gute Typen haben wir da ohnehin ohne Ende. Ja, und um das abzuschließen, Mirko Bortolotti, wenn der selber sagt, das war das Rennen meines Lebens, dann unterstreicht das Ganze nochmal, was Stefan gerade gesagt hat. Das war definitiv unfassbar und es war unfassbar gut anzugucken.
Aber, so, Ricardo Feller, 22 Jahre, lässiges Interview, Schweizer, das riecht nach Geld. Welche Perspektive oder welche Pläne hat so ein junger Mann? Weil früher oder später,
Das riecht nicht nach Geld, da muss ich gleich korrigieren. Ah, okay. Die Eltern sind zwar oft dabei, aber der hat sich mit Leistung durchgesetzt und ja, natürlich lebt er seinen Traum. Die Perspektive ist erstmal, er will DTM-Champion werden. Okay. Ja, und du hast es gesagt, 22, der ist jung, aber ich glaube, der Formelzug ist da abgefahren, der sieht seine Perspektive ganz klar im GT-Sport und vielleicht, man weiß es ja nicht, was da alles noch im Langstreckenbereich so passiert in den nächsten Jahren, das werden wir uns anschauen, da wäre Ricardo Feller auf jeden Fall ein geeigneter Kandidat in meinen Augen.
Wir gehen eins weiter, wir gehen an den Sachsenring, wo, ja, Marcel Schröter, 4. Platz in der Moto2, ist, wie bewertest du das, The Voice?
Sehr, sehr gutes Rennen von ihm. Also man hat ja schon lange immer wieder gedacht, Mensch, wenn der endlich sein Qualifikationsdefizit abstellt im Intact Liqui-Moly-Team, dann würde er sich so viel leichter tun, weil sein Rennspeed ist immer eigentlich auf der Höhe der Spitzenleute, die um den Sieg kämpfen, ums Podium. Und jetzt hat er es tatsächlich unter sicherlich großem Erwartungsdruck, muss man auch sagen, eher auf dem Sachsenring bei vollem Haus, war völlig klar, als einziger Stammfahrer in allen drei Klassen ist da ein großer Fokus. Er hat das problemlos abgeschüttelt, war sehr gut im Qualifying, ist ein fantastisches Rennen gefahren, dass es am Ende mit Platz 4 um Zentimeter gerade nicht geklappt hat. Es sollte tatsächlich der Bewertung seiner Leistung keinen Abbruch tun. Der ist fantastisch gefahren, war knapp dran am Sieger. Das würden wir uns auf Dauer wünschen, dass da jetzt so ein Momentum passiert, dass er da jetzt der Knoten endlich geplatzt ist und dass er das wiederholen kann, was er bei den zwei letzten Motorrad Grand Prix gezeigt hat, nämlich im Qualifying schon gut in den Top 10, vielleicht sogar Top 8 sein. Dann wird es mit dem Podium auch passieren. Die einzige Frage ist so ein bisschen, er hat natürlich, es ist lange schon in der Moto2, er hat auch nicht mehr das ganz junge Alter, er muss da ja teilweise gegen 20, 21, 22-Jährige antreten. Wir würden natürlich aber uns weiterhin wünschen, dass er auch im nächsten Jahr Moto2 fährt, wobei ich höre, dass sein Management wohl schon ein bisschen sich auch ausrichtet und überlegt in Richtung Superbike-Weltmeisterschaft. Es wäre ein Jammer, wenn er wechseln würde, denn so einen brauchen wir.
So, apropos Knopf aufgegangen, Eddie. Fabio Quartararo gewinnt nicht nur am Sachsenring, hat davor in Spanien gewonnen und hat auch noch in Italien einen 20er eingefahren. Der Saisonbeginn war nicht so gut für den Weltmeister. Jetzt hat er 34 Punkte Vorsprung in der WM-Wertung. Müssen wir oder dürfen wir uns jetzt schon damit abfinden, dass Fabio Quartararo auch in diesem Jahr MotoGP-Weltmeister wird?
Ja, das kann gut sein, denn er hat mit Barcelona und Mugello, du hast es angesprochen, auf zwei Rennstrecken gewonnen, die der Yamaha nun überhaupt nicht entgegenkommt. Die Yamaha ist im Moment das mit Abstand langsamste Motorrad. Ja, und Fabio Quartararo gewinnt so, wie er will und wo er will, vor allen Dingen im Moment, eben halt auch auf den Rennstrecken mit einer über 1 Kilometer langen Gerade wie Mugello und wie Barcelona. Das war nicht zu erwarten. Das hat er selber auch nicht voraussehen können. Das hat ihn auch selber überrascht. Und ich halte ihn für mental so stark. Und das ist der Grund, warum er im Moment die Rennen gewinnt. Denn man muss sich ja nur mal die anderen Yamaha-Fahrer angucken, wo die sind. Die sind nämlich allesamt im Nirgendwo. Egal ob Franco Morbidelli, egal ob Andrea Dovizioso, bei dem ist es ganz verheerend, was da im Kundenteam an Ergebnissen kommt. Aber auch der direkte Teamkollege Franco Morbidelli, der tut sich auch sehr, 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 sehr schwer mit der Yamaha. Und das wird schon seine Gründe haben, warum Fabio Quartararo bei Yamaha, das hat ja viele überrascht, verlängert hat um 2 Jahre den Vertrag. Ja, und der ist befreit in hier und jetzt. Und für mich ist das ein Paradebeispiel, was die mentale Stärke im Rennsport ausmachen kann. Und deshalb gewinnt Fabio Quartararo so die Rennen im Moment, weil er mental einfach von allen der Stärkste ist. Die Fehlerquote ist am niedrigsten. Pecco Bagnaia stürzt dann in einer Tour eben halt. Das macht Fabio Quartararo nicht. Nein, der setzt sich durch, gewinnt die Starts und dann kontrolliert er die Rennen. Und deswegen Chapeau. Und das sollte keinen überraschen, wenn es wieder einen Weltmeister Fabio Quartararo gibt.
Gut, und dann haben wir auch noch ein Thema. The Voice hat es mir zur Kenntnis gebracht. Und wenn ich nur den Namen Safari Rally sehe, The Voice, dann ist es für mich wie die 1000 Seen Rally in Finnland, wie die Rally Monte Carlo, damals, als das im ORF noch gekommen ist. Und dort wird es ein ganz besonderes Treffen geben. Da kann Edis vielleicht sicherlich auch was dazu sagen. Aber The Voice, Sebastian Loeb und Sebastian Ogier werden sich da treffen. Und das zum ersten Mal, wenn ich es richtig verstanden habe, in Afrika.
In Afrika zum ersten Mal, aber die Safari ist ja seit langer Zeit erstmals jetzt doch wieder mal im Kalender. Man hat es immer wieder versucht, aber unter anderem Corona hat natürlich da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es wird sicherlich ein absoluter Klassiker wieder werden. Es ist mit Sicherheit vom Material her, also von dem, was an Anforderungen an Auto, an Reifen angeht, wird es der härteste WM-Lauf sein. Überhaupt keine Frage. Es war ja in klassischer Zeit, du sagst es, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre immer schon so. Dazu hast du sicherlich exotische Wildtiere, die dir über die Route laufen, von Löwen, Geparden, Giraffen, Zebras, Flusspferde, wollen wir gar nicht reden. Dass die beiden Sebastians, die es wieder besorgen, ist zum dritten Mal in diesem Jahr. Bei der Monte war das ja schon ein fantastischer Auftakt ins Rallye-Jahr, wie die beiden gezeigt haben, warum sie so herausragen in der Rallye-Szene in den letzten Jahren. Der eine 7-facher Weltmeister, der andere 8-facher Weltmeister. Das ist wirklich toll, dass die wieder aufeinandertreffen. Ogier ist zuletzt ja noch in der LMP2 Le Mans gefahren, weil das sein Ziel ist. Er wird da gern das auch fortsetzen, was Loeb schon gezeigt hat, nämlich in Le Mans aufs Podium fahren, und zwar in der Gesamtsiegerwertung. Also in der großen Klasse. In der LMP2 ist er gut mitgefahren, hat ja die ersten Rennen in diesem Jahr zur Langstrecken-WM auch schon gefahren, unter anderem um seine Asphaltfähigkeiten zu verbessern, aber jetzt kommt eben wieder der lose Untergrund, der Sand und der Schotter von Afrika, und es ist toll, dass die FIA wirklich geschafft hat, die Safari-Rallye wieder in den Kalender aufzunehmen, die gehört einfach dazu. Dazu muss man sagen, im Schatten der beiden Großen sind einige der jungen Stars, die tatsächlich da auch ein bisschen profitieren, dass extra Aufmerksamkeit jetzt in der Rallye-WM immer wieder liegt, wenn die beiden Giganten, die Rallye-Giganten antreten und sich untereinander besorgen. Das hilft aber den anderen eben auch. Also der junge Rovanperä, der momentan gerade WM-Führender ist im Toyota, ganz, ganz junger Mann, der aber das hervorragend macht und auch jetzt inzwischen schon die Ruhe hat, zu sagen, ich muss nicht jede Wertungsprüfungsbestzeit fahren. So geil war er noch vor einem Jahr. Jetzt kapiert er inzwischen, dass man manchmal auch mit Platz 2, Platz 3, Platz 4 sehr, sehr gut rauskommt und vor allem das Auto nicht beschädigt. Ist gerade einer unglaublichen Form mit 3 Siegen bei 5 Starts auf unterschiedlichen Boden. Und er hat den Nachteil ja auch zuletzt gehabt, dass er als WM-Führender immer wieder als Erster auf die Strecke muss, damit A, die Linien legen muss für die nachfolgenden Fahrer und B, auch Straßenkehrer spielen muss. Das heißt, er muss die lose Schicht oben auf der Strecke runterfahren und das ist ein Vorteil für die, die später starten, die einfach bessere Streckenbedingungen haben. Auch damit hat er hervorragend umgegangen Anfang dieses Monats in Sardinien oder auf der Insel Sardinien, als er auch wieder wichtige WM-Punkte geholt hat. Also es wird sicherlich gigantisch gut und das kann man A im Internet gut verfolgen, die Rallye, und auch Servus TV überträgt unter anderem eben auch im deutschsprachigen Raum große Teile dieser Rallye-Weltmeisterschaft, dieser Safari.
Ja, Samstag und Sonntag.
Da muss man auch generell zu sagen, das ist ja sowieso der Oberknaller, was im Moment alles los ist. Letztes Wochenende war Sachsenring, 235.000 Zuschauer. Dieses Wochenende ist dann MotoGP in Assen. Ich setze mich jetzt gleich übrigens ins Auto, fahre nach Most, wollen wir auch nicht vergessen. Die IDM gibt es auch noch, die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Da freue ich mich, das werden wir streamen. Da haben wir viel Besuch aus der Superbike-WM-Szene mit Leon Haslam, mit Mercado, mit Patrick Hobelsberger vor allen Dingen. Also da wird auch toller Rennsport geboten in der IDM. Ja, und dann nur ein Wochenende später ist dann schon Norrisring DTM und wie ich so gehört habe, läuft da der Vorverkauf auch sensationell. Also ganz viel Motorsport und da bin ich der Meinung, sollten wir alle genießen, dass wir das machen dürfen, dass wir das erleben dürfen. Und da freue ich mich einfach drauf auf die nächsten Wochen. Da weiß man ja gar nicht als Interessierter, ich weiß nicht, wie es Stefan geht, wo man zuerst hingucken soll und was man sich zuerst angucken soll.
Ja, das stimmt. Wobei, wenn man natürlich so wie wir, Eddie, tatsächlich das Glück hat, das Hobby zum Beruf zu machen, ist man ja eh einer der Auserwählten. Das ist uns ja klar, auch wenn es bedeutet, dass so richtig klassisch private Treffen an Wochenenden ist eher schwierig, aber das ist das einzig Negative. Und unsere Lebensabschnittsgefährten, Partnerinnen, die wissen das eh, das geht gar nicht anders, weil das ist Teil von uns. Man muss inzwischen, das muss man, da hat er recht, der Eddie, da müssen wir wirklich immer wieder gucken, wie teilen wir uns das alles ein, wann können wir wo was schauen, aber das ist, glaube ich, eine wunderbare und eine sehr erfreuliche Challenge, die man hat. Also in der Tat, auf 2- und 4-Rad ist gerade Juni, Juli und dann auch noch im August wird Schlag auf Schlag gehen.
Tja, das sind First World Problems, wenn man nicht weiß, vor lauter Angebot, was man anschauen und vielleicht sogar besuchen soll. Danke, Eddie, The Voice bleibt für die Formel 1 noch bei uns, kurze Pause.
Hey guys, it's Michaela Schifrin and you're listening to Sport Radio 360.
So, weiter geht's in der Big Show 565 mit dem Motorsport. Der Voice ist dabei geblieben und neu dazugekommen zum einen von motorsport.com, Stefan Ehlen. Hallo Stefan.
Servus.
Und von der Süddeutschen Zeitung, Philipp Schneider. Hi Philipp.
Hi, grüß euch.
Stefan, du hast, ich möchte sagen, in einer Eloge, in einem Epos, Mick Schumacher gelobt für sein Wochenende in Montreal. Ich habe mir das durchgelesen, aber die kurze Synopsis, oder ist es ein paar Tage später vielleicht sogar so, dass du sagst, naja, vielleicht habe ich den Jungen sogar ein kleines bisschen zu sehr gelobt für seine Performance in Montreal.
Nee, ich stehe da weiterhin dazu. Das war ganz ordentlich, was er da gezeigt hat. Und er hat ja auch tatsächlich viel Prügel und Kritik erfahren in den vergangenen Wochen und das auch zu Recht. Und dann finde ich, darf aber das Pendel auch mal in die andere Richtung ausschlagen, wenn er mal was gut gemacht hat. Und das hat er definitiv gemacht. Also wenn du mit so einer Krücke von Auto und nichts anderes ist, der Haas halt dieses Jahr, der ist zwar nicht so schlecht wie 2021, aber trotzdem halt kein Auto, das einfach vorne mitfahren kann. Wenn du dann die Gelegenheit nutzt, im Nassen und vorne reinfährst im Qualifying, was war es am Ende, P6, und wäre seine Runde nicht blockiert gewesen durch ein anderes Fahrzeug, dann wäre es vielleicht noch weiter vorne gewesen, hätte er den Teamkollegen geschlagen und so weiter. Und im Rennen fuhr ja auch noch irgendwo in den Top 10 mit, dass es dann nach hinten ging auf trockener Strecke, war abzusehen, spätestens nach den Freitagszeiten bei den Longruns, die auch im Trockenen gefahren waren. Da war eh klar, das wird eine Rückwärtsreise für ihn und mit Glück kommen vielleicht noch ein paar Punkte raus. Dann kommt der Technikdefekt und er kann es quasi nicht beweisen. Also insofern glaube ich schon, das, was er gemacht hat in dem Wochenende, mehr ging nicht. Mal aufzeigen, dass wenn die Bedingungen schräg sind, wenn der Fahrer quasi die Bedeutung ein bisschen mehr hat als sonst im Trockenen, dass er da was zeigen kann, das war gut. Und mir ging es einfach auch darum, weil der Mick Schumacher tatsächlich ja sehr polarisiert und einer ist, der eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst hat, der aber auch hohe Erwartungen beim Publikum weckt, dass man da auch mal sagen darf, es ist nicht alles schlecht, ne? Der Mann hat sicherlich für das, wofür er in der Formel 1 ist, bisher zu wenig Ergebnisse geliefert. Das hat manchmal Umstände, manchmal war er selber schuld. Aber dafür wird er tatsächlich genug mit Kritik überhäuft,
Und dann hielt ich es mal für angebracht zu sagen, er kann auch mal was. Und wenn er was richtig macht, dass man dann auch sagen darf, war richtig, war gut.
Da sind wir doch alle dafür. Allerdings ein Mann, Philipp, der verzweifelt wirkte nach dem Abschlusstraining, war Sebastian Vettel. Weil der Aston Martin super gegangen ist und im Grunde genommen beim Training die gleichen Verhältnisse da waren beim Qualifying wie bei den beim freien Training 3 und plötzlich funktioniert das Auto dann nicht mehr. Wo siehst du denn den Vettel jetzt? Ich weiß, du magst ihn fast genauso lieb wie ich.
Ich mag ihn wirklich sehr gerne aus verschiedensten Gründen, vor allem weil ich finde, dass er halt tatsächlich ein sehr, ja, auf seine Weise sehr authentisch ist und das jetzt auch gerade gegen alle Widerstände immer durchboxt. Was seine Probleme angeht, also ich meine, das Wochenende war halt wirklich zum Vergessen. Das eigene Team hat es ja auf den Luftdruck im Qualifying so ein bisschen reduziert und hat gesagt, okay, wir haben es da einfach verzockt. Wir haben halt gedacht, es würde noch mehr stehendes Wasser geben auf der Strecke. Das war jetzt mit Sicherheit ein Rennen, das einfach wirklich völlig zu vergessen war, ausgehend von seinem Startplatz. Und ich weiß nicht, ob du jetzt auch noch über die Helmdebatte reden magst oder über die politische Botschaft, die er dann kassiert hat, oder ob das hier die Runde sprengt.
Was dir am Herzen liegt, der Voice wird dann darauf antworten und wird dich zurechtweisen, wenn es denn so sein muss.
Nee, ich hätte tatsächlich noch mal auch ganz gerne was zu Mick Schumacher gesagt.
Ja, bitte, bitte.
Weil ich da nämlich voll beim Stefan bin und ich finde, es ist ja eigentlich ein doppeltes Dilemma, dem er sich ausgesetzt fühlt. Also er hat jetzt halt diese Zahl 30 Rennen ohne WM-Punkte. Die wird ihm halt jetzt von mancher Seite, wie ich finde, unfair immer unter die Nase gerieben. Es ist so, er hatte in seiner ersten Saison der Formel 1 im vergangenen Jahr hatte er ein Auto, das völlig völlig in einer anderen Liga gefahren ist. Er hat überhaupt keine Rennpraxis sozusagen in der Formel 1 sammeln können. Also er hat sich ja nie irgendwie mal im Mittelfeld in Zweikämpfen wirklich behaupten können, sondern er ist immer nur gegen seinen damaligen Teamkollegen Mazepin gefahren. Und jetzt kam als zusätzliches Dilemma, wie ich finde, noch dazu, dass zum Auftakt dieser Saison gab es diese weiße Ferrari-Debatte. Und für eine kurze Zeit sah es ja so aus, als wäre sein Auto jetzt plötzlich als könnte er vorne mitfahren. Jetzt hat das Team aber überhaupt das Auto nicht weiterentwickelt, mit als die einzigen fast im Feld. Und jetzt, genau wie der Stefan gesagt hat, ist es eigentlich schon wieder eine Krücke. Und das soll ja erst zur Saisonmitte wirklich verbessert werden. Und das darf man halt nicht vergessen. Also wo hat denn der Mick jetzt überhaupt schon die Chance gehabt, Erfahrung zu sammeln in den Zweikämpfen, in einem Formel 1 Rennen? Und jetzt am Samstag, wo es drauf ankam, wo er alleine auf der Strecke war und sein Fahrkönnen zeigen konnte, da hat er halt wirklich geliefert im Qualifying. Und ich finde, das kann man wirklich gar nicht hoch genug einhängen. Und es wird ja eigentlich nur eingeprügelt von Leuten auf ihn, die halt diese Erwartungshaltung in ihn reinprojizieren, weil sie halt sagen, okay, das ist der Sohn seines Vaters, also muss er das jetzt auch liefern. Also wir müssen uns alle mal von diesem Gedanken wirklich frei machen. Mick Schumacher wird kein Michael Schumacher werden und das muss er auch nicht. Wenn er ein sehr guter Formel-1-Fahrer noch wird, der noch eine Zukunft hat in der Formel 1, oder wenn er meinetwegen sogar nur ein guter wird, dann ist das auch etwas, was wir irgendwie aus deutscher Sicht irgendwie, aus deutscher Rennfahrer sich begrüßen sollten.
Tja, die deutschen Rennfahrer, The Voice, die liegen dir natürlich auch am Herzen. Und du hast mir eine Mail geschrieben, das schließt sich ja wunderbar an Mick Schumacher. Wird es bald keine deutschen Rennfahrer mehr geben, weil es gab ja auch Zeiten, wo gefühlt das halbe Feld deutsch war.
Ja, wir hatten mal Zeiten in der Tat, wo 8, 9 Fahrer aus Deutschland kamen. Das ist längst vorbei. Das war natürlich auch da. Wir hatten auch mal Zeiten, wo wir fast 3/4 Feld Engländer hatten. Manchmal Zeiten, in denen wir viele Italiener hatten. Es ist so ein Auf und Ab, das ist völlig klar, je nachdem, wie gerade angesagt eine Rennserie in einem Land ist, wie viele Sponsoren man findet, was im Nachwuchs investiert wird. Dass jetzt nicht mehr 7, 8 deutsche Formel-1-Fahrer dabei sind, war abzusehen. Aber es könnte tatsächlich sein, und ich habe das einfach nur mal so als Gedanke mal nachgehakt und habe dann gedacht, ich erinnere mich tatsächlich noch. Seit 41 Jahren vor 41 Jahren hatten wir tatsächlich mal eine Saison, in der wir keinen deutschen Formel-1-Fahrer hatten. Das ist theoretisch eine Gefahr fürs nächste Jahr, weil bei Sebastian Vettel wissen wir nicht, ob er Lust hat, weiterzumachen. Das Angebot von Aston Martin steht bereits. Die würden gerne mit ihm weitermachen, aber Sebastian hat sich noch nicht dazu geäußert. Was vielleicht ganz gut ist, dass wir tatsächlich die letzten Grand Prix, mal abgesehen jetzt von Montreal, wo, glaube ich, das Team tatsächlich vergeigt hat. Aber der Aufwärtstendenz seit dem Umbau des Autos in Barcelona ist deutlich. Er hat ja wirklich gute Qualifikations-, gute Rennleistungen gezeigt. Da ist ein Aufwärtstrend zu sehen. Vielleicht ist das ein Grund für Sebastian noch weiterzumachen. Und er hat ja mit Fernando Alonso auch schon in Kanada gewitzelt, dass sie vielleicht beide noch weiterfahren bis zum Einstieg von Audi und Porsche 2026. Ob das realistisch ist, wissen wir nicht. Alonso ist jetzt momentan schon 40 Jahre alt und ist noch richtig schnell, wie wir gesehen haben. Vettel wäre dann, glaube ich, 40 oder 41, weiß nicht genau, also wäre dann so alt wie Alonso jetzt. Und dass das immer noch für tolle Leistung dieses Alter gut ist, haben wir gesehen. Philipp hat völlig recht und Stefan eigentlich auch. Mick Schumacher hat hervorragende Eigenwerbung betrieben bei diesem persönlichen Neustart. Der Druck war gewaltig. Auch das, was vorher in den Medien ziemlich hoch gejazzt worden ist. Es gibt da auch Zeitungen mit ganz großen Buchstaben, die tatsächlich da auch ein bisschen mitmischen und sehr viel Emotionen hochkochen. Was er jetzt wirklich braucht, ist Ruhe. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Die Bedingungen waren extrem tricky, extrem schwierig. Er hat das wirklich abgerufen, als es drauf ankam. Und das dann tatsächlich in eine Kolumne zu gießen, wie es der Stefan gemacht hat, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, ist völlig in Ordnung und angebracht. Ob es bei ihm weitergeht, wissen wir nicht, denn Haas und er haben natürlich noch keine Gespräche geführt über das nächste Jahr. Warum auch? Es ist Juni momentan. Was jetzt wird es darauf ankommen, dass der Mick einfach in den nächsten Grand Prix möglichst an das, was er in Kanada gezeigt hat, wird anschließen können. Es ist nach wie vor eine schwere Aufgabe, aber klar ist auch, es geht um die besten Rennfahrer der Welt. Es ist die absolute Top-Serie und sich da allein schon zu etablieren, ist schwierig genug, vor allem auch mit einem wirklich sehr guten Teamkollegen wie Kevin Magnussen. Das ist eine absolute Messlatte und das sollte man ihn jetzt einfach mal arbeiten lassen. Und die jetzt erste große Lob kam aus vielerlei Ecken, unter anderem eben auch Marc Surer hat gesagt, super Leistung. Alles Leute, die sich seit Jahren mit der Formel 1 intensivst beschäftigen und genauso sehen wir es. Ich glaube, da sind wir uns auch hier alle einig. Und das nächste Thema, was wir natürlich in Montreal hatten, neben den Leistungen auf der Strecke und der Superfahrt wieder mal von Max Verstappen, ist das Bouncing und das, wie die FIA damit umgeht. Und da gibt es, glaube ich, auch einiges zu sagen, Philipp, oder?
Ja, also wenn du das Wort an mich redest, also ich finde, auch diese Debatte, man kann ja irgendwie beide Seiten ein Stück weit verstehen. Mhm. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Toto Wolff ein ausgekochter Fuchs ist. Und das natürlich, also wirklich, muss man ja, die Sache ist die, also dass er das jetzt politisiert, diese Geschichte, das ist in Teilen der Tatsache geschuldet, dass er ein Fuchs ist, zweifelsfrei. Es ist aber trotzdem die Basis von all dem, die ist ja nicht erfunden von ihm, sondern dass dieses Bouncing ein Problem ist, das nicht nur die Mercedes-Fahrer betrifft, sondern eigentlich alle Fahrer außer Fernando Alonso. Das ist ja nun mal belegt, es gab eine Abstimmung unter den Fahrern und es ist ja tatsächlich so, dass das völlig unklar ist, wie sich dieses Bouncing auswirkt auf Wirbelsäule, auf Nacken, auch auf das Gehirn. Also das, ich bin kein Mediziner, nur ich kann mir das halt vorstellen. Wir kennen solche Debatten ja auch über die Folgen, Langzeitfolgen von Kopfballspiel und im amerikanischen Sport, vor allem American Football. Das sind halt Themen, da kann ja niemand genau wirklich wissen, wie sich das auswirkt. Also das ist nicht konstruiert und dass die FIA sich damit beschäftigt, finde ich auch vollkommen richtig. Dass dann jetzt auf dieser Besprechung der Teamchefs, dass es da so hoch hergegangen ist, das ist natürlich irgendwie insofern überraschend. Also ich finde, man sieht an diesem Vorgang, wie arg gebeutelt und wie groß noch die sozusagen die Sorge ist von Red Bull aufgrund der Erfahrung der vielen Jahre, in denen Mercedes ihn halt davongefahren ist, dass Red Bull jetzt halt so sensibel darauf reagiert und so viel, oder ich sag mal so die Hose voll hat, dass Mercedes sozusagen im Zuge einer möglichen Änderung der Aerodynamik der Autos wieder Anschluss finden könnte, was sie ja jetzt in Kanada zum ersten Mal auch wirklich so ein bisschen geschafft haben, also sind ja immer noch meilenweit entfernt. Das finde ich dann fast ein bisschen übertrieben. Also, weil das kann ich, also da fehlt mir tatsächlich die Fantasie, dass es Mercedes noch gelingen könnte, in dieser Saison die Weltmeisterschaft auf die eigene Seite zu drehen. Also jedenfalls wieder eine hochgradig amüsierende und spannende Debatte, wie ich finde.
Stefan Ehlen, wir brauchen dein Verdikt noch. Wer ist da bei Philipp ein bisschen herausgehört, dass er den... Na, ich habe gar nicht herausgehört. Zuerst war es der böse Bube bei Toto Wolff und dann war es aber die Überempfindlichkeit von Red Bull. Wie siehst du die Sachlage?
Nein, also der Toto Wolff ist kein böser Bube, aber er wäre kein guter Teamchef, wenn er natürlich
ja,
nicht natürlich, auch...
Okay. Okay, sowas.
Ja,
okay.
Hund ist er schon.
Ja, Hund ist er auf jeden Fall. Da sind wir uns
einig. Ja, was ist er jetzt? Ich dachte, Wolf, der Fokus
so ein Hund. Nein, nein. Er ist ein lässig, richtig lässiger Typ. Ich mag ihn sehr.
Ja, es ist schon so, Frank Williams hat ja mal gesagt, irgendwie die Formel 1 ist für 2 Stunden Sport und dazwischen knallharte Politik, ne? Alle 2 Wochen. Und 2 Wochen lang eben dann halt wird nur Business gemacht. Und so, glaube ich, kann man das auch mal wieder jetzt hier verstehen. Das ist wieder so eine klassische Diskussion. Irgendjemand hat mehr Probleme mit irgendwas als jemand anders und will natürlich dann, dass die großen Probleme möglichst schnell weggehen, ohne dass man quasi selber da vielleicht drumherum arbeiten muss, wie es andere tun. Also das ist im Prinzip das Gegenteil von einer Innovation, die jemand hat, wo die anderen sagen, ha, das führt zu weit in die Weite, das führt zu einem Wettrüsten, ist viel zu teuer, das muss wieder weg. Jetzt ist es was Mercedes halt nicht hat, nämlich eine Lösung für dieses Bouncing, für dieses unsägliche Porpoising, für diesen schrecklichen Begriffe, die kaum einer aussprechen kann, außer die Engländer. Ich finde auch, es ist ein Sicherheitsrisiko, sicherlich ist es das. Allerdings auf der anderen Seite, wie es Philipp auch schon angerissen hat, es gibt halt auch Teams oder Fahrer, die haben das nicht so in der Form. Die haben das Thema im Griff, so dass es machbar ist. Es war jetzt nur in Baku wirklich außergewöhnlich. Und da hat ja auch Red Bull-Teamchef Christian Horner schon unterstellt, Mercedes hat da besonders auf die Tränendrüse gedrückt. Und ja, es ist wie bei allen Themen, dass es halt politisiert wird in der Formel 1 und dass man dann versucht, Einfluss zu nehmen auf den Weltverband, dass man dem so ein bisschen nahelegt, hey, da muss man jetzt handeln. Weil wenn quasi durch die Presse und durch den Blätterwald geistert, Gesundheitsrisiko, Ärzte sagen dies und das, was soll der Weltverband dann machen? Natürlich muss er reagieren. Und ganz auf einer anderen Ebene muss man aber auch einfach sagen, es macht sich nicht gut, wenn du Onboard-Aufnahmen hast von dem Auto, du hast eine super spektakuläre Helmkamera, du siehst alles aus der Perspektive des Fahrers, nur du siehst halt überhaupt gar nichts, weil das einfach schüttelt wie blöd, ne? Du kannst im Prinzip gar nichts erkennen, dann ist der tolle Effekt von der Helmkamera auch weg. Und bei jeder Onboard-Aufnahme hast du dieses weil halt dieses Auto ständig auf dem Boden aufsetzt. Also es ist auch so keine gute Werbung für die Formel 1. Das heißt, die muss da dringend Hand anlegen. Ob das dann während der Saison passieren muss, so wie es jetzt dann angekündigt ist, das würde ich jetzt auch wieder in Frage stellen. Also klar ist, man muss sich diesem Thema irgendwie annehmen. Man muss dieses Thema irgendwie bearbeiten und versuchen, technisch hinzukriegen, dass es möglichst keiner mehr hat. Aber jetzt während der laufenden Saison einzugreifen und dann womöglich dafür sorgen, dass vielleicht ein Mercedes näher rankommt, weiß ich auch nicht, ob das dann so clever ist. Vor dem Hintergrund, dass es andere Teams, wie zum Beispiel Red Bull, ganz passabel gelöst haben. Das wäre so meine 50 Cent.
Aber der weiß, wie schnell kann man sowas umsetzen? Ja, da käme jetzt eine Regeländerung und das wird ja dann nicht in Silverstone schon der Fall sein, dass dort die Aerodynamik eine völlig andere ist. Das muss doch monatelang dauern.
Ja, das ist ja genau der nächste Punkt. Ich glaube, dass tatsächlich die FIA da wieder mal keinen so super Eindruck gemacht hat mit dieser Ankündigung der technischen Direktive am Donnerstag vor dem Montreal Grand Prix und gleich gesagt hat, wir werden hier sofort eingreifen. Ich glaube, da sind sie wieder davon galoppiert und haben sich gar nicht klar gemacht, was das eigentlich alles bedeutet. Denn völlig klar ist, wenn wir davon ausgehen, wir haben 3 Tage Rennen und dazwischen, zwischen den einzelnen Grand Prix ist Politik. War völlig klar, ob das nun Herr Binotto am Ende war oder ein anderer Teamchef. Alle Nicht-Mercedes-Teamchefs sind da momentan in Alarmstellung und sagen, was will Mercedes damit eigentlich erreichen, dass sie sagen, die FIA soll einschreiten. Fakt ist auch, und das ist so eine ganz, ganz nette Nebenwirkung, dass tatsächlich das Bouncing in Montreal am wenigsten bei Mercedes war. Da sah es fast so aus, als hätten sie tatsächlich das Problem zumindest deutlich besser im Griff, wenn nicht sogar gelöst. Aber Fakt ist tatsächlich, dass sobald es natürlich um Gesundheit geht, ist jeder Verband angesagt, so ein sensibles Thema zu bearbeiten. Dass man gleich sagt, wir werden hier noch in Montreal Daten sammeln und werden dann die Teams zwingen, wenn es zu schlimm ist und die Belastung auf Rücken und auf Gehirn zu stark ist, dann ist völlig klar, werden wir hier noch was ändern und dann müssen die halt mit höher liegendem Auto fahren. Das war teilweise nicht so richtig clever.
Ja, und wie es halt manchmal so ist, die Technik. So, und die Technik sagt uns jetzt hier, dass das Internet für einen Moment mal spinnt. über Skype. Nicht erreichbar. The Voice neuerdings und Philipp und Stefan Ehlen. Danke euch dreien jedenfalls. Wir haben eine kurze Pause, sammeln uns kurz, aber es geht weiter in der Big Show 565.
Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
Big Show 555 bei Sportradio 360. Die Außenstudios Malta übernehmen wieder für eine Runde GFL. Ja, wir müssen über das sprechen, was letztes Wochenende passiert ist, und dann sprechen wir das, was uns am Wochenende erwartet. Und ja, wir reden mit dem Menschen, mit dem ich wieder viel Zeit in Stadion verbringen werde am Wochenende. Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Tag. Die Farmers sind übrigens nach wie vor ungeschlagen, und Nikola, zu Ihrem Glück haben Sie am Wochenende in der Pfalz in Kaiserslautern gewonnen. Sonst hätte ich vielleicht mal bei einem Training vorbeigeschaut.
Tja, also die Montabaur Fighting Farmers in der dritten Liga. Wir interessieren uns für die GFL, und wir fangen an mit dem Spiel, das Samstag um 15 Uhr stattgefunden hat zwischen den Dresden Monarchs und den Cologne Crocodiles. Die Crocodiles setzen sich auswärts 36-28 durch. Der deutsche Meister ist 1-3 im Playoff-Rennen, laut Tabelle im Moment abgehängt und tief in der Krise.
Nikola, jetzt wäre die Frage, siehst du ein Abstiegsgespenst durch Dresden fliegen?
Kein bisschen.
Nee, ich auch nicht. Es war so ein bisschen der erwartete Shootout. Die Kölner hatten am Anfang echt ein bisschen Stress, dagegen zu halten. Das war auch, glaube ich, ein bisschen ungewohnt. Kunstrasen. Nikola, helf mir. Ich weiß von einem Platz in Mönchengladbach vor meiner Zeit.
Das war Hockey, das war der Hockey, der Warsteiner Hockeypark, ja.
Die Adler haben, glaube ich, letztes Jahr primär im Stade Napoleon auf Kunstrasen gespielt, in der GFL 2.
Die Cologne Falcons haben jetzt 2013, 14 irgendwann, das war auch ein Kunstrasen im Oststadion, also das Ding da hinter der Rhein-Energie-Arena, die Ostkampfbahn oder so, das ist auch Kunstrasen. Okay.
Das war vielleicht ein bisschen ungewohnt. Ansonsten war das offensiv schon wieder die Truppe, die wir gegen Kiel gesehen haben. Ja, viele, viele gute Momente, insbesondere für Receiver. Sergei Kendus ist ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne zuschaue beim Footballspielen.
Oh ja.
Der macht so vieles richtig, bei dem habe ich den Eindruck, der macht halt selten einen Move zur falschen Zeit. Unglaublich instinktiver Running Back. Jetzt muss man sagen, dass man sich wieder ein bisschen selbst in den Fuß geschossen hat. Also so der übliche Pick, ich glaube, es war sogar ein Pick 6 dabei. Ja, genau.
Ganz am Anfang.
Der war dann vorhanden. Dann hatte man die Touchdowns, die man abgegeben hat. Insbesondere das 63-Yard-Ding auf Amici. Das waren zum Teil massive Blow-Ups in der Coverage. Und eigentlich sah es so ein bisschen wie immer aus. Nikola, Köln spielt ganz gut mit, ist aber dann trotzdem 20-7 hinten nach dem ersten Viertel, verschießt dann auch den ein oder andere Field Goal, das Kicking Game. Der Schwarz ist ein super, super Left Tackle. Aber also nicht nur, also die Snaps kommen dann zum Teil nicht perfekt. Also in den Special Teams, die sind in Köln not so special im Moment. Aber also ich hatte den Eindruck, sie haben dann zwischenzeitlich durchaus versucht, dieses Spiel wieder abzugeben. Und es war ja auch bis 5-6 Minuten vor dem Spielende eng. Aber für die Kölner und für mich, Nikola, sind die im Norden zusammen mit den Rebels, auf die wir gleich noch kommen, eigentlich die positive Überraschung, weil die hatten so einen massiven Substanzverlust vor der Saison. Änderung, Cheftrainer David Odenthal, super Job bis jetzt. Ja, das muss man sehen. Die Kölner stehen gut da. Die Niederlage in Braunschweig war vielleicht auch, also die war verdient, aber war vielleicht dann...
Aber nicht unvermeidbar.
Genau. Und den Rest hast du gewonnen. Klar, es war in Düsseldorf, die vermutlich eher untenrum spielen werden. Es waren die Hurricanes, die aussahen wie ein Absteiger in Köln. Aber jetzt hast du in Dresden gewonnen.
Und hast du in Braunschweig nicht schlecht ausgesehen?
Nee. Und jetzt hast du gegen die Adler halt ein sehr delikates Spiel. Und ich muss zugeben, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als dann durchaus euphorisch angekündigt wurde, vielleicht haben wir ein Playoff-Heimspiel in Köln. Ich glaube da noch nicht wirklich dran, aber ausschließen komplett würde ich es nicht, weil die Offense kann eigentlich gegen jede Mannschaft normalerweise scoren.
Und wenn sie gegen die Adler gewinnen sollten, dann haben sie zumindest den Pfad zu Platz 2, ja. Dann haben sie das Rückspiel gegen Braunschweig, sie hätten sie selber in der Hand.
Ja. Und Dresden, ich bin weit davon weg, die abzuschreiben. Die könnten sehr, also ich glaube nicht, dass die Dresdner Bock haben, nach Hall zu fahren. Wer hat das schon?
Vor allem nicht im Viertelfinale?
Nee, das sind nicht zwingend die besten Erfahrungen. Aber ich glaube, wenn sie selbst mit den Problemen, die sie im Moment noch haben, als Dritter im Norden reinkommen, sind sie ja gegen alles, was Zweiter wird, im Süden vermutlich Favorit. Und können einen Run starten. Ja, ich kann halt den Süden immer noch nicht wirklich einschätzen. Aber ich sag mal so, es gibt im Norden außer Potsdam halt kein, also selbst Potsdam kann man argumentieren, ist die Defense jetzt nicht auf einem Niveau, wo du sagst, das ist irgendwie Unicorns-like oder sonst irgendwas. Jedes Team im Norden hat Löcher, aber hat halt auch massiv Potenzial, um sehr, sehr gut zu sein.
Also zu den Kölnern, das haben wir auch David, wir hatten das Vorgespräch für das Spiel am Samstag schon und das hab ich auch David Unker gesagt. Also ich hätte nicht im Leben nicht erwartet, dass die Kiel panieren und nach Dresden fahren und da gewinnen, nach dem Stand, den ich vor 4-5 Wochen zu Köln hatte, ja. Aber das ist ein Team, das findet sich auf dem Platz, das hat anscheinend richtig Bock, Football zu spielen. Und das kann, und dieser Funken springt auch über, wenn man zuschaut, ja, also es macht auch Spaß, den zuzusehen. Ähnlich ist bei den Rebels, da hast du recht, da kommen wir dazu. Dresden heilt Verletzungen ohne Ende, also ein Umbruch getoppt von Verletzungen, das ist halt immer ein schlechter Cocktail. Ja. Und deshalb bei Dresden, also wir kommen auch später zu, die fahren jetzt zu den Rebels, und dann haben sie Potsdam vor der Brust, vor der Sommerpause, das könnte auch eine etwas unangenehme Sommerpause werden, ja, also als deutscher Meister. Und deshalb, also ich sehe noch nicht, die müssen sich echt fangen, um wieder hochzukommen, aber da kommen wir später zu. Dann kommen wir nämlich zum Spiel. Da ist ein paar, wo sich einige verwundert die Augen gerieben haben, ob das Endergebnis ist. Ich meine, ich hatte gesagt, das wird knapper als einige denken zwischen Rebels und Royals. Im Endeffekt, es waren noch 10 Punkte im vierten Quarter. Ja. Endstand 81 zu 56, 137 Punkte, die zweitmeisten in der Geschichte der GFL. Die Potsdam Royals mit 783 Offense Yards haben sie einen GFL-Rekord aufgestellt. Damit ein Rekord eingestellt von den Highlern aus dem Jahr 2013, 741. Ich sage nur eine Zahl, Christian, 4 Punts, 21 Kickoffs.
Das hat ja noch nicht mal was von Chiefs gegen Rams, das du, glaube ich, damals vor Ort gesehen hattest in den USA.
Also beide Teams kombinieren 6 von 6 in vierten Versuchen, 8 von 20 im dritten, also da war Defense auf dem Platz. Die Royals machen 14 Punkte aus Berliner Turnover. Und die Rebels machen auch einen Kickoff-Return-Touchdown. Von deshalb, die Royals Special Teams sind für mich so das Sorgenkind. Zwei Muffs in Kiel, die zu Punkten, die Gegenpunkten führen, jetzt der Kickoff-Return. Ja. Aber wir kommen zurück zu Rams Chiefs, ja.
532 Passing Yards, 6 Touchdowns, keine Interception für Chris Helwig. Abgesehen davon vom tollen Vornamen, den der Mann hat.
Aber den hat Herr Strong ja auch.
Das ist wahr. Vielleicht liegt es auch daran. Der Helwig, man hat ja früher gefragt, so wer sind die besten Quarterbacks der Liga? Und jetzt hat er natürlich einiges an Waffen, der Kollege Helwig, aber der ist mir schon in den ersten ein, zwei Wochen wirklich aufgefallen. Der hat einen sehr guten Arm, der hat eine gewisse Präzision und der hat gegen die Rebels gemacht, was er wollte. Also völlig krank. was da abgegangen ist, jetzt darf man nicht vergessen, Pajarin und Balz, die haben, also Balz hat fast 90 Yards auf dem Boden erlaufen, Pajarin 155. Das heißt, zu den 32 Passing auch noch 251 Rushing mit 5 Touchdowns. Und die Rebels haben ja gegen Braunschweig durchaus gezeigt. Jetzt könnte man überlegen, was für Schlüsse ziehen wir zur Braunschweiger Offense. Und ich fand die competitive. Ich mag Donovan Isom total. Also auch der hat übrigens für 343 Passing Yards geworfen, was ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Meryl Serreau, Franzose, Nicola, korrigier mich.
Ja.
Für 184 Rushing Yards. Zwei Leute mit über 200 Yards Receiving. Also
die Rebels machen 618 Yards an Offense und Kinder als Verlierer vom Platz. Fassen wir es mal so zusammen.
Weißt du, die lustigste Sequenz war für mich, dass das Spiel war dann im Prinzip eigentlich entschieden, Ende des zweiten Viertels, als die als Balls den Touchdowns von Helwig machten. Es sind noch 29 Sekunden auf der Uhr und die Rebels mit zwei Pässen Touchdown. Und dann stand es halt 35-50.
Zur Halbzeit.
Was immer noch ein Two-Score-Game war.
Zur Halbzeit.
Zur Halbzeit. Und dann sind die Rebels auf einen Touchdown rangekommen und dann ist Potsdam immer ein bisschen weiter weg gewesen. War dann nochmal zu Beginn des vierten Viertels ein 10-Punkte-Spiel, bevor die Rebels dann die letzten 10 Punkte erzielt haben. Die Royals haben die letzten 10 Punkte erzielt und ich meine, Nikola, die Royals haben Schwächen, aber für mich definitiv das Team to beat. Im Norden auf jeden Fall. Keine Ahnung, was eine Braunschweiger Defense mit Potsdam macht, weil die ist, glaube ich, im Norden die beste, oder? Braunschweig? Würde ich sagen, oder?
Mhm.
Dresden ist verletzt, Köln ist unerfahren, die Adler haben schon nachgewiesen, dass sie Potsdam nicht stoppen können. Die Rebels auch nicht und Hurricanes und Panther traue ich das auch nicht.
Hurricanes sind schon von den Royals einmal paniert worden.
Ja, aber ich find's interessant, weil so mit derart brachialer Offense, die habe ich lange nicht mehr in der Form in der GFL gesehen. Vor allen Dingen im Norden nicht.
Wir wollen auch die Rebels nicht vergessen. Also nee. Die waren letztes Jahr nicht GFL-Niveau, die sind aber dieses Jahr mittendrin. Und irgendwie, ich würde mal sagen, da gibt's jetzt so ein Pulk hinter Potsdam. Köln, ja. Adler, Rebels, Lions, Dresden, die fünf. Machen die drei Plätze hinter Potsdam unter sich aus. Ja. Aber das werden immer spannende Partien.
Klar. Die Rebels hätten die Partie gegen die Adler zu Hause durchaus gewinnen können. Das war für mich schon ein Zeichen, Nikola.
Sie hätten gegen Braunschweig gewinnen können.
Ja. Und dann sind sie immer noch zwei und eins gewesen. Und jetzt kommt eben die Partie gegen Berlin, die Partie von Berlin gegen Dresden. Bei Dresden kommt es halt darauf an, wie gesund die sind, vor allen Dingen in der Defense.
Ja, nee, und der Quarterback hat doch nicht zu Ende gespielt gegen Köln.
Richtig, ja. Schöne hat dann wiederum agiert, auch gar nicht so schlecht, hat dann noch einen Touchdown-Pass geworfen. Aber da war es schon zu spät.
Ja, aber wir wissen auch, junger deutscher Quarterback gegen Rory Johnson,
musste halt Six-Man-Protection einstellen jedes Mal. Hilft nichts.
Nun, die Cowboys hatten die Saarland Hurricanes zu Gast. 28-21, die Hurricanes machen 21 Punkte aus Turnovern. Und die Cowboys gewinnen das Spiel. Ich habe immer noch kein Verständnis für den Süden. Also Verständnis, ich kann den Süden nicht greifen.
Verständnis für den Süden, Nikola.
ich kann den Süden nicht vernünftig greifen. Diese Ergebnisse sagen mir halt nichts.
Ich kann ihn auch nicht greifen. Ich würde mich jetzt trotzdem aus dem Fenster lehnen und sage, Straubing ist der Favorit für Platz 2.
Aber mit München, also ich meine, das ist München, ja. wenn München zum ersten Mal seit 2001 ein Playoff-Heimspiel will, dann doch dieses Jahr.
Ja. München wirkt etwas mehr sound, nochmal als die letzten Jahre und insbesondere die Defense, 7 Punkte gegen Marburg zugelassen, die 21 gegen Saarland, kam auch relativ spät. Die Saarländer haben sich wieder schwer getan. Das Spiel war das, was lange 0-0 gestanden hat, mit 7-7 in die Pause ist und auch erst spät entschieden worden ist. Die Bilanz der Saarländer sieht schlecht aus, aber ich glaube nach wie vor, dass die gute Chancen haben, auch Richtung Playoffs nochmal zu marschieren und da auch Mannschaften wehtun können. München gefällt mir defensiv sehr, sehr gut. Sie haben offensiv mit Salvo, dem ewigen Kai Silbermann, möchte man sagen, und Watkins halt schon noch einige Optionen.
Wobei Watkins jetzt verletzt war?
Ja. Also da sind schon ein paar interessante Spieler dabei und die Defense hat mir bislang sehr gut gefallen. Das ist mit Sicherheit auch eine Geschichte, wo man Headcoach Nadine Nurasita wirklich loben muss, die ja von der defensiven Seite oder die letztes Jahr auch die DC war. Und ich schätze mal, dass sie dieses Jahr immer noch stark ihre Finger da drauf hat. Und Saarland, Nikola, wir haben es ja im Vorfeld gesagt, die haben ein bisschen Substanz verloren, die haben einen anderen Spieler verloren und dann ist es halt im Süden schon wieder enger. Das Spiel gegen Marburg musst du nicht verlieren. Das Spiel in München kannst du gewinnen, es ist einfach super eng zwischen Platz 2 und Platz 7. Es ist halt, Ravensburg sieht nicht ganz so gut aus wie die letzten Jahre, wie letztes Jahr. Allgäu ist mir zu früh, um es abzuschreiben, die haben meiner Meinung nach gegen die anderen beiden besten Teams bis jetzt im Süden halt gespielt. Gegen Hall immerhin 28 gescored, gegen Straubing mit einem Punkt verloren, das hätte auch anders ausgehen können. Und Marburg, keine Ahnung, die werden wir jetzt am Wochenende das erste Mal live sehen, nicht nur sehen, sondern auch mit unseren Stimmen begleiten. Da bin ich noch nicht schlau. Ich glaube, dass der Running Back, den sie neu geholt haben, dass das grundsätzlich ein guter Spieler ist. Muss mal sehen, wie viel Substanz denn da ist, denn Nicola Duane ist ja die Heimspiele letztes Jahr von Marburg, und sorry, dass ich jetzt so krass einmal durchgerauscht bin. Sich selbst in den Fuß schießen war eher eine olympische Disziplin im Georg-Gassner-Stadion.
Da waren sie definitiv Tokio-reif, ja. Das unbestritten. Also die Unicorns schlagen die Comets 42-28. Zu viele Fehler Comets, und die Razorbacks unterliegen zu Hause gegen die Straubing Spiders, gegen den Aufsteiger 18-35. Wir schauen auf den Plan nächste, was am Wochenende ansteht, und um 15 Uhr in Köln am Samstag Crocodiles gegen Adler. Ein packendes Spiel, auf das wir uns alle freuen.
Habe ich Bock. Wird offense-lastig werden. Ich erinnere mich an einen Blowout im letzten Jahr der damaligen Erstliga-Zugehörigkeit der Adler, wo die Kölner, glaube ich, gerade aufgestiegen waren. Das war nicht so knapp.
Oh nee, das war nicht schön. Oh nee, das war gar nicht schön.
Da, wo die Adler gefühlt auch mit 25 Leuten und drei Busfahrern angereist sind.
63-0 oder so, 64-0 oder sowas?
Ungefähr. Es war, also die Berliner sind ganz anders aufgestellt. Ja, ich mag Zach Kavanaugh, den Quarterback von den Adlern. Zimmermann spielt wieder mal eine überragende Saison. Vermutlich einer der besten Receiver, inklusive der Amerikaner, die wir dieses Jahr in der GFL haben. Also der macht richtig Spaß. Und dass Shuan Fatah rekrutieren kann, ist keine Neuigkeit. Das ist einfach so. Und ich will nicht sagen, dass die ganzen Hildesheimer, die vor zwei Jahren da eingeplant worden sind, nach Berlin gegangen, aber es sind schon einige. Ja, habe ich mega Bock drauf auf das Spiel. Sportpark Köhlenberg, 15 Uhr. Wer Zeit hat, wird sich auf jeden Fall lohnen. Ansonsten sind die Stimmen von dir und Andreas Renner natürlich auch nicht zu verachten.
Dann Samstag um 16 Uhr. Die Düsseldorf Panther haben die New Yorker Lions Braunschweig zu Gast. Und da müssen wir sagen, sind die Rollen klar verteilt, zumal die Panther wohl massive Verletzungsprobleme haben.
Ist immer so, als Braunschweiger Spieler, du verlierst dieses Spiel am besten nicht.
Du läufst zu Fuß nach Hause.
Genau, das galt auch schon für das Hinspiel. Jetzt muss man dazu sagen,
da ist zu Hause aber nicht so weit, das war in Braunschweig.
Ja, ja. Das Hinspiel war jetzt insofern, also man hat schon höhere Panther-Niederlagen in Braunschweig gesehen. Und ich finde nach wie vor, dass die zumindest competitive sind und es versuchen, aber klarer Außenseiter, Pflichtsieg für die Lions.
Gut, dann 18 Uhr, Rebels Dresden. Ich sehe die Rebels vorne.
Das Problem mit Dresden ist halt, dass ihr mit den Rebels ist halt, dass ihr Quarterback eine Dimension bietet, die nicht alle Teams haben, der sich halt wirklich bewegen kann, der brutal schwer auf den Boden zu bringen ist, der Donovan Isom, der einen sehr guten Arm hat.
Ja, aber das haben sie ja gegen Kavanaugh schon nicht hinbekommen, die Dresdner.
Eben. Kavanaugh hat die ja echt mit ein paar Läufen wirklich dann gekillt, und das sah ja in der ersten Halbzeit wirklich wie gegen eine Juco-Truppe aus. Ich will nicht wissen, wie sehr uns Dolber in der Halbzeitpause da
da müssen Wände gewackelt haben, ja.
Genau, also ich vermute mal, da hat man ihn bis was weiß ich wohin gehört, bis über die Landesgrenze. Kommt, also ich finde den neuen Quarterback, den Eigner von Dresden, gar nicht schlecht als Quarterback, aber für mich ist die Frage, wie gesund sind die Monarchs. Wenn die Monarchs gesund sind, sind sie für mich leichter Favorit in Berlin. Die haben gegen Köln schon wieder einige Verletzungen erlitten. Keine Ahnung, wie da der Stand ist. Aber Berlin definitiv mit einer Chance, das Spiel zu gewinnen. Vielleicht sogar mit einer guten Chance.
Und dann Mercenaries gegen Cowboys am Sonntag um 15 Uhr im Georg-Gassmann-Stadion in Marburg. 15 Uhr, nicht wie die letzten Jahre 16 Uhr Kickoff in Marburg. Also wer nach Marburg will, eine Stunde früher. Und Christian, das ist dann unser erster gemeinsamer Einsatz dieses Jahr. Neben dem Draft. Wir treffen uns da wieder, wo wir die Draft-Coverage gemacht haben.
Ja, und natürlich ist der feste Wille, aber wir müssen nur gucken, dass wir es hinbekommen. Jan Wegwert geknebelt oder nicht geknebelt, dann irgendwann auch nochmal dahin zu bekommen. Das wird sich zeigen. Marburg wird sich sehr ärgern.
Weißt du, wenn der Wegwert am Samstag nicht zu Rebels gegen Monarchs geht, ist er auch selber schuld.
Ja. Ja, das wird so ein defensiver Klassiker. Wenig Punkte, da steht der Wegwert doch drauf.
Ich habe übrigens, apropos Wegwert. Ja. 1401 Yard war die Yard-Ausbeute von Royals gegen Rebels. Ich habe dann mal geschaut, 1400 Yards, und tatsächlich, ich habe gefunden, ein AAC-Finale zwischen UCF und, ich glaube, das war Memphis, als ein gewisser Scott Frost noch Headcoach bei UCF war. Ich hab's aber extra dem Wegwert nicht reingerieben.
Ach so. Ja, gut, dass du es nicht reingegeben hast, aber vielleicht kann er an diesen Link kommen und sich an dieser Statistik erfreuen. Ich glaube, in Marburg wird man sich sehr geärgert haben über das Hinspiel, weil das war definitiv eine Chance, da auch zu gewinnen. Hat man auch lange geführt, bis ins letzte Viertel, bevor die Cowboys das gedreht haben. Zwei Teams eher auf Augenhöhe. Ist natürlich wieder diese übliche lange Anreise und das Sonntagsspiel. Das heißt, in München freuen sich alle.
Ist aber halt sie kommen auch eine Stunde früher nach Haus, ne? Sie kommen auch eine Stunde früher nach Haus.
Solange sie die richtigen Trikots mitbringen. Wobei, das dürfte in Marburg als Münchner unproblematisch sein.
Also egal, ob du in die gelbe oder in die schwarze Kiste greifst, Marburg spielt dich ja in Rot. Also.
Ja, es dürfte schwer werden, das zu versemmeln. Vielleicht ist auch einfach die Chance geringer, wenn man nicht aus Hessen kommt. Keine Ahnung. Sollte ein Spiel auf Augenhöhe werden, weil Marburg, die Defense überrascht mich absolut dieses Jahr. Die haben bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Punkte zugelassen. Sie haben zugegebenermaßen auch nur zwei Spiele bis jetzt gemacht. Aber sind mit Sicherheit ein Playoff-Kandidat. Eines dieser Teams, was eben zwischen zwei und sieben landen kann. Also ein Playoff-Heimspiel in Marburg zu kommentieren, Nikola, wäre ja auch mal was. Da ist der Weg, glaube ich, noch ein bisschen weit, aber wenn die Verteidigung so weiterspielt, dann geben sie auf jeden Fall ihrem Team in jedem Spiel eine Chance. Und auf den Skill Positions sind sie zumindest, was die Amerikaner betrifft, meiner Meinung nach dieses Jahr ziemlich gut aufgestellt. Da ist definitiv Potenzial, um auch mal einen langen Pass anzubringen in Richtung Smith zum Beispiel. Und Mack jetzt mit seinem ersten Spiel direkt für mehr als 100 Yards gelaufen. Sword, der mir ironischerweise auf Running Back deutlich besser gefällt als Receiver, Nicola. Da ist schon was da. Also, ich bin gespannt.
Also, Samstag 15 Uhr Höhenberg Köln, Cologne Crocodiles, Berlin Adler, 16 Uhr Benrath in Düsseldorf, also im Stadion von VfL Benrath, Düsseldorf Panther gegen die New Yorker Lions Braunschweig, 18 Uhr Mommsen Stadion, Rebels gegen Dresden Monarchs und Sonntag 15 Uhr in Marburg, Georg Gassmann Stadion, Marburg Mercenaries gegen die Munich Cowboys, dann dazu noch ein Spitzenspiel in der GFL 2 am Samstag, falls Sie in der Nähe von Langfeld sind und also nicht nach Düsseldorf oder nach Köln können, geht's theoretisch nach Langfeld, Jahnstadion. Ich glaube um 16 Uhr empfangen die Langfelder die Lübeck Cougars. Und dann war's das von uns für die GFL für diese Woche. Alle Spiele wie immer live bei Sportdeutschland TV. Und dann geben wir zurück an den Producer Big Show 555.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
Die Big, ja, Show 500, die Big Show 565 geht weiter mit one of our favorites, den wir natürlich nur zu hohen Anlässen hier einladen. Denn er ist ein vielbeschäftigter Mann, er kümmert sich um alle Sportarten, fast. Vom Hamburger Abendblatt, das ist Björn Jensen. Grüß dich, Björn.
Moin, grüß dich auch.
Moin. So, Hamburg sage ich, aber Berlin meine ich. Am kommenden Wochenende stehen diese Finals an. Zum wievielten Mal, Björn? Und gleich die Anschlussfrage. Nach den bisherigen Erfahrungen, ist das ein Erfolg? Ist das eine gute Idee?
Ich würde das zweite auf jeden Fall uneingeschränkt mit Ja beantworten, weil sich das gezeigt hat in den bisherigen Auflagen. Also es ist tatsächlich die dritte Austragung nach 2019 in Berlin und 2021 in NRW. Es hat sich deutlich gezeigt, dass das ein Format ist, was einfach für Aufmerksamkeit sorgt in Sportarten oder für Sportarten, die sonst normalerweise eben überhaupt keine Chance haben, im Rampenlicht zu stehen. ARD und ZDF übertragen das großflächig. Ich denke, die Medien werden da auch entsprechend darüber berichten. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass das ein Format ist, was sehr, sehr zukunftsträchtig sein kann und sollte.
Wer die Trailer gesehen hat, man sucht ja immer ein bisschen so nach Leuchttürmen, ich zumindest. Für mich ist das auf jeden Fall die Leichtathletik. Liege ich da richtig oder habe ich da jetzt irgendwas übersehen, wo du sagst, okay, das könnte vielleicht noch ein kleines bisschen, einfach von der Besetzung her, noch ein kleines bisschen spannender und besser sein als die Leichtathletik?
Nein, du hast vollkommen recht. Die Leichtathletik als olympische Kernsportart ist auch während der Finals sicherlich das, worauf die meisten schauen werden, zumal auch die Besetzung dort dort sehr, sehr gut ist. Insofern glaube ich schon, dass du da vollkommen richtig mitlegst, dass das Event ist, auf das die meisten schauen, auch wenn heute leider gerade unser Topspieler Johannes Vetter abgesagt hat, aber es sind trotzdem genug Leute dabei, die das interessant machen werden. Augenmerk auf jeden Fall auf die zweite Olympische Kernsportart Schwimmen. Natürlich so ein bisschen im Schatten der Weltmeisterschaften, die gerade in Budapest laufen. Und trotzdem haben sich auch dort ja mehrere WM-Starter sogar angesagt, die am Sonntag noch in Budapest schwimmen und dann nach Berlin kommen und da am Sonntag noch einen Auftritt haben. Also insofern auch da könnte man dann WM-Teilnehmer sehen, die aktuell vielleicht sogar eine Medaille bringen. Insofern durchaus auch spannend. Naja, und wenn du dann fragst, auf was könnte man noch seinen Blick richten, sicherlich immer interessant, die Turner und Turnerinnen im Gerät und auch diesmal in der rhythmischen Sportgymnastik.
Das Triathlon, was ist mit Triathlon? Triathlon wird mir auch gut gefallen.
Ja, ist ja immer nett anzuschauen. Starten auch am Wannsee und dann geht es dann irgendwie Richtung Stadt. Sicherlich auch interessant, aber natürlich so ein bisschen nachrangig im Hinblick darauf, dass überall auf der Welt ja Weltcups, Weltserienrennen stattfinden. Also insofern, aber immer interessant zum Zuschauen, gar keine Frage. Also wer in Berlin ist und die Möglichkeit hat, der sollte sich das nicht entgehen lassen.
Was ist die Motivation, denkst du? Also ich komme ja aus Sportarten, die per se schlecht sind. Tennis, interessiere mich ein bisschen für Fußball, Skifahren. Die Motivation für WM-Starter am Samstagabend in Budapest zu starten und am Sonntag in Berlin würde in diesen Sportarten wahrscheinlich runterzubrechen sein auf die Anzahl der Euros, die es dafür gibt. Das kann ich mir beim Schwimmer gar nicht so richtig vorstellen. Gibt es da noch sowas wie die Sportler-Ehre, Björn?
Ich glaube tatsächlich, dass dieses Format ganz viele abholt. Wenigstens ist das, was man von den Sportlerinnen und Sportlern auch nach den vergangenen Austragungen als Fazit gehört hat, dass eben die Aufmerksamkeit einfach so groß ist. Schau, die Schwimm-WM läuft in Budapest und sie läuft lediglich auf dem Livestream des Weltverbandes FINA. Wahnsinn. Das heißt, du kannst im Fernsehen von dieser olympischen Kernsportart keine Bilder mehr sehen, selbst auf Eurosport nicht. Das bedeutet, wenn du als Schwimmer wahrgenommen werden willst, an diesem Wochenende ist es wahrscheinlich einfacher, du schwimmst in Berlin bei den Finals und ARD und ZDF zeigen das. Insofern, das Format macht es in dem Fall und das ist es ja auch, was dieses ganze Event so interessant macht für die Sportlerinnen und Sportler. Ich meine, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, ich glaube, es waren zum Start in Berlin 2019, waren es 6 oder 7 Sportarten, die dabei waren. Jetzt sind wir bei 14. Insofern sieht man, dass das an Attraktivität gewinnt und dass viele versuchen, eben auch Programme maßgeschneidert zusammenzubasteln, um dort teilzunehmen. Zum Beispiel Rudern, wenn man das erwähnen darf. Die hatten ihre deutschen Kleinbootmeisterschaften schon im April, aber haben jetzt ein Format geschaffen, mit dem sie auch innerhalb dieser Meisterschaften in Berlin dann auch am Start sein können. Und das hilft. Man merkt, dass das hilft. Und das Zweite ist, glaube ich, dass man diese Finals auch durchaus, oder Finals, wie auch immer man es sagen will, ich habe schon beide Aussprechweisen gehört, die kann man auch als Build-up sozusagen nehmen für das, was im August auf uns wartet, nämlich die European Championships in München, wo das Ganze, was jetzt passiert, auf nationaler Ebene, dann auf die kontinentale Ebene gehoben wird, nämlich Europameisterschaften in 10 Sportarten. Ja. Und da kann man sich doch gut aufwärmen bei den Finals.
Absolut. So gleich hier um die Ecke dann. Ich werde da wahrscheinlich...
Für dich sehr, sehr gut, ja.
Ja, für mich läge es sehr, sehr gut, aber ich habe vergessen, mich zu akkreditieren und damit ist das okay. Ah. Na gut, es ist auch nicht wichtig, ob ich da dabei bin, aber die Frage ist ja, du sagst, okay, Berlin, dann NRW und München. Da war doch was mit Olympia. Die einen durften es schon mal ausrichten, 1936, die anderen durften 1972. NRW ist grandios gescheitert. Inwieweit denkst du, also ob es jetzt die European Championships sind in München oder eben jetzt auch die Finals in Berlin oder davor in NRW, könnte das sowas wie ein Probelauf in An- und Abführung, wie es der Anchorman Markus Gaub immer sagt, sein für möglicherweise eine olympische Bewerbung für Sommerspiele in Deutschland?
Ja, das ist ein Thema, was natürlich immer wieder aufkommt. Das wissen wir ja und wird vom Deutschen Olympischen Sportbund im Moment ja immer noch relativ defensiv behandelt. Alles natürlich, was darauf hinführen kann, um auszuprobieren, inwieweit man organisatorisch in der Lage ist, sowas umzusetzen, kann natürlich helfen. Es ist trotzdem, selbst so solche European Championships sind ja nicht vergleichbar mit Olympischen Spielen. Ja. Insofern, ich glaube, man wird, was dieses Thema angeht, wirklich abwarten müssen, in welche Richtung sich das IOC da entwickelt. Also was ich höre, auch aus dem DOSB, ist, dass die Tendenz dahin geht, mal zu schauen, ob es irgendwann in naher, mittelfristiger Zukunft möglich ist, sich eben auch als Land für Olympia zu bewerben und nicht nur mit einer Stadt. Denn dann könnte man vielleicht es besser hinkriegen mit einer deutschen Bewerbung, die so ein bisschen mehr verteilt ist, was dann auch hinsichtlich Nachhaltigkeit neue Möglichkeiten eröffnet, dass man dann eine gute Chance hätte, sich dafür auch zu bewerben und auch die Bevölkerung mitzunehmen. Denn das ist in Deutschland ja unerlässlich, wie wir in Hamburg leider 2015 auch schmerzhaft erfahren mussten.
Ja, nur ich finde, also gute Idee und ja, nachhaltig muss es natürlich mittlerweile sein, aber ganz ehrlich, wenn, es war ja schon mal so, 72 ist in Kiel gesegelt worden und der Rest hat in München stattgefunden und ich bin nicht gut in Erdkunde, aber es dünkt mich, es gibt nicht, gut, man hätte vielleicht in Garmisch die Olympischen Spiele abhalten können und in Kiel die Segelwettbewerbe, dann wäre es noch weiter auseinander gewesen, aber ansonsten geht da nicht viel dazwischen, also diese Aufstückelung jetzt per se, die haut mich nicht vom Hocker, Björn.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das geht ja auch vielen Athleten immer noch so, dass sie sagen, das Wichtigste ist eigentlich dieses Zusammenkommen im olympischen Dorf. Aber man sieht ja jetzt schon, wie sich das zerfasert. Ich glaube, in Paris sind fünf verschiedene Athletendörfer geplant. Das heißt, da gibt es auch schon Aufteilungen. Und in Paris 2024 finden die Segelwettbewerbe. Da hast du dich hoffentlich schon aktiviert.
Ja, selbst in Tahiti, oder? Wo warst du?
Auf Tahiti.
Ja, klar.
Insofern, ich glaube, da könnten wir mit Garmisch und Kiel, das wäre dann ja ein Katzensprung, wenn wir Paris und Tahiti nehmen. Aber klar, wenn du segeln willst und liegst wie Paris eben im Binnenland, dann musst du dir irgendwas überlegen. Und insofern, ja, ich stehe auch nicht auf diese Zerfaserung, das sage ich ganz ehrlich. Ich mag es auch, die olympische Idee schon lieber, dass alles an einem Ort ist und sich es eine Begegnungsstätte für alle gibt, aber die Zeit zwingt uns natürlich auch dazu, neu zu denken und andere Sichtweisen mit einzubeziehen. Und ich denke, da wird sich einiges auch im IOC bewegen. Aber das, man darf gespannt sein.
Ja, kein Wunschkonzert. Was hast du dir gewünscht und was hat dir deine Chefredaktion im Bereich Sport genehmigt für das kommende Wochenende? Worauf wirst du ganz besonders dein Augenmerk legen, Björn?
Tatsächlich hat das mit meiner Chefredaktion nichts zu tun, okay. weil ich als Unterstützer für die Berliner anreise. Wir sind ja in einer Mediengruppe, in der auch die Berliner Morgenpost Mitglied ist. Und ich darf als Unterstützung nach Berlin reisen für die Kollegen der Berliner Morgenpost hauptsächlich. Und die schicken mich zum Rudern, die schicken mich zum Schwimmen, zum Turnwettbewerb. Ich mache schon, und das finde ich sehr spannend, als Randaspekt zum modernen Fünfkampf, der ja nach den Olympischen Spielen ja durchaus in der Diskussion war. Und das könnte ganz interessant sein, mal zu gucken, was sich da so bewegt. Insofern, ja, wird ein bunter Strauß und wie immer eine große Freude, einfach Sport zu gucken und darüber zu schreiben.
Ja, überhaupt keine Frage. Und da muss ich dich, kann ich dir noch nicht gehen lassen, weil wenn du das schon ansprichst, mich dünkt ein kleines bisschen, die Aufregung war natürlich groß mit diesem sich verweigernden Pferd bei den Olympischen Spielen und die Reaktion der Reiterin und der Trainerin drauf, aber jetzt, ich weiß nicht, inwieweit du dich schon eingearbeitet hast ins Thema, es hieß ja immer, da wird sich was ändern, mich dünkt nur, dass wir dann 2024 in Paris dastehen und denken, aha, moderner Fünfkampf, da war doch was in Tokio 2021, aber irgendwie ist noch alles gleich.
Doch, ich glaube, da wird sich schon signifikant etwas ändern. Ich habe mich in diese Thematik tatsächlich noch nicht eingearbeitet, weil moderner Fünfkampf wirklich etwas ist, was ich bisher nur bei Olympischen Spielen angeschaut habe. Aber was man ja hört, ist, dass natürlich das Reiten gestrichen ist und sie nach einem Ersatz suchen, der möglicherweise oder hoffentlich dann auch gefunden wird. Also ich gehe da fest von aus, dass sich da signifikant was ändert, weil das sein muss. Also es war ja ganz klar kommuniziert auch, dass das so, wie es in Tokio war, auf keinen Fall weitergehen kann und dass das Reiten nicht mehr Teil des Programms sein wird. Insofern, da wird sich was ändern und was es dann wird, darauf können wir gespannt sein.
Ich darf aus eigener Erfahrung aus der letzten Woche sagen, wenn es Mountainbike werden sollte, Abfahrten üben und nur mit gutem Material unterwegs sein. Das ist der Pro-Tipp, den ich euch noch geben kann. Björn, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Big Show 565, wir pausieren ganz kurz.
Ja, hallo, es ist Marcel Siem. Willkommen zu Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 565 mit einem Mann, der im kommenden Jahr sich nichts weniger wünscht als den Titel für Borussia Mönchengladbach. Welchen Titel weiß ich noch nicht. Das ist Ole Zeisler vom NDR. Servus, Ole.
Hallo.
Welcher Titel soll es sein? Du kannst doch unbescheiden sein. Die Frankfurter haben die Europa League gewonnen.
Ja, es gibt viel zu viele Titel zu vergeben, als dass ich noch weiß, wen ich mir da wünsche. Wie heißt diese neue League? Conference League. Komm, sowas
okay. Nehme ich, ja? Okay, das nimmt er gerne. Aber womit sich Ole in den letzten Tagen, Wochen, Monaten beschäftigt hat, übrigens auch aktiv, ist der Radsport. Vielleicht mal zuerst zum aktiven Part. Du fährst ja wahnsinnige Touren. Hat sich das erst jetzt in jüngerer Vergangenheit entwickelt oder schlummert schon länger ein Erik Zabel für ganz Arme in dir drinnen?
Ja, ich glaube, das Schlummern, das ist schon länger da. Ich muss aber sagen, dass ich wie diverse meiner Mitstreiter hier im viel zu flachen Norddeutschland so ein Corona-Opfer geworden bin. Irgendwas musste da passieren und da haben wir uns alle mal viel zu teure Rennräder gekauft.
Stark.
Und sind den Deich rauf und runter gefahren. Und ich mache das jetzt seit 3-4 Jahren, aber ja, wie du schon bemerkt hast, relativ intensiv seitdem, ja.
So, aber deine Arbeit die letzten Tage, Wochen, Monate hat sich um einen Mann gedreht, dessen Tour de France sich bald zum 25. Mal jährt. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Nämlich die Rede ist natürlich von Jan Ullrich. Was macht für dich das Faszinosum Jan Ullrich aus?
Boah, wie lange hast du Zeit, stelle ich dann immer die Frage. Ich versuche es aber kurz zu machen. Ich versuche es insofern kurz zu machen, dass mir aufgefallen ist, also naja, so eine Grundrecherche hat man bei Jan Ullrich als Sportjournalist ist ja immer vorm Bauch, sage ich mal. Aber wenn man tiefer reingeht in die ganze Materie, in sein ganzes Leben, dann ist das für mich, ich glaube, Jan Ullrich ist jetzt Ende 40, meine 48. Das ist für mich ein Leben, das in drei Leben passt. So würde ich es mal kurz fassen, weil das so viel Ups und Downs, so viel Wendungen, so viel Ortswechsel, so viel Liebe, Abneigung, Wiederliebe, Empathie da drin ist. Ja, wie ich sage, das ich finde, das ist eine erzählenswerte Geschichte, die man, ja, die aber eigentlich in, wie gesagt, mindestens drei Menschenleben jetzt schon bereits für mich reinpasst.
Du erzählst diese Geschichte. Wann und wo kann ich die als Radsport-Fan sehen?
Also vor allem ab Samstag. Wir haben 5 Folgen, die werden hier gerade in kleinster Kleinarbeit nochmal zu Ende vertont, gemischt und so weiter. Ab Samstag sind die in der ARD-Mediathek zu sehen. 5 Folgen, rund 30 Minuten. Fun Fact ist dabei, wir wollten eigentlich 4 Folgen A 25 nehmen, aber wir haben gedacht, wie ich gerade sagte, diese Lebensgeschichte ist A so lang, das Archiv so breit, die Gesprächspartner waren so spannend, dass wir dann mal dachten, wisst ihr was, 5x30 tun es auch, deshalb aber auch der Stress jetzt. Und das kann man ab Samstag in der ARD Mediathek sehen und dann gibt es noch einen 60-Minüter, der läuft am 2. Juli, das ist glaube ich der zweite Tourtag, ein Samstag, da laufen nochmal 60 Minuten für die Menschen, die immer noch lineares TV schauen.
Wenn du Gesprächspartner sagst, ich meine gesehen zu haben, du hast unter anderem Lance Armstrong besucht. Ist das A richtig und was kannst du uns über dieses Gespräch mit auf den Weg geben?
Ja, das ist richtig, genau. Lance hat eigentlich relativ früh zugesagt, was uns einerseits natürlich irgendwie gefreut hat, weil es nach wie vor definitiv natürlich eine spannende Persönlichkeit ist und das Ganze ja meiner Meinung nach, ja, ich will nicht zu große Worte jetzt wählen, aber diese späte Zuneigung der beiden jetzt gerade, wo es Jan Ullrich im letzten Jahren so schlecht ging und Lance sich um ihn ja schon hier und da ganz gut gekümmert hat, glaube ich, ist ja fast ein Fairy Tale, dass die beiden großen Rivalen, die auch Ähnliches erlebt haben nach ihrer Karriere, Stichwort Titel aberkannt und so weiter, dass auf einmal dann Lance Armstrong am Krankenbett von Jan Ullrich steht, das ist schon ja Hollywood-esque, aber diese Klaviatur, die konnte Lance Armstrong ja schon auf dem Rad spielen und die spielt er heute auch noch ein bisschen, so würde ich es mal nennen. Und wir sind nach Aston geflogen, beziehungsweise nach Denver und dann nach Aston, wo der Herr lebt und dort hat er uns empfangen in einem seiner Joint Ventures, wo er sogenannten, ich weiß gar nicht, doch bei dir darf man das jetzt sagen, Lift-Wodka herstellt. Das ist Wodka aus der Quelle in Aston, stellt er her. Also Lance ist tüchtiger Geschäftsmann dort in Essen und hat uns dort ja für ich glaube, ein anderthalbstündiges, wie ich finde, sehr angenehmes und wirklich spannendes Interview empfangen.
Das hast du aber wahrscheinlich nicht anders erwartet, oder? Weil Smart, also mindestens als Smart, natürlich auch als Kannibalen, um jetzt mit Eddie Merckx auch zu sprechen, weil Lance Armstrong war ja auch ein Kannibale, aber als mindestens Smart würde ich ihn auf jeden Fall eingeschätzt haben.
Total, total. Also würde ich auch so beschreiben. Also ich fand das einen wahnsinnig angenehmen Umgang, also auch wirklich amerikanisch laid back, und sobald dann das Rotlicht an ist, und das finde ich ja bei Amerikanern immer wieder beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe mal den Film über Catherine Switzer, diese Frau, die als erste
Marathon. Du warst doch bei Heiko in Boston, warst du da doch, ich erinnere mich.
Richtig, genau. Ja. Genau. Und ich fühlte mich insofern ein bisschen, deshalb sage ich AmerikanerInnen, ein bisschen zurückerinnert, das sind einfach Performer im On. Da kann man jetzt sagen, das ist doof oder schlecht, aber für einen eigenen Film ist das immer ziemlich gut und ziemlich spannend. Und das ist Lance Armstrong natürlich auch, weil der on point reden kann, das alles gut beschreiben kann, und er ist auch smart, überhaupt keine Frage. Also er ist ja meiner Meinung nach kein schlichter Mensch. Das schon mal beileibe nicht. Und deshalb fand ich das schon spannend, und auch wenn er sich selber so ein bisschen reflektiert, durch was für eine Zeit er gegangen muss, nachdem er 2013 bei Oprah dann gestehen musste, so muss man es ja eher nennen, die Schlinge zog sich zu. Das ist schon spannend, und trotzdem fühlt er sich, ich glaube, da ist auch ein bisschen Gambelei dabei, also ein bisschen Acting ist bei ihm immer dabei, aber trotzdem hatte ich den Eindruck, dass er, und das ist ja der große Unterschied vielleicht zu Jan Ullrich, dass er schon eine Form von relieved oder geläutert ist durch dieses Geständnis, was er vor Jahren machen musste, ja. Das muss man ja schon dann auch ehrlicherweise sagen.
Ich habe Jan Ullrich persönlich noch nie getroffen. Ich habe ihn da mal gesehen, als er den Transalp oder den Ötztaler Radmarathon, glaube ich, mitgefahren ist, vor 5, 6, 7 Jahren. Da ist, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden. Und da habe ich mir nur gedacht, mein Eindruck von Jan Ullrich war immer, dass er eben nicht per se smart ist, dass er aber darüber hinaus auch noch nicht wahnsinnig gut beraten war. Wie sind die Begegnungen mit Jan Ullrich, wenn es denn überhaupt welche gab, aus deiner Sicht verlaufen?
Also die sind rudimentär, die Begegnungen mit Jan Ullrich. Das muss man vorwegnehmen. Er hat uns sehr höflich abgesagt. Das hängt aber mit vertraglichen Geschichten im Hintergrund zusammen. Aber es ist so, dass wir mit sehr vielen engen Vertrauten und auch auf dem freundschaftlichen Umfeld da unten in Merdingen und gesprochen haben. Und ja, das zieht sich durch seine Karriere, dass er, ja, was heißt falsch beraten? Ich würde es eher zu viel beraten war. So will ich es nennen. Also da haben zu viele mit reingequatscht. Das waren nicht immer unbedingt die Falschen. Man kann lange über Rüdi Pivener streiten, man kann auch vielleicht über Wolfgang Strohband, der verstorben ist, streiten, oder auch über Walter Godefroth oder auch seine Teammitglieder. Also ich rede über die sportliche Vergangenheit, nicht über die letzten 30 Jahre, wo er definitiv falsche Freunde auf Mallorca und so weiter hatte. Aber es gibt zum Beispiel einen Menschen, den wir auch bei uns im Film haben, Peter Sager, sein erster Trainer in Rostock, wo er herkommt. Ein ganz feiner, netter, einfühlsamer Mensch. Also ich sag mal ganz doof, wäre er bei dem geblieben, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Aber ja, da haben zu viel reingequatscht, und er hat auch zu viele, so würde ich es mal abgekürzt sagen, dann doch mitreden lassen. Und das ist ein großes, großes Problem. Nicht nur in seiner sportlichen Laufbahn, wie ich schon sagte, doch dann einem später auch geworden. Ja.
Hast du den Eindruck gewonnen, wenn ich die Tour de France mir anschaue, so intensiv wie du das tust, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch irgendwie ein Spaßfaktor dabei ist für die Radfahrer. Wenn du jetzt mit dem jungen Trainer von Jan Ullrich sprichst, hast du den Eindruck, dass es junge Menschen gibt, die das wirklich machen, einfach weil sie Spaß am Radfahren haben und am Rennen fahren haben?
Ja, definitiv. Das habe ich schon, das muss ich schon sagen. Also das glaube ich und weiß ich nahezu schon, weil da immer noch junge Menschen kommen, die gar nicht wegen Jan Ullrich, sondern vielleicht auch wegen Fahrern wie im Moment Lennart Kemner oder wem auch immer, oder Schachmann, vielleicht auch wieder aufs Rad steigen, oder André Greipel, diese Zwischengeneration, die es dann gab. Ich glaube, dass die, ich will nicht von Vorbildern sprechen, aber ich glaube, dass der Radsport wieder Gesichter bekommen hat, denen es vielleicht ein bisschen mehr nachzueifern gilt als früher, ohne Genaues zu wissen. Das muss ich ganz klar einschränkend sagen, aber da ist schon mein Eindruck, dass junge Leute, aber auch so nervige, hippe, urbane Menschen wie ich auf einmal aufs Rennrad steigen, weil es einfach Spaß macht, weil man rausfährt, weil man die Birne freikriegt und jetzt mal fernab vom Wettkampfgedanken, das ja schon total Spaß macht, ja.
Also die Birne freikriegen, das kann ich, deswegen mache ich es ja. Also ich gehe viel laufen und ich gehe auch recht viel Radfahren. Und warum mache ich das? Weil ich da wirklich, ich kann es jedem nur raten, der es nicht macht, versucht das mal. Da ordnet man seine Gedanken oder man denkt mal an gar nichts und genießt einfach nur den kleinen Hügel irgendwo draußen. Es ist ein ganz, ganz sehr, sehr starker Weg, wie man sich ein bisschen sammeln und finden kann.
Oder ja, das ist ja auch mit Jan Ullrich so. Also Jan Ullrich fährt auch Gott sei Dank wieder hier und da Rad. Das hört man immer wieder oder wir hören das auch teilweise. Für ihn ist das sicherlich in seiner derzeitigen Phase auch nicht unwichtig. Und ich nenne das immer, man kann das Hirn dabei defragmentieren. Das ordnet sich wieder so ein bisschen und dann ist man wieder frisch. Genau.
Ja, mich würde mal interessieren, was denkst du denn, wie fährt Lance Armstrong in diesen Tagen Rennrad, wenn er fährt? Schaut er noch auf seinen Schnitt oder fährt er wie ein Geistesgestörter über die Kreuzungen, so wie früher? Weil das habe ich natürlich auch festgestellt. Wenn du mit irgendjemandem unterwegs bist, der schon irgendwann mal ein Radrennen gefahren bist, und ich war es nicht oft, aber wie die teilweise in die Kreuzungen reinfahren, da wunderst du dich nicht, dass so viel passiert.
Das stimmt. Ich habe ihn natürlich für ein kurzes Fachgespräch noch gewinnen können, bevor er in seinen überdimensionalen Pickup einstieg und davon fuhr. Ich habe noch nie so ein großes Auto gesehen, was der fuhr. Also so, die fahren ja in Denver, da in den Rockies fahren die alle diese, ich weiß gar nicht, was das für Dinger sind, das sind die halbe LKWs. Auf jeden Fall habe ich ihn davor mir noch gekrallt, weil mich das schon interessierte, die Frage, die du aufstellst. Er ist ja viel in den Rockies unterwegs, auch wenn er auf Aston wieder wegziehen will, sagte er. Aber er, wenn dann gravelt er oder mountainbiket er. Richtig Rennrad fahren, das macht er wohl nicht mehr. Er ist eher auf der, ich sag mal, gerölligeren Piste unterwegs. Und da, da habe ich mir ein paar Videos angesehen. Das macht er nicht ohne Risiko, aber ich würde sagen, trotzdem sicher. Also die Erfahrung, die wird er ja mal mindestens haben.
Wer es nicht miterlebt hat, Ole, ich weiß, 25 Jahre sind eine lange Zeit, aber ich habe das miterlebt, auch das Duell mit Armstrong, dann Pantani, der dann da war und dann leider halt mit einem Schlag auch überhaupt nicht mehr da war. Aber wer es nicht gesehen hat, kannst du vielleicht in kurzen oder auch in etwas längeren Worten beschreiben, die Begeisterung, die damals um Jan Ullrich geherrscht hat, weil die muss man auch erstmal aushalten, finde ich.
Ja, ich glaube, dass er die bis heute nicht ausgehalten hat, um das mal Kaffeesatzleberei mäßig zu analysieren. Aber ich glaube, dass das Problem beziehungsweise auch der Gap war in Deutschland, dass beispielsweise Boris Becker gerade aufgehört hat, Steffi Graf war dabei aufzuhören, Michael Schumacher hatte schwierige Jahre bei Ferrari. Danach wurde er erst Weltmeister, ich glaube 2 Jahre später wieder. Es war so ein Gap in Deutschland. Und dann war er natürlich der erste gesamtdeutsche wirkliche Superstar. Und dann noch in einer neuen Sportart, das ist ja auch so ein Problem. Die Deutschen haben ja nicht verstanden, was es heißt, oder die Deutschen gibt es nicht, aber viele haben nicht verstanden, was es heißt, Zweiter zu sein. Zweiter von 180 Leuten bei einer dreiwöchigen Rundfahrt ist schon gar nicht mal so schlecht. Und da fühlte er sich, glaube ich, auch hin und wieder falsch beurteilt. Deutschland hatte überhaupt keine Radsporterfahrung, also Rudi Alti und Didi Thurau in allen Ehren, aber das Land war überhaupt nicht bereit dazu und Jan Ullrich war auch nicht bereit für seine Rolle. Und das war von beiden Seiten eine viel zu große Lawine, die so zwei Pole hatte, die das Ganze nicht aushalten konnte. Und da versuche ich es nochmal küchenpsychologisch, darin mündet vielleicht auch der heutige oder der Zustand, den er vor 3-4 Jahren so hatte, dass das alles nie ganz verarbeitet wurde. Von beiden Seiten vielleicht nicht mehr. Und unser Film ist so ein bisschen ein Versuch, das noch abschließend vielleicht so eine gewisse Sänfte da reinzubringen, dass man vielleicht doch heute ein bisschen anders drauf guckt und nicht sagt, ist der wirklich so eine totale Persona non grata, just because, ne? Also nicht just because, aber er hat sich natürlich auch, ja, mindestens mal zweifelhaft verhalten, was dann 2-6 anging und die Folgejahre und diese komische Pressekonferenz in Hamburg, das nehmen wir alles im Film auf. Er hat das alles nicht schlau gemacht und nicht verbuddelt, aber für so viel Zeit her, ich bin gespannt, wie die Leute damit umgehen, ob bei manchen Gras drüber ist oder auch nicht, speziell auch wegen der letzten Jahre, die er erfahren musste. Wie ich sagte, da sind so viele Ebenen drin. Ich tue mir selber schwer mit einer Beurteilung, aber um auf 97 zurückzukommen, da war einfach niemand für bereit, muss man mal ganz klar so sagen.
Ja. So, und jetzt, I let you go on this one, mit dieser Frage. Es gab ja dann die spannende Situation, dass dein Arbeitgeber, und du kannst diese Frage auch verneinen. Du kannst auch sagen, okay, möchte ich das drüber sagen. Ja, aber es gab schon die spannende Situation, dass das erste deutsche Fernsehen, ich weiß gar nicht, ob das erste deutsche Fernsehen heißt, aber die ARD jedenfalls, als Sponsor mit diesem Einser des Team Telekom mitgefahren ist und dafür halt, glaube ich, erste Interviewrechte immer bekommen hat von Ullrich. Wäre sowas 2022 noch möglich, denkst du?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und es ist gut, dass das, also wir thematisieren das auch bei uns. Es geht ja speziell um so Personen dann wie Hagen Bosdorf, dem diese Nähe damals sehr, sag ich mal,
ja sehr vorgehalten wurde. Das ist heute nicht mehr möglich. Das ist ja fernab jeglicher journalistischer Distanz, speziell im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ist heute nicht mehr denkbar. Es waren andere Zeiten, ohne das groß verteidigen zu wollen. Es wurde auch, das wird so ein bisschen meiner Meinung nach in der Nachbetrachtung manchmal ein bisschen einseitig dargestellt, dass in der ARD gar nicht über Doping berichtet wurde. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen anders gewesen. Aber es wurde auch, war auch zu viel Nähe, sicherlich hier und da, speziell durch die Eins auf dem Trikot. Das war einfach, nein, um es kurz zu machen, das ist heute nicht mehr denkbar und das war auch definitiv ein Fehler. Das wissen aber auch viele Menschen in der ARD. Ja.
Gut, und dennoch, also ich kann es allen nur sagen, also wenn ich mir das jetzt auf Eurosport auch anschaue, ich liebe die Kommentatoren, die Experten, aber ich würde mir halt ab und zu mal einen kleinen Hinweis darauf wünschen, dass die eigentlich jetzt schneller fahren als damals in der Armstrong-Zeit. Es ist ganz, ganz schwierig. Aber Ole, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Am 2. Juli wissen wir, um welche Uhrzeit. Im linearen Fernsehen.
Im linearen Fernsehen tatsächlich nach der Etappe. Das ist die zweite Etappe in Kopenhagen. Die starten ja in Dänemark. Das ist so 17:20 am 2. Juli. Aber wie gesagt, ich würde, wenn ich darf, würde ich tatsächlich den Epos empfehlen, wenn natürlich. Ich das so sagen darf. Und zwar jetzt ab diesem Samstag, also beides empfehle ich natürlich gern, aber jetzt diesen Samstag alle 5 Folgen in der Mediathek Being Jan Ulrich.
So, ja. Und ich fliege am Freitag nach London zum Wimbledon-Turnier und werde versuchen, das Geoblocking irgendwie zu umgehen, weil da möchte ich keine Minute missen. Ole Zeisler.
Und schick dir den Link nach.
Mach das bitte. Ole Zeisler vom Ende. Ich danke dir. Big Show 565, kurze Pause.
Hier ist Silke Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
Eine lange NBA-Saison ist zu Ende gegangen mit einem Sieg der Golden State Warriors und jemand, dem wir gute Besserung wünschen, schon a priori, der das letzte Spiel leider nicht machen konnte. Oder wie viele Spiele, Dre, erstmal gute Besserung, wie viele Spiele hast du dann im Endeffekt versäumt?
Ja, eins. Also Spiel 6, da war ich eigentlich eingeplant noch als Experte bei der Saison, aber da hat mich ja dann leider doch Covid erwischt zum zweiten Mal.
Ja, es ist manchmal echt verrückt, aber wenn man so viel, ich glaube, du fährst auch gerne Zug, oder so wie ich. Es ist wie ein Glücksspiel im Grunde genommen. Maske hin oder her.
Ja, aber es war jetzt gar nicht der Zug. Also wenn ich es mir zusammenreime, ich war ja in Dublin über das Wochenende gewesen mit ein paar Kollegen, meinem zweiten Junggesellenabschied von einem Kumpel, also eine ganz gediegene Altherrenrunde und waren alle im gleichen Airbnb und im Endeffekt sind nur zwei von uns eben positiv gewesen und das war aber genau der Typ, der schneller durch den BER Sicherheitscheck kam. Ich bin ja nach Spiel 3 direkt geflogen von München nach Berlin und wir beide standen da, also ich mit Maske ja ohne, aber stand eine halbe Stunde alleine quasi, also ohne unseren anderen Kollegen, in diesem überfüllten Gate-Bereich da rum. Und da mussten es beide erwischt haben, weil danach hätte es immer alle erwischt, wenn wir ehrlich sind. Und das passt dann ganz gut mit der Inkubationszeit zusammen. Naja, wie es manchmal so ist. Aber der ICE, das kann ich ausschließen, dass das ist der ICE war dieses Mal.
Okay, endlich mal. So, Golden State Warriors haben also den Titel gewonnen. Hattest du in dieser Finalserie irgendwann mal den Eindruck, dass es nicht Steph Curry und Co. werden könnten?
Ja, doch. Also ich glaube, wenn man sich das jetzt alles anschaut und im Nachhinein noch anschaut, dann muss man schon sagen, dass relativ früh klar war, glaube ich, in dieser Finalserie, also physisch überlegen, athletischer, in fast allen Matchups sind eigentlich die Celtics. Ne? Die haben ja relativ früh auch in der Serie dieses Spiel so durchbringen können, eben ne, über die Kraft, über die Physis. Aber dann kam halt der Punkt, auch relativ schnell dann halt, wo dann klar war, okay, aber das wird hier nicht den Ausschlag geben, sondern das, was ja eigentlich Ausschlag geben soll, wird den geben. Das ist halt wer spielt besser Basketball? Und da muss man ganz klar sagen, dass die Celtics, das kann man jetzt nennen, wie man das will, die waren noch nicht reif genug oder, keine Ahnung, hat die Erfahrung gefehlt, sie haben einfach zu viele Fehler gemacht. So. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die kann man sicher nicht mit mehr Erfahrung abstellen. Wenn man einen Fehler einmal gemacht hat, macht man ihn hoffentlich nicht noch ein zweites Mal. Auf der anderen Seite haben sie gewisse Fehler sehr, sehr häufig gemacht in dieser Serie und bei den Warriors hat man halt gesehen, auch wenn natürlich einige ganz wichtige Jungs zum ersten Mal in den Finals dabei waren, die haben die Fehler eben nicht gemacht oder nicht so häufig und deswegen haben sie diese Serie gewonnen. Und natürlich hatten sie mit Steph Curry auch den besten Spieler dieses Matchups, aber vor allem haben sie besser Basketball gespielt und das Team sollte ja eigentlich auch immer gewinnen. Aber als Celtics-Fan, glaube ich, könnte ich immer noch nicht so wirklich ruhig schlafen, denn man hat auch den Eindruck, dass diese Celtics einiges haben liegen lassen in dieser Serie.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja manchmal im Sport Fenster, die sich öffnen und schließen, und wenn du in diesem Fenster eben nicht gewinnst, ich erinnere mich immer gerne an Martina Hingis, die, glaube ich, 1999 war es, in Paris gegen Steffi Graf eben nicht gewonnen hat und gedacht hat, na, ich bekomme eh noch 10 Chancen, sie hat keine einzige mehr bekommen. Kann so.
Ja, ich darf jetzt reingerätschen, aber ich hoffe mal, dass jetzt nicht in der nächsten Saison irgendwer aus den Zuschauerrängen aufs Feld läuft und allen Celtics ein Messer in den Rücken rammt.
Nee, nee, das war ja dann Monika Seles, bitte.
Das war ach, stimmt, da siehst du, das dann doch wieder Covid hier.
Ja, ja, das war nicht Martina Hingis. Aber kann es passieren, dass im Osten dieses Fenster sich schneller als gedacht für Boston wieder schließt, weil da gibt ja die Bucks, die im Jahr davor gewonnen haben. Es gibt Miami, die stark sind, sind ja nicht die einzigen.
Nö, das ist durchaus so. Und natürlich, ne, du kannst dich damit rechnen, dass du jedes Jahr in den Finals bist, wo die Warriors das ja in den letzten Jahren fast immer geschafft haben. Aber auch bei denen hat man ja gesehen, ne, wie schnell es gehen kann. 2019, dann verletzt sich Kevin Durant, verletzt sich Klay Thompson. Und auf einmal ist Durant danach sowieso komplett weg. Geht nach Brooklyn und Klay Thompson spielt ja bei 900 Tagen kein Basketball. Das sind natürlich Sachen, die kannst du halt nicht voraussehen. Deswegen, wenn du mal die Chance hast und auf dieser Level, auf diesem Stufe halt bist am Ende, natürlich musst du alles dafür tun, dass du das dann nach Hause fährst. Und ich gebe dir recht, also auch wenn du auch dieses Jahr natürlich sagen können, ja, was ist denn, wenn Chris Middleton nicht fehlt bei den Bucks, kommen dann die Celtics überhaupt ins Finale. Mhm. Ne? Immerhin haben sie ja auch eine sehr wichtige Partie spät in der Serie gegen Milwaukee verloren. Miami, wenn Jimmy Butler diesen Dreier da am Ende in Spiel 7 trifft, wo er alleine auf die Dreierlinie zudribbelt, mein Gott, was ist dann passiert? Ne? Also es war auch dieses Jahr nicht überragend dominant, was sie da gespielt haben, dass sie auf jeden Fall in den Finals gelandet sind. Aber diese Fans, was sie da haben, denke ich, ist schon noch ein bisschen länger offen, denn die meisten Spieler, die Leistungsträger da sind natürlich relativ jung noch. Al Horford kann man mal ausnehmen. Aber gerade natürlich Jason Tatum, Jaylen Brown, noch Marcus Smart, Robert Williams, das sind ja schon noch Jungs im besten Alter. Frage ist halt, ne, ein Faktor war natürlich auch in dieser Finalserie, sie waren jetzt nicht so unglaublich tief besetzt. Mhm. Kommt da noch jemand hinzu? Das ist auch eine teure Mannschaft, genau wie Golden State. Finden sie Verstärkungen, die es drauf haben jetzt in dieser Free Agency, die dann am 1. Juli beginnt. Das wird, glaube ich, ganz entscheidend sein, dass sie da so ein bisschen nachladen. Und auch da weißt du halt nicht, was der Markt dann für dich hergibt. Von daher, also wenn du mich heute fragst, wie gesagt, gab es ja zuletzt wieder ein Beispiel in Richtung Sportwetten bei mir, aber wenn du jetzt wieder fragen würdest, ja, würdest du jetzt auch wetten, dass die Celtics ins Finale kommen nächstes Jahr, würde ich wahrscheinlich nicht, weil die Konkurrenz, genau wie du sagst, ist nicht gerade klein.
Sucht euch jetzt den Wettanbieter eures Vertrauens und setzt unbedingt auf eine Finalteilnahme der Celtics. So haben wir das die letzten Jahre gelernt. Hat Steph Curry diesen Titel gewollt? Natürlich, er nimmt ihn auch gerne. Ändert das irgendwas an seiner Legacy?
Ja, für viele Leute augenscheinlich schon, denn die haben ihm ja vor allem vorgehalten, dass er ja noch nie Finals MVP war. Hm. Was ich, ehrlich gesagt, ich verstehe das schon, ja, aber nur dass er jetzt Finals MVP geworden ist, ist er jetzt noch ein Basketballer, als er das vor 3 Wochen war, irgendwie nicht. Der Titel jetzt, da kann man schon sagen, dass der ihm natürlich nochmal auf eine nicht komplett andere Stufe hebt, aber nochmal so einen ziemlichen Schub gibt, denn klar, er hat einen Titel gewonnen, bevor Kevin Durant da war. Jetzt hat er nach Kevin Durant gewonnen. Man muss auch sagen, ohne wirklich einen zweiten Superstar an seiner Seite, ich glaube, das kann man schon so sagen, denn Draymond Green, der ist ja auf dem defensiven Ende des Feldes ist, war nicht wirklich auf dem Level. Klay Thompson war nach diesen, wie gesagt, fast 3 Jahren ohne Basketball eben auch kein Superstar. Jordan Poole, für den kommt das sehr, sehr früh, dieses Prädikat, wird er auch wahrscheinlich auch nicht so in dem Sinne noch nicht erreichen. Andrew Wiggins hat stark gespielt, aber eben auch keiner, auch wenn er dieses Jahr All-Star war, der, ne, jetzt man denkt, dass er jetzt jedes Jahr All-Star ist. Von daher, es hat schon was gebracht. Aber wie oft bei diesen Fragen, sportliches Vermächtnis, Legacy, das sind oftmals auch ein Talking Points, die Klicks und Ähnliches generieren. Ich glaube nicht, dass er ein besserer Basketball geworden ist in den letzten 3 Wochen, aber er ist nochmal ein erfolgreicher Basketballer geworden und ist einer der Besten aller Zeiten. Und ne, eine Sache, die ich aber gut finde, dass sich dieses Narrativ jetzt zu verfestigen wohl scheint, dass man sagt, hey, das nennt ihn nicht den besten Dreierschützen aller Zeiten, das ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Das finde ich richtig. Denn so gut er auf einer Dreierlinie auch ist, ihn darauf zu reduzieren, das wäre dann halt ein bisschen wenig, weil er gerade auch in der Serie gezeigt hat, was für ein unfassbarer Basketballer er in ganz, ganz vielen Facetten ist.
Einfach schön anzuschauen. Haben die Coaches aus deiner Sicht irgendwie entscheidende Fehler oder entscheidende geniale Einfälle gehabt oder haben das die Spieler untereinander sich ausgemacht, diesen Titel?
Ich habe mich schon gefragt, ob man nicht vielleicht doch Steph Curry besonders hätte verteidigen können von Bostons Seite aus, denn er war wirklich der Einzige, der da alleine mal was erzwingen konnte und dann oft da diese Drop-Verteidigung zu spielen, obwohl, ja, es ist auch schwer, weil er natürlich auch clever genug ist, wenn du dann ein bisschen näher rangehst, das anders zu regeln. Auf der anderen Seite, ne, gerade in Spielen, wo er total heiß gelaufen ist, hätte man es vielleicht probieren können. Da haben sie aber auch hier auf Spiel 5 dann verloren, als er nur 16 Punkte gemacht hat. Also man darf vergessen, dass Imo Doka, der Coach der Celtics, auch zum ersten Mal in den Finals war, sein erstes Jahr als Head Coach, dass er überhaupt diesen Turnaround geschafft hat mit dieser Mannschaft, die ja früh in der Saison nicht mal die Hälfte ihrer Spiele gewonnen hat, zu einem Finalteam. Das ist schon erstaunlich. Von daher hätte es vielleicht ein bisschen mehr wünschen können noch. Heißt nicht, dass es funktioniert hätte, so ein Experimenten. Aber alles in allem würde ich schon sagen, dass Golden State den reiferen Trainerstab hatte. Aber auch das war zu erwarten, denn die Jungs waren ja auch schon einige Male mit ihrer Mannschaft da in den Finals.
Kurze zwei Blicke, drei, vier vielleicht sogar in die Zukunft. Wo wird Dennis Schröder im kommenden Jahr seine Brötchen verdienen?
Ganz, ganz schwer. Also die Teams, die Geld haben dieses Jahr auf dem Markt, das sind halt die Teams, die eigentlich keinen Point Guard brauchen. Die Frage ist natürlich auch bei ihm, ne, Starter oder von der Bank. Ich denke, diese Rolle als sechster Mann ist die ihm vielleicht so am besten lag die letzten Jahre, wo auch die meisten Erfolge mitgefeiert hat. Problem ist aber, auf der Point Guard Position gibt es natürlich einige Namen jetzt, die ja wahrscheinlich viele Teams zu Freude einordnen. Also jetzt, wenn man hört, dass Kyrie Irving angeblich in Brooklyn ist, nicht mehr zufrieden ist. Ja. Gut, ich muss ja fragen, wo ist er überhaupt zufrieden? Aber gut, ne, wenn er auf dem Markt ist, dann werden natürlich viele Teams, die einen Point Guard brauchen, erstmal da hinschauen. Jalen Brunson von den Dallas Mavericks hat überragende Playoffs gespielt. Der wird einer sein. Ich gehe davon aus, dass der da bleibt, aber ne, der wird auch Angebote bekommen. Dann hast du jemanden wie Russell Westbrook, wenn er denn aus seinem Vertrag aussteigt, was ich nicht glaube. Aber danach, ne, dann wird schon kann man schon gucken, was braucht man? Ne? Braucht man eher so ein Backup, vielleicht wie ein Tyus Jones aus Memphis, so ein ruhiger Typ, der den Spielaufbau organisiert? Willst du jemanden wie Patty Mills, was sehr aufsteigt, den Dreier trifft? Oder willst du einen Dennis, einen schnellen Typ, der über einen Drive kommt, über das Pick and Roll? Ehrlich gesagt, habe ich keine Mannschaft parat jetzt, wo er landet. Ne? New York zu nennen.
Er wird im kommenden Jahr Basketball spielen. Und gut.
Ja, er wird auch Geld dafür verdienen. Ich denke, er wird so Richtung Mid-Level sich bewegen, also um die 10 Millionen im Jahr, das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, er ist auch nach wie vor ein Spieler, der natürlich der Mannschaft helfen kann, auch in den Playoffs, auch Richtung Titel. Es muss aber stimmen. Das Problem ist halt bei ihm, dass das, was er gut kann, eben dieses mit dem Ball für sich selber kreieren, auch für andere, aber dass er den Ball in der Hand braucht, dass er jemand ist, der selber auch punkten muss. Da gibt es halt manchmal, oder gibt es viele Teams, die das nicht wollen in ihrem Backup-Point Guard. So. Und Backup wird er aber sein. Und da muss man halt abwarten. Vielleicht die Knicks, das wäre ein Team, was ich mir vorstellen kann. Aber da hängt natürlich viel davon ab, wen die als Lösung 1A präsentieren können. Wenn die natürlich einen Kyrie Irving oder sowas bekommen, dann werden sich den Schröder nicht holen. Aber warten wir es mal ab. Also ich glaube, er ist in einer Situation, wo er nicht so lange warten muss auf eine Anstellung, wie das vergangenes Jahr der Fall war.
Okay. Nächste Frage. Mein Sohn, ich habe leichte Euphorie bei meinem Sohn gespürt, als er mir von diesem Trade erzählt hat. Für Christian Wood, der nach Dallas geht, ist wie viel Euphorie ist angebracht?
Bei Christian Wood, glaube ich, kommen wir an so einem Punkt, wo man sich immer fragen muss, ab wann geht's nicht mehr um Basketball? Und das ist okay. Dann immer ein schlechtes Zeichen.
Überhaupt nicht, aber bitte.
Weil bei Christian Wood, natürlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, gerade die Zahlen der letzten beiden Jahre, also vergangenes Jahr ist er 2020 gewechselt aus Detroit nach Houston, haben sich auch viele gefragt, mal, warum will eigentlich Detroit den gar nicht mehr haben? Eine junge Mannschaft, ist ein junger Mann, ein Big Man, der Dreier trifft, mal ab zum Wurfblock, der stand doch jetzt voll im Aufstreben, ein Ass zu sein, warum geht er denn weg? Ja. So, dann war er in Houston im ersten Jahr und hat auch gute Zahlen aufgelegt, alles weit gepasst, jetzt im zweiten Jahr auch. Aber jetzt im zweiten Jahr gab es dann auch öffentlich so die eine oder andere Nummer, wo man dachte, okay, also das ist wohl der Grund. Das hatte man vorher auch schon hinter den Kulissen mal wieder gehört, Christian Wood ist nicht so ein ganz leichter Typ. Also gab da diese eine Szene in der vergangenen Saison, dass er, ich glaube, weil er zu spät kam, kriegst du ihn ganz zusammen jetzt mit Brain Fog, aber ich glaube, er kam zu spät zu einem Spiel, wurde in der ersten Halbzeit nicht eingesetzt und hat dann irgendwie stumm gemacht in der Kabine, irgendwas geworfen und auch wenn ich das nicht ganz zusammenkriege, es gab mehrere von solchen Vorfällen. So und auch da muss man sagen, diesen Trade jetzt, klar ist da ein Draftpick dabei in der ersten Runde, keine Frage. Und natürlich Houston, ne, die Horton Draftpicks und so. Mhm. Aber auch nochmal, der Mann ist immer relativ jung, der ist 26, 27. Wenn du denkst, das wäre einer, der dir viel bringen kann, dann wirst du den behalten. Ne? Gut, ihr habt Alperen Şengün, den türkischen Big Man, der jetzt mehr spielen soll, der jetzt Minuten von ihm bekommt, denke ich mal. Aber bei Christian Wood, wenn das NBA 2K wäre, würde ich sagen, ja, alles klar, der kann Dreier werfen, ne, der rebound ein bisschen, der ist ein Scorer, der freut sich über die freien Würfe, die Luka Doncic ihm auflegt. Perfekt. In der realen Welt kommt dann auch das dazu, was zwischen den Ohren sich abspielt, und da bin ich echt vorsichtig. Da möchte ich erstmal sehen, dass das funktioniert. Denn man darf auch nicht vergessen, ne, bei den Mavs, wenn man von außen so drauf geschaut hat, das war immer in den letzten Jahren Kader, einfach die haben super verstanden, die haben sich in der Bubble in Orlando super verstanden. Alles gute Jungs, ne? Keiner ist wieder dazwischen geschossen. Vielleicht hält so eine Truppe auch einen aus, der ein bisschen komisch ist. Ne, wir müssen mal abwarten. Ich bin nicht überzeugt, dass das hundertprozentig funktionieren wird.
Tja, ich überlege gerade, wer in unserer Truppe hier der komische ist oder ob wir alle so normal sind. Die letzte Frage, ist es ein schmerzvoller Abgang, den Xaver Schlager von Wolfsburg in Richtung Leipzig antritt, oder ist es gut? Und die damit verbundene Frage, erwartest du dir Zweckfußball von Nico Kovac?
Xaver Schlager, also mir persönlich tut das weh. Also ich weiß, dass viele, wenn ich das so auf Twitter beobachtet habe, VfL-Fans sagen, ja gut, ist halt so, ich fühle nichts, habe ich glaube ich irgendwo gelesen. gut, jetzt war letztes Jahr eine Saison, ja, hat der VfL auch nicht unbedingt großartige Gefühle bei mir vorgerufen, egal wer gespielt hat, aber ich finde Schlager schon schade, denn wenn er dabei war, und es waren leider Gottes ja nicht so oft, in den letzten zwei, drei Jahren, ne, weil er oft verletzt war, dann war natürlich er und Arnold, das war eine Bank da auf der Doppel-6. Und ich glaube, er hätte auch sehr, sehr gut unter Nico Kovac funktioniert. Ich habe auf Instagram auch geschrieben, irgendwie, ich weiß, dass der auch Basketball guckt, und dann war ab und zu mal hin und her getickert da auf Instagram und geschrieben, so, Mensch, ich hoffe, dass du echt fit bleibst und alles Gute in Leipzig. Das ist natürlich in der Liga wechselt, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Ich dachte, es geht bestimmt auch für ihn dann nach England oder so. Von daher, keine Ahnung, ob es da eine Klausel gab oder irgendwie sowas. Egal. Ich finde schon ein relativ herber Verlust. Mal gucken, was da jetzt auch noch nachkommt dann. Gut, letztes Jahr haben sie ja auch schon ein, zwei jüngere Spieler auf der 6 ausprobiert. Mal gucken, aber von Kovac versprechen wir eigentlich viel. Er hat ja gestern seine Antrittspressekonferenz und hat da auch gesagt, ja, Arbeit, Fußballleidenschaft, das wäre ja auch seine Karriere sehr bestimmt, wie er gespielt hat, und er will nach Europa, was ich auch schon mal natürlich eine gute Ansage finde. Und er hat auch gesagt, die Mannschaft ist eigentlich besser als letztes Jahr hätte sein, als sie da stand. Das muss man jetzt auch gerade rücken wieder, das finde ich auch gut, das ist auch erfrischend ehrlich. Von daher, ja, also ich gehe eigentlich relativ zuversichtlich in die neue Saison, aber natürlich mal abwarten, was noch dazu kommt jetzt an Transfers und so. Sind bei jungen Leuten im Gespräch, und das ist ja beim VfL so. Ne? Jetzt haben wir die eine Phase wieder hinter uns, jetzt wieder junge Leute aufbauen, in ein, zwei Jahren gucken, ob wirklich da nochmal einen größeren Wurf gelingt, danach wollen eh wieder alle weg und dann fangen wir von vorne an. Von daher, neuer Zyklus, neuer Coach, aber ich bin ganz zuversichtlich.
Schönes Schlusswort. Pause.
Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 565. Solo heute für Heiko Older. Grüß dich, Heiko.
Moin.
Weil Schmieder endlich wieder seinen Namen gerecht. Allerdings nur 4 Tage Vegas. Er lässt nach. Aber wir wünschen ihm natürlich trotzdem alles Gute.
Ja nun, angeblich. Also ne, Fotos erzählen euch die wahre Geschichte. Mal sehen, was da noch rauskommt.
Ja, 4 Tage Las Vegas anlässlich seines Geburtstags. Alles Gute, Schmiede. Aber Apo, alles Gute. Die Power Rankings, Heiko, du wirst sie natürlich noch nicht gehört haben, aber wir haben an Position 1 in dieser Woche Robin und ich Moritz Seider gesetzt, denn er ist zum Rookie des Jahres in der NHL gewählt worden. Was bedeutet das globally? Du hast ja auch drüber getweetet.
Ja, erstmal würde mich interessieren, habt ihr das auf den Zeiger gehabt oder wie seid ihr überhaupt darauf gekommen?
Also ich habe das entweder im SED Newsfeed gelesen oder in der SZ. Ich glaube, im SED Newsfeed haben wir gedacht, okay, das ist eine Auszeichnung, die muss man sehr, sehr ernst nehmen.
Absolut, aber ich meine, es geht halt mehr darum, dass
also na, es ist kein Brennpunkt in der ARD gekommen.
Nein, das soll es ja auch gar nicht sein, aber das ist, glaube ich, eine Sache, die in Deutschland auch mal eben schnell, wenn überhaupt, nur nebenbei erzählt wird oder untergehen kann. Weil wir haben Sommer, dieses Typische, ne? Und es ist Eishockey noch irgendwie und gefühlt ist ja in Deutschland immer die Eishockey-Saison nach der WM im Mai vorbei. Und was hier so in der NHL noch passiert, wird ja eher so am Rande wahrgenommen. Von der Eishockeyblase nicht, aber von dem Rest. Und ich glaube, viele wissen gar nicht in Deutschland oder können das gar nicht einschätzen, was das für eine große Errungenschaft ist, die der Moritz Seider hier geschafft hat. Ich meine, das gibt seit 1936, 37 für diese Calder Trophy vergeben. Calder Memorial Trophy seit 32, 33 der Saison gibt's den Rookie of the Year und ich habe mal nachgezählt, es stehen 60 Kanadier drauf, 12 Amis, ich glaube 8 Russen, 4 Schweden, 2 Finnen, 1 Slowake und 1 Brite und jetzt erstmals auch ein Deutscher. Und ich glaube, das kann man noch höher ein oder das ist noch besser sichtlich, was das ist, wenn man mal so guckt, wer das halt alles nicht gewonnen hat. Ein Sidney Crosby war nie Rookie of the Year, ein Niklas Lidström, ein Gordie Howe, ein Steve Yzerman, ein Leon Dreiseitel, ein Sergei Fedorov, ein Pavel Datsyuk. Alles großartige Spieler. Selbst ein Wayne Gretzky, aber da gab es damals andere Gründe, der galt nicht mehr als Rookie, als er in die Liga kam. Wurden nie Rookie of the Year. Und dieser Moritz Seider, ich meine, der ist ja wirklich, ich hatte mich mit ihm, die haben ziemlich früh in der Saison hier gespielt, ich glaube gleich Anfang November. Er wurde im Oktober ja gleich Rookie des Monats, nach 9 Spielen schon. Und dann habe ich mich mit ihm ein bisschen unterhalten. Und dann sagt er auch, also es gab für mich keinen Plan B oder C oder D. Ich bin hier angekommen in Detroit. Und ich wollte unter die besten 4 Verteidiger kommen. Ne? Und der kam ja an hier, die haben ihn 2019 gedraftet. Ist ja sowieso eine längere Geschichte. Also die haben ihn gedraftet an 6. Stelle. Und Leute können gerne mal nachgucken oder vielleicht kannst du es auch retweeten bei Sportradio. Ich habe da mal von den Red Wings was getweetet vorhin. Da haben die mal so ein 2-Minuten-Video, wie seine Geschichte einfach war. Also die Leute haben ja gesagt, was machen die? Wen holen die? An 6. Stelle, wie heißt der Typ? Wo kommt der her? Sind die wahnsinnig? Ist der Steve Yzerman wahnsinnig? An 6. Stelle so einen Unbekannten zu holen, weil es ist ja oft hier so, gilt für den Basketball ja auch, wer aus Europa kommt, den kennen viele nicht. Die können alle nichts, die sind alle soft. Die haben sich hier am College oder in den Juniorenligen, wenn es um Eishockey geht, nicht durchgesetzt. Was sind das überhaupt für welche? Und für so einen wie Moritz Seider gibt es so einen hohen Pick aus oder ne, die 6. Stelle. Und dann hat Steve Yzerman aber gesagt, wir mussten ihn holen, weil als nächstes hätten wir an 35 gepickt und da wäre er weg gewesen. Und der Typ ist, wir haben ihn beobachtet, der ist unwahrscheinlich erfahren, der hat einen Körper, der ist 1,93, wiegt 90 Kilo. Der ist in der Statur und das sieht man ja auch jetzt. Also der ist zwar gerade erst 21 geworden im April, aber der spielt nicht wie ein 21-Jähriger. Ne? Der hat aufgrund von Covid, hat er letztes Jahr in Schweden spielen müssen, eine der besten Ligen in Europa. Der ist da sofort Verteidiger des Jahres geworden. Der ist danach bei der Weltmeisterschaft Verteidiger des Jahres geworden. Der spielt einen Monat in der NHL und wird gleich Neuling des Monats. Und jetzt spielt er eine Saison in der NHL und wird gleich bester Neuling der gesamten Saison. Also ich habe den wirklich in meiner internen deutschen Eishockey-Talenteliste, habe ich ihn so hoch wie Leon Dreiseitel, mindestens.
Macht's einen Unterschied für dich und für die Eishockey-Experten, weil du ja sagst, er ist Verteidiger. Ist es schwieriger als Verteidiger, diese Trophäe zu gewinnen? Weil als Angreifer hast du deine Punkte, die einen sehr guten Indikator dafür abgeben, wie gut jemand ist.
Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf. Ich weiß, letztes Jahr hat Kirill Kaprizov von Minnesota gewonnen. Der ist Stürmer gewesen. Das Jahr davor war es, glaube ich, Cale Makar, Verteidiger von Colorado. Also sicherlich, wenn du mal siehst, auch was die Konkurrenz war, Trevor Zegras von Anaheim, der hat ja diese Michigan-Tore wirklich, der hat ja eins nach dem anderen gemacht, wo man den so quasi hinterm Tor am Schläger hochnimmt und über die Schulter vom Torwart reinhaut. Ne, das sieht natürlich spektakulär aus, aber wenn du dann mal siehst, ein Moritz Seider, wie der selbst sich mit einem Sidney Crosby, den so ein Gesichtswischer verpasst hat. Also der schreckt ja vor keinen zurück, dadurch, dass er halt diese Statur hat, wie gesagt 1,93, da kann man auch super Highlight Reels zusammenstellen mit seinen Aktionen. Und der hat 50 Punkte, der war an 50 Toren beteiligt, 43 Assists. Der hat von allen Rookies die meisten Vorlagen gehabt, die meisten Powerplay Punkte, die meiste Eiszeit. Also als Verteidiger schließt du natürlich, ist ja ganz klar, wenn du dann in den Top 2 Reihen spielst, mehr auf dem Eis, kannst du mit mehr glänzen, kannst natürlich auch mehr Fehler machen, klar. Aber so eine, tut mir leid, da kann ich dir keine, also das ist alles nur so mein Gefühl, aber so eine richtige Antwort oder Begründung kann ich dir auf deine Frage nicht geben. Aber wie gesagt, so wie Moritz aufgetreten ist, dann haben ja auch einige versucht, ihn zu testen. Klar, das ist ein Rookie, hey, teste den mal, ne, und wollen den dann umfahren oder so, aber der ist 1,93, durch seine Skates halt noch ein bisschen höher. Der hat auch immer eine richtig gute Position, wenn so ein Check kommt. Da gibt's Highlights. Da prallen die einfach nur an ihm ab. Und der Typ, der ist wirklich, also ich glaube, der hat kein einziges Barthaar im Gesicht. Der ist wirklich noch ein Milchbubi-Gesicht, aber von der Statur ist er echt ein Brocken schon. Und wenn der noch so, weiß ich nicht, 8, 10, 12 Kilo raufpackt in den nächsten 10, 12 Jahren, boah, das wird ein Fels da hinten.
Wir sprechen natürlich über einen Rookie, aber du sagst, der hat in Schweden gespielt und in einer der stärksten Ligen Europas. Sind so ein bisschen also Quervergleiche mit jemandem wie Doncic zulässig? Weil Doncic ist ja auch jetzt nicht als Rookie aus dem College in die USA gekommen.
Sondern genau, also hat in Europa das meinte ich ja vorhin. Genau, das meinte ich ja vorhin. Das hatte ich mal, als ich mit Maxi Kleber gesprochen hatte von den Dallas Mavericks. Der sagt auch, also das war schön zu sehen, weil Luca, der hat ja quasi die ganzen Vorurteile gegenüber den Europäern hier widerlegt. Wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, oh, die sind soft und ja, die müssen, also war ja bei Dirk zum Beispiel auch so. Der war schmächtig, der war schlaksig, der hatte keine Muskeln und der kam hier rein in einer Zeit, 1999, da waren die Karl Malones und Patrick Ewings und David Robinson, die Kings unterm Korb. Also ja. die hatten ja Oberarme wie Dirk Oberschenkel, ne? Und da hat's gekracht. Und das ist vielleicht noch so ein bisschen, aber mittlerweile gibt's halt. Luca war natürlich super. Ich meine, der war mit 16 oder 17 war der MVP in der höchsten europäischen Basketballliga. Der kam mit 18 da rein. Aber natürlich ist Luca auch die Ausnahme. Ja, aber nun kann man Moritz Seider sicherlich nicht mit einem Luca Doncic vergleichen. Aber nur mal zum Vergleich: Es ist ja so, ein Moritz Seider oder auch ein Tim Stützle, die hatten vorher schon, als Seider gedraftet wurde, da hat der schon ein Jahr DEL hinter sich gehabt. Der war 18 Jahre. Da spielen die in Nordamerika gegen Junioren. Der hat schon mit Mannheim eine Saison Männer-Eishockey gespielt. Der war Rookie des Jahres, der ist deutscher Meister geworden, also auch Playoff-Erfahrung gesammelt. Tim Stützle hat in Mannheim auch schon ein Jahr gespielt. Deshalb ist er bei der Junioren-WM, ist der im MVP geworden. Und deshalb ist er auch, als der nach Ottawa kam, gleich, er war ja an Nummer 3 gedraftet worden, da hat er sofort gespielt. An seinem 19. Geburtstag hat er sein Debüt gegeben. Leon Dreiseitel, vielleicht ist es auch ein bisschen verkehrt, so diese, man kann nicht jeden mit jedem vergleichen, aber Leon Dreiseitel, nur mal anhand der Draftposition, wurde auch an dritter Stelle gedraftet. Ich weiß gar nicht, hat er in Bakersfield angefangen oder wurde er ziemlich schnell runtergeschickt? Also der hat ja die ersten beiden Jahre, war der ja kaum was. Ich glaube, der hatte 15 oder 17 Spiele, da hat er sein erstes Tor gemacht und dann ist er runtergeschickt worden nach Bakersfield in die AHL. Der ist zuerst noch zu den Junioren zurückgeschickt worden sogar. Hat da Junioren gespielt, okay, als sie ihn gedraftet haben. Und dann in 2015, meine ich, ist er runtergeschickt worden, noch nach Bakersfield und kam dann zurück gegen Montreal, weiß ich noch, war so ein Last-Minute-Call und macht da gleich zwei Tore. Und also der hat sich ja erst so richtig etabliert, als er so nachher 2016, 2017, ne? Und Moritz ist hier in seiner ersten Saison, hat alle 82 Spiele gemacht, ist da schon der, im Powerplay auch, der, wenn du so viele Punkte als Verteidiger sammelst, heißt das ja auch, dass du im Powerplay spielst, ist das ja schon super, super. Der Quarterback an der blauen Linie verteilt den Puck da alles. Also das ist einfach herausragend und das was ganz anderes als zum Beispiel, ja, wie gesagt, Leon Dreiseitel, der ja, wir wissen alle, mittlerweile eine absolute Rakete ist. Aber der hatte einen ganz anderen Start in diese Liga als an Leon Dreiseitel, was, wie gesagt, eventuell darauf zurückzuführen ist, dass der halt in jungen Jahren nicht gegen Männer gespielt hat, sondern nur in Anführungsstrichen gegen Gleichaltrige. Natürlich hochwertige Gleichaltrige, weil der in Kanada gespielt hat. Aber das ist eben was anderes, als wenn du gegen 18-Jährige spielst, als wenn du gegen 32, 33-Jährige spielst und auch mit denen trainierst jeden Tag. Ne?
Jetzt aktuell ist Folgendes passiert. Die Avalanche haben das fünfte Spiel, wenn ich es richtig gesehen habe, gewonnen in Overtime, führen jetzt mit 3-2 gegen...
Nee, 3-1.
3-1 sogar, okay. Das war das vierte Spiel, naturgemäß, führen mit 3-1. Ist das überraschend? Weil die Lightning ja durch den Titel in den letzten beiden Jahren eigentlich, also in meinem Verständnis, wahrscheinlich als Favorit in die Serie gegangen sind.
Nö, das würde ich nicht sagen. Du bist kein Favorit. Also ich sag mal so, wenn du die letzten beiden Jahre Meister geworden bist und wieder im Finale bist, dann ist das in der NHL erstmal eine herausragende Leistung. Das erstmal vorneweg. Dann bist du auch sicherlich kein Außenseiter. Aber Colorado ist natürlich, Colorado hätte die letzten beiden Jahre auch schon im Finale sein können, aber da kam immer was dazwischen. Die waren eigentlich nie mal komplett gesund. So gesund man halt, sag ich mal, in den Playoffs sein kann, aber da haben immer irgendwelche Leistungsträger gefehlt. Und jetzt klappt's aber endlich mal. Jetzt ist die Lawine quasi mal ins Rollen gekommen und hat ja auch bislang alles überrollt. Ich meine, die hatten vor dieser Runde, vor dieser Finalserie hatten die erste Runde haben sie Nashville 4-0 besiegt, zweite Runde 4-2 gegen St. Louis, dritte Runde Edmonton 4-0. Also die hatten gerade in von, wie viel sind das denn, 14 Spielen 2 verloren. Dann haben sie die ersten beiden zu Hause auch noch gewonnen, das zweite natürlich überragend 7-0. Gut, dann haben sie im dritten eine Reise gekriegt, aber es war zu erwarten, 6-2. Ich meine, wenn Tampa da war Tampa halt unter Druck, da musste was kommen. Und da hat man auch gesehen, wenn du Darcy Kemper, den Torwart der Avalanche, mal wirklich testest, dann macht er auch Fehler. Heute war er wieder bockstark. Und so, jetzt führt Colorado 3-1, hat am Freitag Heimrecht. Der Unterschied ist einfach, die haben zwei Spiele in Overtime gewonnen. Und Overtime...
Okay.
Fällt ein Puck anders. Ich meine, gut, diesmal heute hatten sie Latte und Pfosten getroffen, bevor das Tor dann fiel. In der Overtime, muss ich sagen, hat man auch wirklich gemerkt, dass Tampa platt war. Und Tampa hat ja erste Runde 7 Spiele gegen Toronto, zweite Runde Sweep gegen Florida, dritte Runde 6 Spiele gegen New York. Die haben zwischen dem letzten Conference-Final-Spiel gegen die Rangers und dem ersten Stanley Cup-Finalspiel 3 Tage Pause gehabt. Colorado hat 8 Tage Pause gehabt. Tampa hat die letzten beiden Jahre halt jedes Mal noch im Finale gespielt. Ich müsste mal ausrechnen, wie viele Spiele mehr die jetzt auf dem, also der Kern dieser Mannschaft auf dem Buckel hat als Colorado. Ich würde mal spontan sagen, mindestens 12 oder 15 Spiele. Irgendwann ist das vielleicht auch mal dann, ja, wie sagt man so schön, it's gonna caught up to you, ne? Also irgendwann bist du dann vielleicht auch mal, sagst du, oh boah, jetzt merke ich es aber echt, dass wir den letzten Sommer lange gespielt haben und den Sommer davor auch. Aber Nazem Kadri, der das Siegtor gemacht hat für Colorado, der hat gerade gesagt, der vierte Sieg in so einer Serie ist immer der schwerste. Ist ja so. Also, ja. Ne? Und natürlich wird da die Hölle los sein am Freitag in Denver. Und natürlich willst du das als Avalanche, musst du vielleicht auch gewinnen. Aber ich sag mal, wenn eine Mannschaft weiß, wie sie mit dem Rücken zur Wand stehen, sich wehren soll, dann ist es halt Tampa. Dann ist es dieser Kern der Mannschaft, die halt in den vergangenen Jahren einfach überragend gespielt haben und ja, wirklich die überragende Mannschaft waren. Die waren in der ersten Runde gegen Toronto mussten sie auch, ich glaube, waren sie 3-2 hinten, oder 3-1 mussten zu Hause gewinnen, mussten auf jeden Fall Spiel 7 in Toronto gewinnen. Das haben sie gewonnen. Also, die können das schon. Aber jetzt gerade in der Overtime, vor allen Dingen auch zu Hause, da sahen sie doch sehr, sehr platt aus oder andersrum. Das war schon stark, wie Colorado da dominiert hat. Und Colorado hat dieses Mal, gehört vielleicht auch dazu, die beiden Tore, die sie geschossen haben, absolute Glückstreffer. Beim ersten wird Nathan MacKinnon am Schlittschuh angeschossen. Der kann da gar nichts dafür. Von da geht er rein. Beim zweiten starke Aktion von Nico Sturm schießt, Vasilevskiy hält, der Puck kommt wieder zu ihm. er bringt ihn aufs Tor, schießt dabei seinen Nebenmann an, André Cogliano. Der kann gar nichts dafür. Der trifft ihn irgendwie am Knie, Oberschenkel, Hüfte, wie auch immer. Von da geht das Tor rein. Und wenn du solche Tore erzielst in so einem wichtigen Spiel auswärts beim Meister, dann bist du auf dem richtigen Weg.
Schaut nach Karma aus. Gut. Ja. Die letzten Tage aber, Heiko, ganz kurz noch, hast du natürlich die vier Tage, oder das waren ja dann alles in allem mehr, weil du auch zu den Pressekonferenzen gegangen bist, bei den US Open verbracht. Matt Fitzpatrick hat gewonnen. Ist diese ganz große Liv-Geschichte, jetzt ist ja Brooks Koepka auch zur neuen Tour gegangen, ist dieses Thema irgendwann mal dann gestorben und man hat sich auf den Sport konzentriert, oder war das bis am Sonntagabend immer noch das alles überstrahlende Thema?
Nee, das wäre ja auch schlimm gewesen, weil dazu war es sportlich einfach zu spannend. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, wenn man jetzt mal nur, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als neutraler Zuschauer, du musst gar nicht Golffreak sein. Wenn du jetzt, ich weiß ja gar nicht, wo diese Live-Events übertragen werden. Aber wenn du jetzt die US Open gesehen hast, hier auf diesem Kurs, einem der schwersten in Amerika, wenn du gesehen hast, diese Spannung bis zum letzten Schlag, dass ein John Rahm da am Sonnabend mit minus 6 auf die 18 kommt und dann trotzdem da noch ein Doppelbogey spielt und nur mit minus 4 ins Clubhaus geht. Da hätten ja, war die Frage, also waren ja 5, 6, 7 Leute, die am Schlusstag noch hätten gewinnen können. Das war wirklich spannend. Das war Golf, glaube ich, wie man ihn liebt. Nun weiß ich nicht genau, ob deshalb alle Turniere so gespielt werden müssen, noch über 4 Tage. Aber die Majors, da hat man einfach gesehen, das ist das, wie man es liebt, und ich glaube nicht, dass das jemals an Attraktion verlieren wird. Mhm. Ne? Natürlich war da immer noch im Hintergrund Viktor Hovland, der ist Norweger, der ist die Nummer 8 der Welt. Da gab es Gerüchte, das könnte das nächste große Ziel sein oder der nächste große, den die Liv oder den die Saudis holen wollen, weil der ist 24. Der ist einer dieser jungen Leute, der ist kein Amerikaner. Der ist als Nummer 8 wäre er der höchstplatzierte, den sie kriegen können in der Weltrangliste. Ne? Da habe ich mich, ich habe da fürs norwegische Fernsehen auch ein bisschen was gemacht, mit ihm gesprochen, mit Sergio Garcia gesprochen, als sozusagen, hey, du kennst Viktor vom Ryder Cup, was würdest du ihm empfehlen? Und dann sagt er, ich würde ihm gar nichts erfüllen, ich würde ihm nur erzählen, wie Liv ist. Ich sage, ja, was würdest du ihm denn erzählen? Naja, dass das halt viele gute Dinge, dass da viele Gutes dabei ist. Ne? Das ist aber auch irgendwie verkehrt, weil ich weiß gar nicht, wie alt ist Sergio, 40 noch was? Der hat natürlich keinen Bock mehr, um die Welt zu reisen.
Ja, klar.
Ne? Und Viktor ist 24. Aber dann habe ich mich auch mit Journalisten unterhalten. Und da war einer, Dan Rappaport heißt der, nicht zu verwechseln mit Ian, wie heißt der? Ian Rappaport, ne? von der NFL.
Ja.
Der schreibt für Golf Digest und der sagte halt, natürlich kann die PGA Tour nicht mit den Saudi-Millionen oder Milliarden mithalten, absolut nicht. Für sie ist es ganz wichtig, überlebenswichtig, dass du die jungen Leute halten musst, die Viktor Hovlands, die Rory McIlroy, Scotty Schefflers, Justin Thomas, Jordan Spieth. Ich weiß nicht, ob er auch Brooks Koepka sagt. Ich glaube, Koepka ist nämlich gerade, ist er 29, ist er 30. Und der war ja schon so ein bisschen pissig. Am Mittwoch auf der Pressekonferenz hier, da hatte er gesagt, Leute, das kotzt mich alles an. Das ist wie so eine schwarze Wolke über diesem Turnier. Wir sind hier am Vorabend der US Open und wir reden nur über Liv. Hintergrund war natürlich, sein Bruder hatte am Wochenende zuvor bei Liv gespielt. Und ich weiß nicht, ob Koepka dann schon klar war, okay, nächste Woche werde ich auch wechseln. Ich habe eigentlich schon den Vertrag unterschrieben, aber es war halt noch nichts offiziell. Aber was er dann so halt erzählt hat, ja, für mich geht's nicht ums Geld, alles drum und dran, bla bla bla. Also dadurch war das halt jetzt noch so ein bisschen, also es war immer so ein bisschen, es war sportlich herausragend, aber es war halt immer noch so, na, wer von denen, die wir jetzt noch hier sehen, könnte eventuell schon in den nächsten Tagen, obwohl er jetzt was ganz anderes sagt, dann bei Liv auftauchen. Ja. Ja, also sind wir ehrlich, wie gesagt, das sagte der Dan Rappaport, dass die einen Phil Mickelson verlieren, ist doch scheißegal. Ne?
Er hat letzten Jahr dann Major gewonnen, wenn ich es richtig auf dem...
Klar, der ist 52, aber du musst wirklich die jungen Leute halten, und ich glaube auch, dass ein John Rahm, so wie der hier gesprochen hat, dass ein Rory McIlroy, dass die einfach auf dieser PGA-Tour bleiben. Vielleicht auch hat das auch was mit der Nationalität zu tun. Die sind aus Europa gekommen, die sind hierher gekommen, die haben als Amateure hier starten dürfen. Die sagen, diese PGA-Tour hat mir eine Chance gegeben, eine Bühne. Und ich bin dieser Tour so dankbar. Hier bin ich zu dem geworden, was ich jetzt bin. Und ein John Rahm sagt ganz ehrlich, der ist 27. Ich habe mit meiner Frau drüber gesprochen. Was wäre eigentlich, der hat ja letztes Jahr die US Open gewonnen, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt 400 Millionen Dollar verdienen würde durch Golf? Würde sich unser Leben dadurch verändern? Haben wir beide gesagt, kein Stück. Um ehrlich zu sein, ich könnte mit 27 zurücktreten, jetzt meine Karriere beenden. Wir würden ein super Leben leben, bis an unser Lebensende. Ich habe Golf nie des Geldes wegen gespielt, sondern weil ich es liebe. Ich lege sehr viel auf Tradition und auf Geschichte. Und genau das finde ich auf der PGA Tour.
Word. Danke, Heiko. Kurze Pause und dann sprechen wir noch über Tennis in der Big Show 565.
Grüß euch, das ist Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
Ja, Herrschaften, Tennis noch in der Big Show 565 mit großer Freude selbstverständlich und in einem Paar, das wir in den kommenden Tagen sehr, sehr oft hören werden. Zum Glück auf Sky, das ist zum einen Stefan Hempel, ich möchte sagen Tennis-Chefkommentator. Servus Stefan.
Servus, Jens, grüß dich.
Und Paul Häuser, den wir an der Seite von Julia Görges schon gesehen haben, vergangene Woche. Paul, wird es dieses Duo auch bei Wimbledon, in Wimbledon geben?
Ja, natürlich, natürlich. Julia ist dann auch in der zweiten Woche für uns am Start. Ja, ich brauche ein bisschen Glück, dass ich dann auch mit ihr eingeteilt werde, aber ja, da ist alles möglich. Sie macht das Damenfinale auf jeden Fall mit Marcello.
Ja.
Das steht schon fest. Und ein Halbfinale, vielleicht schaut für mich auch ein Halbfinale raus. Oder, nee, Viertelfinale könnte gut sein. Egal, auf jeden Fall, Empeloni natürlich auch in der Verlosung. Freut mich, dass wir hier zusammenkommen in der Runde mit Stefan Empeloni, the myth, the legend.
Ja, beruhigen wir uns erstmal, Pauli. Wir wollen also natürlich vorausschauen auf Wimbledon und Stefan, ich habe mal ein bisschen recherchiert. 2017 ist Novak Djokovic im Viertelfinale gegen Tomáš Berdych rausgegangen, weil er verletzt war. Das letzte Match, das Djokovic verloren hat, war 2016 gegen Sam Querrey. Wer kann Novak Djokovic schlagen, außer Novak Djokovic sich selbst?
Nadal.
Glaube ich nämlich auch. Ich, so verrückt es klingt, Stefan, ich glaube es auch, weil, warum glaubst du?
Ja, die Konstellation, also ich habe mir heute nochmal die Setliste angeguckt und genau auf diese Frage, die du gestellt hast, eine Antwort zu finden. Und da überstrahlt natürlich schon die 1 und die 2 des Turniers alles. Und das ist halt Djokovic und Nadal und das sind halt Champions. Und da kann in so einem Match natürlich die Tagesform oder wird die Tagesform entscheiden. Insofern ist Nadal auch immer in der Lage, der das Turnier auch schon gewonnen hat, dürfen wir nicht vergessen. Nach Phrasen auch sehr gut spielen kann, ist er immer in der Lage, auch einen Djokovic zu schlagen. Deswegen wäre das mein erster Kandidat.
Paul, wen siehst du? Du hast ja mit Jule das Finale von Queens auch kommentiert. Matteo Berrettini hat Stuttgart gewonnen, Berrettini hat Queens gewonnen, hat im letzten Jahr auch Queens gewonnen, war dann im Finale von Wimbledon. Aber ich sehe es irgendwie nicht bei Matteo, so gerne ich ihn mag.
Ja, ich glaube, man braucht ein bisschen Fantasie, gebe ich dir schon recht, weil es ist halt immer auch das Problem mit dieser Rückhand. Und wenn du dann einen Djokovic hast, also wenn es wirklich dieses Matchup gibt, Berrettini-Djokovic, dann glaube ich, gibt es wahrscheinlich keinen anderen Spieler, der das so versteht, in diese Rückhand von Berrettini dann reinzukommen oder ihm schnellen Ball in die Vorhand zu geben und auf jeden Fall den Court und dieses Rasenspiel so richtig für sich dann zu nutzen. Und dann ist es ein sehr schlechtes Matchup wahrscheinlich für Berrettini, auch wenn er immerhin im letzten Jahr im Finale einen Satz gegen Djokovic gewinnen konnte. Aber warum soll es dieses Jahr anders laufen? Ja, Berrettini ist beeindruckend, von der Handgelenksverletzung so schnell, so stark zurückzukommen. Jetzt 2 Turniersiege. Und wenn wir Berrettini uns die Bilanz anschauen, die letzten 22 Spiele auf Rasen, hat er 21 gewonnen, nur eben gegen den Joker verloren. Er bräuchte ein bisschen Glück, dass er irgendwie vielleicht Djokovic aus dem Weg gehen kann. Und dann sehe ich nämlich Berrettini wirklich bereit für einen Wimbledon-Titel tatsächlich. Also er hat alles. Er hat alles und er schafft also dieses Spiel auf Rasen. Er kann dann auch die Rückhand-Slice, setzt er sehr gut ein. Ich finde, der Volley ist super und seine Waffen. Also Berrettini ist das beste Beispiel dafür, Stärken, Stärken. Das hat er geschafft. Er hat sich über die letzten Jahre nochmal bei seinem Service, erster, zweiter Aufschlag und Vorhand so perfektioniert, so verfeinert. Und die Rückhand ist natürlich, die Sollbruchstelle ist angreifbar, aber er kriegt es auf Rasen einfach sehr, sehr gut hin, die Rückhand zu kaschieren. Nur gegen Djokovic, glaube ich, sieht schlecht aus.
Ich glaube auch gegen Nadal, weil dieses Matchup einfach nicht gut ist. Der Vorhand-Cross von Nadal in die Rückhand von Berrettini. Egal auf welchem Untergrund, aber okay, das schauen wir uns an. Jetzt, Stefan, du sagst, du hast dir die Setzliste angeschaut. Dann nehme ich gleich Matteo Berrettini als Beispiel. In Wimbledon gab es ja in den vergangenen Jahren öfter mal die Idee, dass bessere Rasenspieler, also dass die Ergebnisse der Rasenturniere da in diese Setzung mit einbezogen werden. Jetzt haben wir auf 3 Rüd und auf 4 Tsitsipas, die auf Rasen nichts können. Ich weiß, Tsitsipas hat mal gesagt, und du bringst das auch immer gerne wieder aufs Tableau, Stefan, dass Rasen sein bester Belag ist. Das sehe ich auch nicht so. Und Berrettini ist auf der 8 gesetzt. Hätte nicht Wimbledon gerade in diesem Jahr, wo die ATP und die WTA sagen, pass mal auf, Freunde, es gibt keine Punkte, hätte nicht Wimbledon da sagen müssen, na gut, dann passt mal auf, dann setzen wir so, wie wir glauben, dass es richtig ist, nämlich Berrettini auf 3 und 4 und die Leute, die auf Rasen noch nichts gezeigt haben, wie ein Kaspar Rüd, auf 7 oder 8 oder 12 oder 14.
Ich muss mal nachfragen, hast du gerade gesagt, ich hätte gesagt, Tsitsipas
nein. Bester Belag? Nein. Tsitsipas hat gesagt, sein bester Belag ist Rasen und du hast schon öfter in der Übertragung gesagt, das siehst genau, du nicht so. Ja, genau.
Entschuldige, das habe ich akustisch jetzt nicht ganz verstanden. Ja, ja genau, dabei bleibe ich ja auch. ja gut, also er braucht natürlich für seine, gerade für die Rückhand Raum und Zeit, die bekommt er auf Rasen nicht und deswegen ist es schwierig. Vielleicht ist es nicht unbedingt mal das Wechsel, der ab und zu so eine Liebhaberei, ja, er kann ja gerne auf Rasen spielen, aber Liebhaberei und erfolgreich zu sein, sind meistens noch zwei verschiedene Paargeschichten, das vielleicht die Gefühlswelt von Tsitsipas. Ja, ach, da habe ich eigentlich, da bin ich eigentlich offen. Also ich fand es eigentlich für Wimbledon immer cool, dass man die Rasenergebnisse mit einbezieht, dann hätte man das bei anderen Turnieren aber auch machen müssen, / sollen, ne? Da hätte man auch sagen können, okay, warum ist in Paris dann nicht relevant, was in den vergangenen Monaten auf Sand passiert ist oder bei den US Open auf Hardcourt-Platz passiert ist. Deswegen bin ich für eine Stringenz dann auch immer gerne zu haben. Aber klar, da gibt's auch den Ansatz, den du jetzt skizziert hast. Klar gehören da Tsitsipas und Rüd eigentlich nicht hin von ihrem Leistungsvermögen auf diesem Belag, aber mei, ist halt die Weltrangliste, ne?
Ja,
da muss ich gleich rein, Jungs. Da muss ich gleich, und zwar zu Tsitsipas muss ich gleich hier ein Crossover machen. Teasing auch auf unseren Sky Tennis Podcast Mad Dog und Wingman mit Michael Stich, Patrick Kühn. Wir hatten jetzt in der aktuellen Folge Mischa Zverev zu Gast. Und das war für mich so spannend, da einfach nur zuzuhören. Die drei, Patrick, Michael und Mischa, die haben da Tsitsipas, aber so richtig zerlegt, das Spiel total auseinandergenommen und gesagt, es passt einfach nicht für den Rasen, so wie er momentan sich präsentiert, so wie er momentan spielt. Und ich meine, wir reden hier von einem Top-5-Spieler, ja. Aber ist schon erstaunlich, dass er eigentlich, dass ihm von diesen Experten, ja, dass ihm da keiner zutraut, dass er jetzt wirklich auch mal Wimbledon weit gehen kann und da, ja, seinem Ranking gerecht werden kann. Also da fehlt's einfach tatsächlich noch. Obwohl ich ja, wenn wir uns nur Tsitsipas so anschauen, mit dem Aufschlag, mit dem guten Volley. Ich finde auch manchmal Surf and Volley. Es ist eigentlich alles da, auch ein guter Rückhandslice. Es reicht aber nicht. Deswegen hört rein, Mad Dog und Wingman, aktuelle Folge, Wimbledon Vorschau mit Mischa Zverev.
Ja, machen wir.
Ja, wenn ich die Namen übrigens höre, Jens, Michael Stich, Patrick Kühnen, Mischa Zverev, dann habe ich die Setliste auch mal nach Deutschen durchforstet. Ich bin nicht so fündig geworden. Angelique Kerber ist mir
15,
aufgefallen. Und beim Doppel Kravitz-Mies und Pützi müsste auch noch gesetzt sein mit Venus, schätze ich.
Ja.
Habe ich gar nicht drauf geguckt, aber ich glaube, im Damen-Doppel kommt mir niemand in den Sinn und auch bei den Herren ist keiner dabei. Da bin ich nochmal, Platz für Platz der Setliste durchgegangen. Ich habe tatsächlich niemanden gefunden. Ja. Deswegen bei natürlich der Verletzung von 12 finde ich schon, muss man mal die Frage stellen, auch wenn es Orte im Moment gut macht, Quo vadis deutscher Nachwuchs? Und zwar bei Damen und Herren. Wie seht ihr das?
Also, nur ganz kurz, Oscar Otte hat den Platz um einen versäumt. Der Baez ist Nummer 32 gesetzt und Otte ist in der Weltrangliste einen Platz hinter Baez. Also sollte noch jemand rausziehen vor der Auslosung. Und für mich ist
Graham, das kann passieren, ja.
Und für mich ist Graham Office der Kandidat, weil der schon länger nicht mehr Tennis gespielt hat. Der mag sowieso nicht auf Rasen spielen. Also sollte Office vor der Auslosung rausziehen, würde Otte meinem Verständnis nach noch auf Platz 32 rutschen, wäre dann gesetzt. Da würde ihm ein Stein vom Herzen fallen und allen anderen, glaube ich, auch. Weil ich glaube nicht, dass Kaspar Rüth in der ersten Runde gegen Oscar Otte zwingend spielen möchte. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das wäre eher unschön. Ja, und ansonsten bei
und
den Männern.
Orte, ja. Dann ist Orte die Thematik aber nicht verändern, ne?
Ja, das stimmt natürlich.
Wenn,
ja.
In der DTB, wenn der DTB auf Platz 32 um die Ecke kommt, da war Russland eine große Tennisnation, kann ich mich erinnern. Ja, da war ich auch schon auf der Welt.
Ja, natürlich. Und bei den Frauen habe ich ja in Paris gesehen, also ich war sehr beeindruckt, was ich von Nastassja Schunk gesehen habe. Die war wirklich gut gegen Halep, hätte das Match gewinnen können. Julie Niemeyer, die ist ja schon ein bisschen länger da. Hat mir auch gut gefallen, aber bei den Männern, finde ich, hängen die Trauben schon auch extrem hoch, weil die halt auch alle noch so lang spielen und so lang gut spielen, Paul. Also ich sehe bei den Männern, Daniel Altmaier hat jetzt gestern mal gewonnen, auf Mallorca, spielt jetzt am Mittwoch gegen Baez. Ich mag den Altmaier, aber das ist kein Spieler, der hat zu viele Löcher, finde ich. Der kann, also in seinem Spiel, der kann nicht unter die Top 20 kommen. Also ich sehe auch, es ist ein grandioses Loch da für die Deutschen. Paul.
Ja, Top 20 ist auch brutal. Also da wird die Luft einfach dünner. Oscar Otte ist eine fantastische Geschichte. Es ist großartig, dass der jetzt, wir reden hier von einem 28-Jährigen, dass der das geschafft hat. Und es ist auch so ein Beispiel dafür mit wirklich gezielter, langfristiger Arbeit. Haben wir auch thematisiert bei uns im Podcast. Aber der hätte ja auch mal den Trainer zwischendrin wechseln können und was ganz was Neues versuchen können. Er ist immer bei Peter Morin geblieben und das zahlt sich aus. Das ist ein gutes Duo und ja, ist ein Allrounder. Auch da zeigt sich, wenn du auf Sand aufgewachsen bist und dieses Spielen auch gelernt hast, das hilft ihm sicherlich. Und mit seinem guten Aufschlag, mit seinem aggressiven Spiel, guter Rückhandslice, guter Volley, kann der auch jetzt Wimbledon auf Rasen, ich glaube, richtig, richtig was ausrichten. Aber die Thematik, die Stefan hier setzt, ja, absolut zu Recht. Es ist ein großes Problem und da muss der DTB ran. Dann ja, müssen auch unsere Akademien. Oh, ja, es ist halt so schwierig bei einem Einzelsport wie Tennis. Ja, eben. Du brauchst auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen Glück, du brauchst, schau dir jetzt eine Nation wie Griechenland an, jetzt haben die plötzlich Tsitsipas und Sakkari, zwei Top-10-Spieler und Spielerinnen, sind jetzt super aufgestellt, erstmal für die nächsten Jahre, also du brauchst dann auch mal ein bisschen Punch, ein bisschen Glück. Wir haben noch für die nächsten Jahre wirklich,
aber das ist anders. Man kann Griechenland mit Deutschland ja gar nicht vergleichen. Mir geht es auch nicht um die Top 20. Das ist wirklich dann nochmal eine andere Nummer. Man muss halt einfach mal die
Weltrangliste
Richtung 200 mal einfach mal durchgucken. Da geht es um Struktur, da geht es um Philosophie. Franzosen, Italiener machen es uns vor. Warum vergeben in Deutschland Challenger-Turniere, Wildcards vielfach auch an ausländische Spieler? Warum? Das würde in Italien, Frankreich, in Großbritannien nie passieren. Es wurde jetzt diskutiert in Queens, warum bekommt Feliciano Lopez keine Wildcard als zweifacher Sieger? Ja, zu Recht, weil der britische Verband drei britische junge Spieler immer wieder reinschickt und schauen. Und die gewinnen vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren mal nichts, aber vielleicht bei der vierten Wildcard gewinnen sie mal eins gegen einen guten. Und das ist dann der Knackpunkt und dann beginnt eine Karriere. Ja, so muss man es ja sehen und da, also doch sind wir meiner Ansicht nach, man muss es mal so deutlich sagen, völlig auf dem falschen Weg. Völlig auf dem falschen Weg, was Struktur angeht, was Trainingszentrum angeht und da geht es mir um keinen neuen Superstar, den wir ja mit Zverev haben, sondern da geht es mir einfach um die Perspektive und die Potenziale, die es überhaupt gibt, so weit zu kommen. Die gibt es nämlich nicht.
Okay. Kaum. Ja, okay, bin ich.
Ja,
okay, Paul, nur ganz kurz. Also ich glaube, mit Großbritannien, mit Frankreich dürft darf sich Deutschland nicht vergleichen, weil durch diese Grand Slams einfach so massiv viel Kohle da ist, mit Italien wahrscheinlich schon eher. Ja. Und was die Italiener halt haben, wenn du in die Live-Score reinschaust, das sind jede Woche zwei Challenger. Ich habe mir die Wildcards nicht genau angeschaut, aber da kommen ja schon wieder die Nächsten. Da gibt's einen Cobolli, der da kommt, wo ich gar nicht weiß, wie der aussieht, aber auch Musetti, die sind ja alle da hochgekommen, und da gebe ich dem Stefan schon recht.
Aber Wildcard, Jens, hat nichts mit Geld zu tun. Klar haben die
Grand Slams. Naja, aber nein, die haben so viele Turniere. Die haben so viele Turniere, das meine ich damit.
Ja, klar, aber natürlich, das ist ja schön und gut, aber das hat ja nichts mit der Ausbildung zu tun. Also das ist ja, deswegen kannst du ja trotzdem gut ausbilden, egal wie viele Challenger und Future-Turniere du im eigenen Land hast. Ja. Die Jungs, Mädels können ja im Ausland auch spielen, also nicht sich ihre Meriten verdienen. Am Hungertod nagt der DTB jetzt nicht, ne? Wir wissen schon, wie groß dieser Verband ist, oder?
Ja, der größte Tennisverband der Welt, immer.
Ja, so das war die Gezörn vom jungen Nachwuchskollegen.
Richtig, und ich will jetzt mal ein bisschen Mut machen. Ja, ich glaube, der TCP, klar, ist der Vergleich mit Italien ist auch brutal, weil es einfach so viele Challenger dort gibt, und das bräuchte der DTB auch. Also da glaube ich, passiert auch im Hintergrund was, aber die Strukturen sind jetzt im Moment wirklich nicht günstig, auch für wirklich junge Spielerinnen und Spieler, dass sie in Deutschland so richtig gepusht werden und dann auch Challenger, Future Turniere in Deutschland spielen können, regelmäßig, so wie es in Italien der Fall ist. Aber
da werden Wildcards teilweise ja nicht an Deutsche vergeben. Also ganz ehrlich, da muss ich mich schon fragen, ja. Aber
ja, gut, aber ja. Schau, nehmen wir mal.
Es bewegt sich was.
Gesunder Patriotismus ist in dem Sport unheimlich wichtig.
Aber nehmen wir das Turnier in München jetzt nur als Beispiel. Ich weiß, Kai hat es ja auch übertragen, und da ist dann Patrick Kühnen, und der überlegt sich, ich habe noch eine Wildcard übrig. Wem gebe ich die jetzt? Welcher deutsche Spieler drängt sich wirklich auf, dass ich ihm eine Wildcard für das Hauptfeld gebe? Ich glaube, Max Rehberg hat eine bekommen fürs Hauptfeld. Und dann ist dann jemand wie Holger Rühne, wo ich sage, für den zahle ich Eintritt. Und Patrick hat ja alles richtig gemacht am Ende des Tages. Rühne gewinnt das Turnier sogar. Aber natürlich könnte man auch da sagen, wo ist der Deutsche, der sich aufdrängt? Hätte man Nicola Kuhn diese Wildcard geben müssen, zum Beispiel?
Da ist mir da völlig egal, wer das Turnier gewinnt, ganz ehrlich. Also das ist ein deutsches Turnier. Da muss man schauen, dass man, wenn man schon so wenig Events hat im eigenen Land, die Perspektive und die Zukunft vorantreibt und nicht dem schnellen Hin und Mit hinterher hechelt.
Okay, also, ich sag Patrick, alles richtig gemacht. Aber okay, da bin ich anderer Meinung als du, Steffen.
Du musst ja vorher die Wildcard vergeben, weißt du ja im Nachhinein, ob Rune das Turnier gewinnt. Also das ist ja mal, du tust dich leid im Nachhinein.
Nein. Also ich hätte auch gesagt, richtig gemacht.
Es geht um ein Prinzip, finde ich. Und ob dann Rune am Ende des Turniers gewinnt, spielt null Rolle. Also gar nicht. Also weil das hat nächstes Jahr schon wieder jeder vergessen und wahrscheinlich jetzt schon wieder, dass Rune das Turnier gewonnen hat. Ja? Also es geht ja darum, wie du es grundsätzlich machst, wie du grundsätzlich politisch an diese Angelegenheiten rangehst. Das ist meine Meinung.
Okay. Ich verstehe Stefans Punkt. Ja, verstehe ich auch. Aber trotzdem, der Rune ist ein Spieler, auch wenn er es nicht gewonnen hätte, das zu meiner Ehrenrettung hoffentlich, egal, wenn er erste Runde oder zweite Runde gegen Zverev rausfliegt, das ist ein Spieler, den man gern zuschaut. Aber okay, ich akzeptiere euer beider Meinung.
Ich glaube, dass ein deutsches Publikum oder da auch ein bayerisches Publikum in dem Fall oder so auch gern deutsche Spieler sehen würde.
Ja, aber es hat sich niemand aufgedrängt, Stefan. Es hat sich ja niemand wirklich aufgedrängt.
Nee, da muss ich mir nicht aufdrängen, weil das ist ja genau der Punkt, ja. Wenn du nämlich Wildcards vergibst, ja, dann passiert bei, wenn ich hier bei dem Dritten jetzt zum Beispiel reinschaue, Brody, der hat immer eine Wildcard bekommen, der steht 120, hat früher Wimbledon 2011 Juniorenfinale, würde ich sagen, ja, verloren, ja. Hoch gehandelt, vom Verband immer gefördert, nie was gewonnen, bekommt immer wieder die Wildcards. Jetzt kann man sagen, ja, irgendwann ist doch mal gut, der ist 28, glaube ich, oder?
Brody, ja, also ist kein junger Bursche, ja, auf keinen Fall, ja.
Ja. Der war jetzt. Ja, genau, aber Brody ist ein Extrembeispiel, ne? Brody, Wimbledon Finalist, ich glaube doppelt sogar Grand Slams gewonnen und so hoch veranlagt, dass er selber spielen sehen, der war früher richtig gut, liegt da oft natürlich auch an Kleinigkeiten, wir wissen, wie es im Tennis ist, aber das nur als Beispiel. Erste Runde Queens, Wildcard Brody gegen Cilic. Ich habe das Spiel kommentiert. Der kann das Match gewinnen, ja. Hm. Und er verliert es dann. Chile spielt dann den Tag schlecht und verliert es dann hinten wegen der Mentalität, also wegen der Kopfgeschichte, weil die Big Points halt dann rausfliegen. Hm. Aber ich sag mal, wenn du ihnen nicht die Möglichkeit gibst, auf dieser Bühne stattzufinden, dann wirst du auch nie was bekommen. Weil so ein Ergebnis, selbst wenn der 28 ist, gegen Cilic in der ersten Runde French Open Halbfinale, ehemaliger Grand Slam Champion, gewinnt, das kann was lösen und da kann eine Karriere losgehen. Und wie wir jetzt bei Oscar Otte übrigens sehen, das kann auch mal später passieren. Die müssen nicht immer mit 17 wie Boris Becker explodieren, sondern das kann auch mit 25, 26, 27 passieren. Bloß wenn du natürlich nicht den Glauben dran hast und den Leuten die Möglichkeiten gibst, da irgendwie stattzufinden, ja, dann kann es gar nicht passieren. Dann kann Rune ein Turnier gewinnen. Ja, schön. Da freue ich mich als DDB riesig, dass Holger Rune ein Turnier gewonnen hat. Das feiere ich heute noch ab.
Ja, ich feiere das als Tennisfan. So.
Also als Tennisfan, da bin ich dir recht. Ja, aber als deutscher Verantwortlicher für den Tennis feiere ich es nicht, wenn ich es wäre.
Ja, also ich bin bei Stefan insofern, weil die Turniere gehen da eine Wette ein, dass Holger Rune ein Superstar wird und dann sich dran erinnert, ach, München hat mir damals diese Wildcard gegeben, erster Turniersieg, ich komme wieder. Aber das, glaube ich, spielt langfristig für die Karriere von Rune keine Rolle. Und da wäre es wirklich wichtiger, wir hätten so eine deutsche Erfolgsstory. Ich will nochmal das Beispiel Ryan Peniston bringen, der ist auch 26 Jahre alt schon und hat halt College gespielt. Und wir haben ja auch so Spieler wie Dominik Köpfer, wie Jannik Hanfmann. Und wenn die dann Hilfe brauchen für so eine Wildcard, dann finde ich, muss bei deutschen Turnieren sowas passieren. Ryan Peniston war jetzt im Viertelfinale von Queens, weil er auch gegen Krajinovic, der später im Finale war, Satz vorne.
Ganz kurz eingehakt, super Beispiel übrigens und hier in den Niederlanden ein Turniersieger.
Tim van Rijthoven.
Wie ist der denn ins Hauptfeld reingekommen?
Auch nur in der Wildcard, war er Nummer 205, ja.
Ach, mit einer Wildcard ist der reingekommen. Das ist ja hochinteressant, dass der mit der Wildcard im eigenen Land beim Rasenturnier reinkommt. Hat er und hat danach das Turnier gewonnen, oder?
Ja, Stefan, alles gut. Ich glaube, Max Rehberg hat das Turnier in München nicht gewonnen, bei aller Liebe.
Ja, aber nächstes Jahr ist es vielleicht der junge Morain oder wie auch immer.
Gut,
wenn ich die Möglichkeit nicht habe, kann ich kein Turnier gewinnen, dann kann ich nicht vor, dann kann ich gar nicht.
Da muss was passieren. Ich höre Gerüchte auch im Hintergrund, das will ich jetzt nochmal als Mutmacher hinten raus, dass sie sich bemühen um ein Tausender. Es gibt Pläne von der ATP, dass es ein 10. Masters-Turnier gibt, ein 10. Tausender, und das könnte in Deutschland stattfinden. Ich habe gehört, Düsseldorf bewirbt sich auch für ein Rasen-Tausender und Halle bewirbt sich auch. Also das sind nochmal positive Nachrichten hinten raus.
Großartig. So, jetzt haben wir die große Holger-Rühne-Diskussion geführt. Der wird Wimbledon nicht gewinnen. Wir werden es uns nächste Woche anschauen bei Sky mit Stefan Hempel, mit Paul Häuser, mit Michael Stich als Experten. Ich glaube, Moritz Lang ist in Wimbledon. Ist Patrick in Wimbledon, Paul? Ich glaube ja, oder? Patrick ist in Wimbledon.
Ja.
Gut.
Patrick ist in Wimbledon mit Katar, Yannick, und wir haben noch Reporter Hartmut von Kammicke und Moritz Lang. Und Hempeloni und ich rocken in Unterföhring.
Ja, und natürlich Marcel Meinert und alle, die sonst sich ins Tennis. Ich hoffe auch Götze.
Und noch ein Wort, ich möchte das an der Stelle. Philipp Kohlschreiber wäre uns heute natürlich schon noch zwei Sätze wert gewesen.
Nächste Woche. Er spielt.
Ja, ich wollte es mal sagen, ne? Aber das ist natürlich schon auch eine besondere Geschichte, ne?
Kohli wird gesondert geehrt. Also da machen wir eine Sondersendung zu Kohli, weil ich bin ein großer Kohli-Fan.
Ich hoffe.
Ja. Einladen in die Big Show.
Ja, mach ich.
Me too.
Ja, so, das war's. Big Show 565. Danke, Stefan. Danke, Paul.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!